Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir Dan Miesen.
Ja, wie immer.
Und ich bin Ingo Quentler. Und ja, wir haben heute das Hauptthema Navigation.
Genau.
Nach deinem Smartphone-Video und wir haben, glaube ich, schon mal über Fahrradcomputer und Strava und so weiter und Datensammeln geredet, aber noch heute geht es wirklich eher um das Thema reine Navigation. Wann navigieren wir, warum, womit, weshalb? Und da bleibt hoffentlich für den einen oder anderen auch irgendwie was hängen oder eine Idee, die man vorher nicht hatte. Und warum wir das Smartphone gut finden oder nicht, warum wir Fahrradcomputer besser finden oder nicht, wer welchen Fahrradcomputer benutzt und so weiter. Also ein bisschen über den Tellerrand schauen auch, und wo man auch Navigation benutzt.
Ja, und Disclaimer im Vorfeld schon mal. Ingo ist Ingo, Dan ist Dan. Es ist alles viel subjektiv, wie wir das nutzen, wie wir es gut finden. Also wir brauchen jetzt nicht immer die Belehrung.
Ja gut, aber das kann man schon als objektiv für die Allgemeinheit gültig darstellen.
Ja, aber fällt mir immer auf, wenn ich irgendwo ganz klar Stellung beziehe, was meine Meinung ist. Mehr kann ich es ja nicht betonen, es ist meine Meinung. Und ich habe mich bei dem letzten Video, wo es darum geht, Smartphone oder Fahrrad, Computer, trotzdem sehr gefreut, dass unheimlich viele Kommentare darauf eingegangen sind, warum denn die Leute sich aber doch fürs Handy oder doch für den Computer aus ihrer Sicht entschieden haben. Und das war so anregend, das waren über 200 Kommentare, dass ich dann zu Ingo gesagt habe, Mensch, eigentlich müssen wir den Podcast darüber machen. Den hatten wir eigentlich erst fürs Frühjahr nächstes Jahr gedacht, aber aufgrund von 200 Kommentaren hat man schon gemerkt, das ist ein polarisierendes Thema oder auch ein Thema, was viele Leute interessiert, weil sie wahrscheinlich gerade vor dieser Entscheidung auch stehen, ne?
Ja, und wir haben jetzt ganz viele Kommentare da mal rausgesucht, die wir jetzt auch mal nach und nach so durchgehen, um ja eine Anregung zu gehen, um Argumente zu geben für oder gegen Geräte oder Lösungen, die man sich halt sucht zum Navigieren. Einfach, weil es, glaube ich, auch verschiedene Anwendungszwecke gibt. Für den einen ist das besser, für den anderen das. Und das kann man, glaube ich, anhand dieser Kommentare relativ gut dann wirklich objektiv rüberbringen, wo dann jeder genau so rauszieht, wo er sagt, ach, auf die Idee bin ich vielleicht noch gar nicht gekommen, das so und so zu machen.
Ja, wie gesagt, es sind über 200 Kommentare auf dieses YouTube-Video gewesen. Ich habe jetzt ein paar rauskopiert, keine Sorge, wir werden nicht 200 Kommentare durchlesen und beantworten, aber ein paar exemplarisch nehmen wir da mal raus. Und dann seht ihr auch, in der Regel, auch der ein oder andere geht mal flöten, aber ich würde mal sagen, zu 80% kommen die Kommentare bei Ingo und bei mir dann schon an. Mal einen Tag früher, mal einen Tag später. Und ich wollte damit nur die Leute ermutigen, schreibt das rein. Ja. Bitte nicht beleidigend, wie immer, da stehen wir nicht drauf, aber konstruktiv immer gerne.
Genau. Ja, da, wo wir schon bei Reinschreiben sind, wir haben jetzt, hast du gesehen, bei iTunes 600 Bewertungen voll. Da wollten wir uns jetzt auf diesem Wege nochmal ganz herzlich bedanken.
Weil 600 Bewertungen bei iTunes, das ist schon ein Knaller. Und?
Ja, vor allem 600 negative, super. Nein, also alles über, also eigentlich fast nur positiv, ne?
Ja, super positiv. Vielen, vielen Dank. Und auch wenn der eine oder andere nicht bei iTunes ist, sondern bei Spotify oder andere Dienste nutzt.
Ja, oder hier bei YouTube.
Oder bei YouTube.
Hier, und you guckt.
Für das Ranking ist das nicht ganz unerheblich, dass bei der Firma Apple da irgendwie eine Meldung kommt. Ja, die scheinen ja nicht ganz unbrauchbar zu sein. Das geht da auch darum, welche Podcasts werden wie empfohlen. Und dann, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da alle reingeschrieben habt und wer noch meint, noch einen Kommentar zu lassen wollen.
Ja, und wenn ihr nicht reinschreibt, trotzdem auch danke fürs Zuhören, weil man kriegt ja auch mit, dass es werden mehr Hörer, wir kriegen wirklich viel, viel positives Feedback. Ganz selten, dass jemand meckert, was auch schön ist. Also wir scheinen ja dann nicht ganz blöd zu sein. Und auch vielen, was man auch gemerkt hat, wir hatten in der letzten Folge jetzt ja mal so ein bisschen einen branchenfremden Podcast zumindest.
Die Aline, ja.
Genau, Aline, da war zwar mit Everesting und so auch Radfahren und Bikepacking und Neuseeland dabei, aber auch mal so ein bisschen Ninja Warrior und
Hindernislauf-Kram.
Und gucke ich übrigens tatsächlich jetzt mit meinen Kindern, ne? Die haben das, es gibt ja dieses Ninja Warrior Kids und so weiter und das ist tatsächlich Familienevent, wo wir dann abends in dieser muss man wieder so einen Videodienst buchen, Join, glaube ich, da kann man das dann gucken, weil sonst gibt es das nur irgendwie zu spät abends oder man muss es aufnehmen, irgendwie ProSieben, glaube ich, macht das, ne? Oder RTL, ich weiß es gar nicht genau. Ist aber gar nicht so blöd, ne? Wenn man dann der Witz ist, dass ich ja jetzt mit einem ganz anderen Auge hingucke, nachdem wir hier mit Aline gesprochen haben, weil ich jetzt ja auf einmal weiß, was es bedeutet, dass man Griffkraft braucht, dann sind da viele Kletterer, und sind jetzt diese Kinder, ne? Und dann siehst du halt, wie die Hände aufgehen. Und ich habe es auch tatsächlich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob du es jetzt irgendwie
probieren konntest. Nein, ich habe tatsächlich immer noch keine Stange.
Mehr musst du irgendwann mal, wenn du mal bei mir bist, genau.
Da fahre ich doch extra vorbei. Ja. Ich habe tatsächlich das Problem,
dass... Haben wir denn hier auf dem Spielplatz hinten keine?
Die sind alle so tief, da muss ich immer die Knie anziehen, das macht es mir zu kompliziert.
Ja, das ist egal, das Knie anziehen. Also ich habe eine Minute 10, ne? Länger habe ich es nicht ausgehalten.
Ich mache das, ich reiche das nach und ich lasse mir zu Weihnachten so eine Klimmzugstange schenken.
Also es geht darum, sich wirklich lang einfach nur hinzuhängen und so lange wie möglich auszuhalten. Und Aline hat ja 4 Minuten erzählt. Und in den Kommentaren haben auch einige geschrieben, die meisten waren so um eine Minute rum.
Genau, es war gut geschätzt.
Ja, und bei mir war es auch 1:10 und ich baue das jetzt aber, ich mache so manchmal ein paar Klimmzüge und so ein Kram, ich baue das jetzt immer mit ein, dass ich ganz am Ende mich nochmal hinhänge und wenn du denn so 1:10 da gehangen hast, dann ist aber auch wirklich so, dass die Hand aufgeht und also die ist dann auch erstmal krumm. Also es ist total krass, total verkrampft dann auch, ne? Also denkt man ja, 1 Minute sich irgendwo hinzuhängen, ist ja eigentlich, also man denkt, es kann dafür eigentlich gar kein Problem sein. Und dann erzählen die natürlich in diesen Ninja Warriors Kram auch immer was, na, Griffkraft und wenn die jetzt nicht schnell darüber kommen und so weiter. Also auf einmal hat man ein ganz anderes Verständnis. So hat der Podcast mir dann auch geholfen, das überhaupt zu verstehen.
Also branchenfremde Gäste, so ein bisschen branchenfremde Gäste, das kam jedenfalls gut an und ich glaube auch, da können wir mal gucken fürs nächste Jahr. Ich meine, sind wir mal.
Ja, also wir brauchen jetzt noch einen Boxer.
Ja.
Und
also so ein bisschen.
Ein Tennisspieler wäre nicht schlecht, weil ich ja jetzt mit Tennis angefangen habe. Wenn ja, du den Orbit fährst, spiele ich. Vor allem habe ich das eine Wochenende durchgesuchtet, weil ich dachte, sie machen die Tennishallen zu. Bin ich jeden Tag Tennis spielen gegangen, jetzt tun mir die Füße weh, auch egal. Also wir müssen jetzt unbedingt hier einen Profi-Tennisspieler nochmal reinholen, damit ich da auch noch was lerne.
Ja, aber so ein bisschen über den Tellerrand. Wir sind jetzt, glaube ich, beim 51. Podcast, wenn ich es richtig. Aline war 50, glaube ich.
Genau.
Und das ist jetzt der 51. Und wir brauchen ja ein bisschen Futter auch für die nächsten 50. Und dann hoffen wir, dass beim 100. dann diese Covid-Zeit definitiv vorbei ist, dass wir dann mal ein Kino buchen können und irgendwie eine Party starten können.
Ja, genau. Ja, gucken wir mal. Ja.
Also wir brauchen Futter für den Podcast. Ich habe irgendwie bei jeder Folge das Gefühl, na, was machen wir denn wohl bei der nächsten? Haben wir denn noch Ideen? Haben wir denn noch Futter? Also lassen wir uns mal überraschen.
Ja, und das ist, aber tatsächlich entscheiden wir das ja dann doch auch relativ spontan, was passiert. Ich habe auch noch einen Gast im Petto, wo ich jetzt nochmal so ein bisschen den Mini-Lockdown abwarten will vielleicht, wo es darum geht, ein bisschen Physio, wie vermeide ich Verletzungen und so weiter. Da habe ich eine sehr nette Physiotherapeutin, wo ich auch selber oft in Behandlung bin, wenn ich mal was habe.
Ich war da auch sehr kompetent und das wäre auch ein guter
Gast.
Und
die ist ganz aufgeregt schon.
Ehrlich?
Ja.
Nein.
Ja, und vor dem Mikro zu stehen oder mit Kamera hier noch, mal gucken. Aber wir müssen jetzt, ich würde es jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten. Wir können das zwar hier abstandmäßig, glaube ich, ganz gut darstellen. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Und ja, also dann, und du bist fleißig am Orbit-Probefahren weiterhin. Und eine der schönsten Strecken habe ich jetzt letztes Wochenende verpasst, weil ich privat nicht konnte.
Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, wer das natürlich bei Strava Komoot so ein bisschen verfolgt, der kann so eine Idee kriegen, wie der Orbit denn sein wird.
Naja, aber wir bauen ja auch so Fake-Strecken rein.
Wir bauen auch ein paar Fake-Strecken rein.
Wo wir dann immer mal wieder fahren, wo wir dann sagen, naja, wir müssen ja, dass das nicht so ganz offensichtlich ist.
Ja, es muss ja definitiv eine Überraschung dann sein im Mai. Und wir fahren jetzt viel diese Teilstrecken ab. Und muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt die eine Strecke, die ich am Sonntag gefahren bin. Da waren Passagen drin. Das ist ja auch schön, dass man dann sagt, wegen der Orbit-Planung, die ich da mache, fahre ich auch mal ein bisschen weiter weg von zu Hause und neue Wege auch mit einbauen, die ich noch selber noch nicht kannte. Richtig klasse. Und passt auch zum Thema Navigieren.
Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Gut, dann würde ich gerne noch was über Chorus sagen. Die Pace 2 leider sehr, sehr rar lieferbar. Aber ein schöner Testbericht von halerunner.de. Der hat einen schönen Testbericht gemacht, den verlinke ich hier auch mal, weil er das wirklich gut geschrieben hat. Und
Die FAZ hat auch, glaube ich, drüber berichtet.
Genau, in der FAZ ist es raus, die haben tatsächlich von sich aus auch mal angefragt, ob sie eine Testuhr haben können, habe ich mal hingeschickt, waren auch ganz begeistert. Also die Pace 2, die schlägt schon richtig Wellen. Also das ist tatsächlich für uns auf der einen Seite schön, weil wir die Pace 2 ja auch mit vertreiben hier, auf der anderen Seite kriegst wirklich
gar nicht genug Ware.
Genau, und das ist tatsächlich Corona-bedingt. Ich habe auch da mit dem Hersteller gesprochen. Die haben Produktionskapazitäten ohne Ende, kriegen, aber es ist momentan ist das Nadelöhr, ja, Displays, irgendwelche kleinen CPUs, Sensoren und so weiter. Also es ist tatsächlich dadurch, dass es da einen Schluck auf in China kam, kommen einfach Teile nicht an den Start. Und wir haben das jetzt so gemacht, weil wir wirklich viele, viele, viele Vormerkungen bei uns im Shop drin haben, dass wir die gar nicht, wenn wir so 20, 30 Uhren kriegen, die gar nicht freischalten, sondern einfach hier behalten. Und
wir dürfen da ja mal über Zahlen reden, damit die Endkunden auch verstehen, warum das so ist. Also wenn wir mehrere hundert Vorreservierungen auf eine Uhr haben und wir bekommen 20, 30, dann schalten wir das auf der Webseite in der Regel nicht frei, weil dann natürlich von den mehreren hundert Leuten zwar 30 Leute zufrieden sind, weil sie eine kriegen, aber dann irgendwie 95% total unzufrieden sind.
Ja, die ersten 30, die klicken, die können sie eine Uhr kaufen. Und die, die dann danach kommen,
die denken, was soll denn das? Ich kann sie ja gar nicht kaufen. Was soll denn diese E-Mail?
Und genau, und sie wundern sich dann, ist ja schon wieder ausverkauft. Und dann, genau. Und
das ist vielleicht mal ganz gut, den Leuten zu erklären, was im Hintergrund passiert. Das gilt für unheimlich viele Produkte.
Ja, ja.
Zum Beispiel 912 Laufräder ist auch so ein Produkt, was wir auf der Webseite nicht live schalten, weil wir mehr verkaufen, als Ware reinkommt.
Genau.
Und sind bei den Kickers ist das oft auch so bei Wahoo. Ne?
Das wird dieses Jahr tatsächlich im Heimtrainerbereich ist es jetzt auch schon so. Und deswegen kommuniziere ich das auch hier im Podcast, weil hier ist ja eine ganz treue Hörerschaft, Kundschaft vielleicht auch am Draht, die sagt, naja, vielleicht und der
vergesst
man
den, mich nicht.
Ich genau, der man ja den Vorteil geben kann, dass sie das jetzt hier hören. Und wir haben eine E-Mail-Adresse service@enjoyyourbike.com. Da antworten dann nicht Dan oder ich, aber unser Team, der gesamte Kundenservicebereich und so weiter, Axel und Tanja, Marc, wer auch immer. Und wenn ihr da hinschreibt und ihr hättet gerne eine Chorus Pace 2 oder ihr wartet auf einen Wahoo Kicker oder ähnliches.
Ja, oder welches vergriffene Produkt auch immer und genau. Sagt, Mensch, ich bin ein treuer Hörer.
Ja.
Gibt es immer noch mal so ein paar.
Dann ist das zwar für uns abseits der Automatik und macht ein bisschen, was tatsächlich auch ein Problem werden kann, wenn es zu viel wird, ne, dass wir dann sagen, wir müssen Aufträge per Hand anlegen und können nicht einfach per Shop klicken, aber so weiter. Aber wenn es 20, 30 Uhren sind, dann kriegen wir das gehandelt und da könnt ihr euch einfach melden. Also das als kleines Angebot für euch, weil ich weiß, dass da vielleicht der ein oder andere Hörer auch auf die Pace 2 wartet. Vielleicht gleich mit dazu schreiben, welches Modell ihr gerne hättet und eine Alternative, weil wir einige Farben sind beliebter, andere weniger beliebt. Und ja, und es wird wahrscheinlich auch keine große Lieferung mehr in diesem Jahr kommen. Wahoo Kicker soll noch zumindest vor Weihnachten ein bisschen was kommen, aber alles, was wir jetzt
bekommen. Es wird auch nicht jeder Kunde einen bekommen können.
Ja, es ist jetzt mittlerweile schon so, dass man die Geräte teilweise gebraucht teurer wegkriegt als neu. Wenn du so ein Concept 2 Rudergerät oder sowas kriegst du halt neu momentan nicht. Und das ist tatsächlich dieses Jahr ein komisches Jahr, egal ob es Elite, Tax oder sonst wie ist. Man muss um diese blöden Geräte kämpfen. Und was wir nicht schön finden. Also ich hätte lieber so ein ganz normales Business wie in jedem Jahr, wo man weiß, naja, so und so viele Kunden könnten einen Kicker gebrauchen und so weiter, aber da ist jetzt so ein Wachstum Corona-bedingt, weil auch viele Angst davor haben, nicht raus zu dürfen.
Und auch Navigationsgeräte, ne? Wir kommen ja dazu, hier so ein Wahoo Roam, auch da können nicht alle Kunden einen bekommen.
Ja. Ja, und dieses und es ist tatsächlich so, dass wir wollen mal beim Kicker nochmal bleiben kurz. Es ist, glaube ich, auch so, dass dieses Zwift und sonst wie auch generell noch ein relativ großer Boom ist, dass das jetzt erst, man hat ja die letzten Jahre schon immer gedacht, oh, das wird ja jetzt immer populärer, aber ich bin jetzt gestern mal eine lockere Runde, während ich hier irgendwie die Apple Keynote geguckt habe, wie ich das halt so gerne mal mache, Runde bei Zwift gesessen, auf einer Secondary Map, also irgendwie in Innsbruck, und dann waren da 6000 Leute gleichzeitig.
Auf einer nicht primären
Route. Genau. Und da sind ja mal drei Maps mittlerweile freigeschaltet. Das heißt, das kannst schon. Du nochmal drei nehmen. Wenn ich bedenke, dass da die Rekorde im letzten Jahr war irgendwann Rekord 8000 an einem Tag oder so weiter, und das sprengt momentan alle. Also 8000, gestern 6 wären es wahrscheinlich, wenn es mal 3 blöd rechnest. Ich weiß jetzt nicht, wie viele auf den anderen Maps waren, aber Watopia sind ja wahrscheinlich dann nochmal mehr. Da waren es bestimmt 18.000, 20.000 Leute gestern gleichzeitig abends. Also es ist schon, schon krass, was das für eine Bewegung auch ist im Moment. Und die Trainer werden natürlich auch immer besser, davon mal ab. Macht auch immer mehr Spaß, das muss man auch dazu sagen. Na gut, dann würde ich mal kurz zu deinem Ritchie-Video, oder hast du da noch was zu sagen? Du hast ja jetzt endlich nach langer Zeit, hier steht es im Hintergrund, dein grünes Stahlrad aufgebaut und auch im letzten Wochenende im Video gezeigt.
Genau, ja. Finde ich ganz klasse, das Rad. Und weil ich es so klasse fand, habe ich ein Video drüber gemacht und fanden auch viele Leute klasse.
Ja, hast du auch viel Feedback drüber zu bekommen. Ist ja aber natürlich auch wieder ein Produkt, was momentan nicht zu haben ist, ne? Kann das sein?
Genau, ich glaube, wir haben jetzt noch 3-4 Rahmen oder was, das?
Ach, wir haben noch welche.
Ja, aber ich könnte auch 30 Rahmen verkaufen.
Okay.
Aber krieg's nicht genug. Also gerne natürlich schreiben und sagen, hey, ich möchte das gerne bei euch kaufen. Ich warte, bis es dann lieferbar ist. Was soll ich sonst machen?
Aber da wird es wieder, es wird den Rahmen geben, aber es wird eine Wartezeit. Und du hast auch keinen Liefertermin, glaube ich, ne?
Das bisher. Ist ja momentan ja alle Liefertermine. Wir sollten schon wieder 8 Stück bekommen, sind auch nicht gekommen. Also von daher, ich habe ganz große Probleme, wenn ich dem Kunden irgendwas verspreche und dann liefert der Hersteller aber nicht. Unabhängig davon ist es ja trotzdem eines meiner liebsten neuen Räder, die ich hier habe. Und unabhängig, ob man es kaufen kann oder nicht, hatte ich gedacht, die Community verdient es ja schon zu wissen, warum habe ich mir das ausgesucht. Und ich habe mir bei dem Rad sehr viele Gedanken gemacht. Tatsächlich musste ich mir bei dem Rad mehr Gedanken machen als für so ein Carbon Open oder Carbon Rennrad. Weil ich hier schon Packtaschen dran machen wollte, weil ich ja eben sagte, das kommen wir ja dazu, ich wollte definitiv Taschen an meiner Gabel befestigen und zwar sauber und clean.
Gepäckträger
muss dran und all diese Sachen. Packtaschen hinten sollten möglichst weit nach hinten gehen. Das kann auch nicht jeder Gepäckträger. Und und dann musst du ja kombinieren. Ich wollte in jedem Fall, das stand ja schon fest, das habe ich ja auch schon im Podcast gesagt, ich wollte in jedem Fall einen Stahlrahmen haben. Ich wollte kein Alu, kein Carbon, kein Titan. 100% Stahl.
Fährt er sich denn jetzt auch sehr komfortabel, so wie du es dir vorgestellt hast? Ist das so wie ein Carbonrad oder noch weicher? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das einfach?
Es ist weicher. Es ist wirklich weicher.
Okay, aber noch verbindungssteif in der Abfahrt?
Ich habe einen Test gemacht, der mir nicht gefällt, aber der auch nicht für mich kritisch ist. Aber ich wüsste, wenn jemand das jetzt, was weiß ich, irgendein Redakteur testen würde oder so, würde das als Negativpunkt nehmen. Mit den beiden Packtaschen vorne, 80 Sachen den Berg runterfahren, habe ich auch getestet. Habe ich jetzt kein Video von gemacht, weil wie soll ich das denn filmen? Dann hätte ich, also habe ich jetzt nicht gemacht. Da ist tatsächlich einhändig fahren nicht möglich. Geht nicht. Kann ich nicht die Hand vom Lenker nehmen.
Weil
schaukelt sich auch vorne.
Das schaukelt sich durch das Gewicht. Aber
genau. Und
es
wenn
ist
ich
doch so, dass man vorne ja sowieso eigentlich, ist es, meinst du, ist es der Wind oder das Gewicht?
Ich meine, der instabil, also bei, also ich komme, glaube, es kommen sehr viele Faktoren hinzu. A ist der Rahmen, der Stahlrahmen in dem Dreieck, Steuerrohr, Unterrohr, Oberrohr, verwindet der sich mehr als bei jedem sogar billigsten Carbonrahmen, da verwindet er sich mehr, das ist dann dem Material Stahl geschuldet. Die Gabel ist, denke ich, sensationell gut, das ist ja eine Ritchie Carbon-Gabel auch da drin. Dann kommt hinzu, also der Rahmen wackelt, dann kommt hinzu, dass da vorne 2 Packtaschen dran sind, die natürlich wie ein Kleiderschrank im Wind stehen. Das ist natürlich auch, und die Strömungsverhältnisse,
wenn der Wind seitlich kommt noch.
Das ist so, sehr crazy und das ist man nicht gewöhnt, das kommt noch hinzu und mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Die Geschwindigkeit ist dann halt natürlich auch klar, aber 80 ist halt, 80 Sachen ist eine Ansage. Das macht man mit so einem Rad ja auch nicht. Deswegen kann ich das ja auch ignorieren. Aber wenn ich mal was so testen will im Vergleich bei meinem Carbon-Rennrad und bei meinem Carbon-Gravelbike und auch bei dem Carbon-Mountainbike, ist natürlich gar keine Frage. Da kann ich die Hand vom Lenker nehmen bei 80 Sachen. Kein Problem.
Ja, du.
Ja,
ich nehme die Hand auch bei 80 Sachen nicht vom. Also waren es denn wirklich 80 Sachen oder können es auch 60 gewesen sein?
Nee, könnten eher drüber sein, weil ich bin Segelhorst runtergefahren.
Okay.
Und da fahre ich mit dem Rennrad 100.
Ja, okay. Ich bin noch nie 100 gefahren. Ich glaube, 80 ist meine Maximalgeschwindigkeit, deswegen schon krass. Ja,
das ist die schnellste Strecke, die man hier in unserem Umfeld fahren kann, bei Segelhorst runter. Und 100 fahren ganz viele Hobbyathleten, wenn sie, wie heißt das denn, der Nürburgring. Was ist das denn?
Irgendwer hat die Klingel hier eingeschaltet. Mach weiter.
Ignorieren wir. Ja, wenn du auf dem Nürburgring bist, da gibt es auch so eine Senke. wo ganz viele Hobbyfahrer das erste Mal in ihrem Leben dann 100 Sachen drauf haben, ist sehr beängstigend. Ja. 100 ist auch wirklich beängstigend.
Ja, ja.
Kann ich auch noch nicht mal am Großglockner fahren. Selbst am Großglockner kriege ich die 100 nicht drauf.
Okay.
Ist auch krass.
Ja, weil denn, weil es natürlich so viele Kehren sind wahrscheinlich. Ne? Du musst ja eine wirklich lange geradeaus.
Genau.
Okay.
Und unabhängig davon ist das ja auch totaler Quatsch, mit so einem Reiserad das zu tun. Aber ich wollte ja auch mal wissen, wie verhält es sich? Und warum nimmt man vielleicht bei 80 Sachen mal die Hand vom Lenker, weil du das so absurd findest? Ja, was machst du denn, wenn deine Brille mal so einen Zentimeter runterrutscht und du guckst genau gegen den Rand? Macht mich total wahnsinnig. Deswegen ist es auch gut, wenn die Brille mal nicht rutscht. Aber wenn sie rutscht, mal für diese Mikrosekunde die Hand vom Lenker nehmen und die Brille wieder hochdrücken. Das sind so Sachen, die dann so passieren. Und da will ich auf gar keinen Fall natürlich, dass sich das Rad aufschaukelt, dass sich der Lenker aufschaukelt. Also das nennt man ja aufschaukeln.
Aber fühlt es sich sicher genug, wenn du beide Hände dran hattest? Oder war das dann?
Nein, beide Hände super. Okay. Eine Hand weg.
Ich hatte das mal in den Alpen, dass es so ein komischer Wind war in der Höhe und ich mit 404-Felgen, glaube ich, am Vorderrad runtergefahren bin und auch das Rad auf einmal anfing durchzunehmen. Und das wieder, da hatte ich auch Schwein, dass ich es wieder hingekriegt habe.
Genau.
Weil das ist, wenn du so ein aufschaukelndes Vorderrad, hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt, bei hoher Geschwindigkeit, wenn du das nicht wieder in den Griff kriegst.
Und es geht natürlich relativ schnell.
Ja.
Das heißt, du hast nicht viel Reaktionszeit, das in den Griff zu kriegen.
Ja.
Wenn das erstmal am Schaukeln ist, kriegst du das nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Und aber ansonsten bin ich super mit allem zufrieden. Was viele Leute überrascht hat, ist meine Übersetzung, die ich da habe, weil ich ja wie wild, also ich habe meinen eigenen Style durchgesetzt. Ich habe ja wie wild alles von Shimano GRX gemischt, was geht. Also die Mountainbike-Kassette drauf gemacht, das Schaltwerk für One By genommen, aber trotzdem vorne zwei Kettenblätter genommen, 46, 30. Also natürlich ist das immer witzig. Ich habe das gemacht, es ist auch mein Fahrrad und ich bin ja auch für mein eigenes Fahrrad verantwortlich, ob das funktioniert und wie es funktioniert. Aber freigegeben von Shimano ist das mal komplett gar nicht.
Okay.
Aber das juckt mich ja gar nicht, es ist mein Fahrrad und
Punkt. Jetzt kam noch die Frage mit den Packtaschen an der Carbongabel, ob das nicht doof ist.
Genau, da können wir nochmal drauf gehen, weil die Packtaschen an der Gabel war eine Bedingung, die ich haben wollte. Und auch ich wollte nicht zu groß und nicht zu kleine und ich wollte auf gar keinen Fall Lowrider haben. Also wer das kennt, da gibt es eine Bohrung in der Mitte der Gabel und eine unten, wo die Achse ist. Und dann wird dann wie so ein Z sieht das aus, nennt man halt so Lowrider. Mhm. Ne? Dann macht man da Packtaschen rein. Die sind mir in der Regel immer viel zu groß. Das gefällt mir nicht. Und ich finde, da sind jetzt die neuen Ortlieb-Taschen drin. Die finde ich in der Größe perfekt. Nicht zu groß, nicht zu klein. Wer jetzt bei YouTube guckt, der kann das im Hintergrund sehen. Und ein ich glaube, eine Kommunikationsschwierigkeit bei der Firma Ortlieb und auch bei uns selber im Laden und auf unserer Webseite ist, dass die Taschen nicht für Carbon freigegeben sind. Und ich glaube, da ist einfach nur eine falsche Kommunikation. Hat deine Carbongabel diese eingesetzten Buchsen mit Gewinde, wo du die Halter wirklich direkt ranschrauben kannst, dann ist ja klar, dass der Hersteller der Carbongabel gesagt hat, jawohl, da kannst du was dranhängen, sonst hätten sie es ja nicht gemacht. Und die Halter, die Originalhalter, jetzt nicht Adapter, die Originalhalter, die du an die Gabel schraubst und dann die Tasche einhängst, die sind ja auch genau dafür vorgesehen.
Mhm.
Es gibt aber Schellen, das sind so wie so Kabelbinder aus Metall.
Ja, okay, das ist keine gute Idee.
Und das ist natürlich für Carbongabel eine ganz schlechte Idee. Und das ist auch sicherlich gemein von Ortlieb, dass man das nicht tun soll.
Mhm.
Dass du das, wie gesagt, an so einer Mountainbike-gefederten Gabel, das sind ja Metallstandrohre in der Regel. Gibt es auch in Carbon, gar keine Frage. Aber in der Regel sind das ja Metallstandrohre. Da kannst du es dann drum machen. Das ist dann unkritisch.
Mhm.
Aber an der Carbongabel will sich, glaube ich, Ortlieb damit versichern, dass das nicht geht. Und ich würde das auch nicht empfehlen.
Naja, Carbon ist, kannst du ja nochmal kurz erklären, dass ja Carbon in der Länge ultra stabil ist, also in der Längsrichtung sozusagen außerhalb der Rohre ist das super stabil, aber der Schwachpunkt, deswegen darf man es auch nicht zu fett in den Reparaturständer reinklemmen und so
oder
weiter.
Oder beim Autogepäckträger genau das Gleiche, genau. Ne? Vorsichtig, wenn da was...
Genau, da mache ich so ganz, ganz wenig reinklemmen. Nur sieht man bei mir auch, schimpfen auch immer viele, dass ich mein Fahrrad wasche und dann am Carbon in den Fahrradständer reinklemme. Aber was man natürlich im Video nicht sieht, dass das ja wirklich so butterweich.
Ja.
Manchmal mache ich noch ein Tuch dazwischen so reinmache, dass es eigentlich eher drauf hängt, als dass ich es jetzt damit richtig festklemme.
Ja. Ja. Ich habe jetzt nicht mit Ortlieb gesprochen, aber ich denke, dass da ein kleines Missverständnis ist, dass man das missversteht.
Genau, sobald Löcher drin sind, wird das, die können ja keine Löcher reinmachen, genau, wenn das nicht getestet
wird. Und da gab es jedenfalls bei dem Video, und jetzt sind wir im Podcast, aber es gab ein paar Fragen, die sagten, Mensch, was machst du denn da? Das ist doch gar nicht von Ortlieb freigegeben. Und ich glaube, da ist so der Begriff Adapter nicht geeignet für Carbon. Ich glaube, da ist das Missverständnis. Der Adapter ist im Prinzip etwas, um aus einer Gabel, die keine Aufnahmebohrungen hat, diese Aufnahme für die Tasche zu befestigen. Diese Adapter dürfte man nicht benutzen.
Okay.
Ansonsten, klasse, die Taschen von Ortlieb, muss ich sagen. Ja. Also
sieht gut aus.
Ja, und auch funktionell.
Mhm. Ja, gut. Was Ortlieb natürlich kann, die hinteren Taschen sowieso, ne? Also was Satteltaschen angeht, sind sie ja, glaube ich, fast unschlagbar. Also Gepäckträgertaschen.
Qualität ist natürlich
auch. Was ist das überhaupt für ein Gepäckträger, den du da rangebaut hast?
Das ist jetzt ein Tubus, auch aus Stahl.
Okay, Tubus ist irgendwie so eine Firma, die sowas macht.
Okay. Also auch einer der Marktführer. Und auch aus Stahl, Spielzeug.
Okay. Ja, cool. Dann hast du noch eine E-Mail bekommen, die wir hier kurz ansprechen wollen, was nämlich hochinteressant war, was ich auch nicht wusste.
Das ist lieb, dass du sagst, dass du das nicht wusstest. Ja. Nur mal im Vorfeld, warum bekommen wir eine E-Mail, die wir beide lesen? Wenn ihr mal eine wichtige Nachricht schicken wollt und die praktisch vorwiegend für Ingo und mich bestimmt ist, dann könnt ihr immer die E-Mail-Adresse nehmen, youtube@enjoyyourbike.com. Auch da keine Garantie natürlich, weil ja auch viel reinkommt, aber das sind die E-Mails, die Ingo und ich mal so parallel kriegen und mal so drüber schauen, was da so reinkommt. Nicht immer die Garantie, dass jede durchgearbeitet wird. Und da kam eine E-Mail, die mich überrascht hat, aber auch sehr, 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 sehr gefreut hat. Und das will ich hier gerne in dem Podcast nutzen. Und schön, dass du jetzt sagst, wir haben uns gar nicht abgesprochen, dass du es nicht wusstest. Und ich habe meinen Kollegen Dieter gefragt, ob er es wusste. Ich mache ja oft Fehler, wenn ich Videos mache, bin ich ja sehr bekannt für. Ne? Oder so Sprüche wie etc. pp. Das sage ich dann manchmal zu oft, dann gewöhne ich mir das ab. Und ich werde auch gerne über jeden Fehler aufgeklärt. Gerne, wenn ich dann sage, das Einzigste, dann kommen auch garantiert, wenn mir das in einem Video rausrutscht, 5 Kommentare, das heißt das Einzige denn.
Ja.
Und nochmal und nochmal und nochmal. Das ist auch so schön, dass ich schon überlege, ob ich es mit Absicht in jedem Video mit einbaue. Werde ich mir wohl nicht abgewöhnen können. Und dann sagte ich in dem Video mit dem Vergleich Smartphone zu Fahrradtacho und Samsung, iPhone, Garmin, Wahoo, sagte ich dann, naja, jedem das Seine, und habe mir gar nichts Böses bei gedacht. Und in dem Video habe ich das auch mal gesagt, jedem das Seine.
Ja, ich kenne den auch, das sagt man manchmal. Ne?
Und hatte ich so in meinem Wortschatz, so jedem das Seine. Und dann gab es eine E-Mail und ich sage im Vorfeld schon mal, dass ich mich richtig gefreut habe darüber, denn im Gegensatz zu blöden Kommentaren, so fingerzeigmäßig, da hat er wieder was falsch gemacht, eine nette E-Mail zu schreiben, wenn man was falsch macht, und ich wusste gar nicht, dass ich was falsch gemacht habe, und die möchte ich vorlesen. Und der Kunde bleibt natürlich jetzt anonym, der weiß gar nicht, dass ich die E-Mail vorlese, und er bleibt ja auch anonym, aber ich lese die E-Mail mal vor. Hallo Dan, mir fällt auf, dass du immer wieder den Spruch jedem das Seine benutzt. Dabei ist dir sicher nicht klar, dass er seit der NS-Zeit schwer belastet ist. Insbesondere als Turinschrift des KZ Buchenwald. Entschuldigung.
Du bist auch so eine Turinschrift.
Entschuldigung.
Also, wenn einer.
Wenn es einer kann, sich zu versprechen, dann ich. Des KZ Buchenwald fand er Verwendung. Entschuldigung.
Also nochmal, insbesondere als Torinschrift des KZ Buchenwald. Das ist halt das Krasse, ne?
Entschuldigung.
Genauso wie
Arbeiten. Also, als der Torinschrift des KZ Buchenwald fand er Verwendung. Perfiderweise und zur Steigerung der Verhöhnung der Opfer auf der Innenseite eingeprägt, damit sie ihn täglich beim Appell sahen. Da du ein sehr feiner Kerl bist, danke, passt der Spruch überhaupt nicht in deinen Wortschatz. Liebe Grüße. Ich geantwortet, hallo, also Name sage ich jetzt nicht, ganz lieben Dank für den Hinweis, das wusste ich ja gar nicht. Und klasse, dass du es mir so nett schreibst. Jetzt muss ich aber echt mich darauf konzentrieren, dass mir das nicht nochmal rauspurzelt. Denn ich will das auch gar nicht, und er hat komplett recht damit, dass das gar nicht in meinen Wortschatz passt.
Ja,
versprechermäßig bin ich ja ganz weit vorne, finde ich auch super. Ihr habt ja auch viel Spaß, wenn ich mich verspreche. Aber das passt auch irgendwie nicht zu mir. Das bin ich nicht, das will ich nicht. Und da ich das nicht wusste, fand ich diese E-Mail ganz, ganz klasse. Und ich habe dann noch eine Antwort bekommen. Warte mal.
Ja, das ist eben nicht, dass er wusste.
Er hatte geschrieben, ja, er wusste schon, dass ich ihm das nicht übel nehme. Ja, ja. Man kann ja nicht alles wissen, aber ganz klasse fand ich das hier noch. Aber so unterschiedlich sind die Zeitgenossen. Als ich den Hinweis mal in einem Autoforum gab, ist die Meute über mich hergefallen und hat mich verbal geradezu gekreuzigt.
Okay.
Auch interessant.
Ja.
Ja, also ich fand's super. Ja gut,
man weiß es wirklich nicht. Es ist tatsächlich, glaube ich, ein gängiger Spruch, den viele öfter mal sagen. Also mir war es auch geläufig. Ich habe es, glaube ich, wenig benutzt oder gar nicht benutzt. Aber die Geschichte dahinter ist natürlich, also es ist immer schön, wenn jemand einen auf was aufmerksam macht, ohne dabei belehrend zu wirken. Weil, also er hat ja gesagt, hier ist dir wahrscheinlich, also so auf eine nette Art und Weise. Und es gibt ja genauso Leute, die schreiben können, was bist du denn für ein Arschloch? Entschuldigung, solche Wörter darf ich hier nicht sagen, ne? Muss man noch. Was bist du für ein Idiot? Schreibst da sowas? Was soll denn das? Wusstest du nicht das? Und so weiter. Das, ja, ja. Und deswegen, also da. Aber es ist natürlich.
Aber zwei Sachen.
Was natürlich hochinteressant daran ist, dass das die Schrift innen ist.
Ja.
Und nicht wie bei diesem Arbeit macht frei, wo es draußen hängt. Und dass das natürlich auch.
Das ist
auch immer mal wieder anregt, überhaupt darüber nachzudenken, was das für eine Zeit war. Ne? Was
die sich gedacht haben. Hat er ja, ne? Auch geschrieben. Ja. Zwei Sachen, die jetzt, eine Sache möchte ich ganz schön, er schließt ja selber, finde ich auch super, seine E-Mail mit dem, ist die Meute über mich hergefallen und hat mich verbal geradezu gekreuzigt. Das fand ich dann auch wieder ganz witzig. Und ist das nicht schön, habe ich komplett eben drüber hinweggelesen. Natürlich Tor in Schrift und nicht Turinschrift, aber
so. Ja, das ist so wie letztes Mal, wie war das? Topologisch haben wir jetzt ein neues Wort, Turinschrift.
Und soll ich euch sagen, so ist das Leben. So muss es sein und als schönste.
Turinschrift ist aber echt gut.
Naja, ich habe sie. Man müsste es anders betonen.
Ja, ja.
Aber jetzt mal lustig beiseite.
Ja, ja, wir dürfen ja eigentlich, ist ja kein Thema zum Lachen, aber ich hoffe, das nimmt man uns jetzt nicht übel.
Nee, das wäre, aber ich fand es gut, darauf hingewiesen zu werden und wenn ich das Einzigste und Einzige immer falsch sage, auch wahrscheinlich noch ganz, ganz viele lange Jahre, das werde ich mir abgewöhnen, das gefällt mir nicht. Und dafür vielen Dank.
Ja, ja.
Und das passt irgendwie auch in einem Podcast. Wo kann man denn sonst mal drüber quatschen, dass mir sowas gefällt?
Ja, ja. Ja, vor allem fundiert auch, ne? Wirklich genau mit Erklärungen und so weiter. Also ich fand's einfach und da jetzt mal wieder weg von der guten Laune, ich fand's halt wirklich, das Krasseste an der Geschichte ist einfach, wie sie das, dass sie das sozusagen auf der Innenseite angebracht haben. Ja. Ja, und so, das ist schon wirklich krass.
Vielen Dank, dass sich jemand dafür die Mühe macht, eine nette E-Mail zu schreiben. Und das passt hier in den Podcast rein, sonst hat das ja alles keinen Platz. So, jetzt könnt ihr wieder über mich lachen, welche Versprecher ich alle habe.
Genau. Ja, ich sage immer das Ganze. Hier nicht, weil ich hier nichts erkläre, aber in jedem Erklärvideo von mir muss ich höllisch aufpassen, weil ich immer von einem Punkt zum nächsten, ja, dann nimmt man das Ganze und bringt das hier an und hier muss man dann das Ganze einstellen. Also hat auch tatsächlich mich einmal einer darauf aufmerksam gemacht und ich merke es auch selber. Manchmal kann ich es noch so heimlich rausschnippeln, ohne dass es einer merkt. Und ganz oft selten merke ich es, dass ich es dann beim Sprechen selber merke. Gott sei Dank habe ich wenige Äs und so ein Kram, aber das Ganze kommt dann halt immer. Ne? Ich sage halt immer das Ganze. Und das ist auch nicht schlimm, wenn man das einmal sagt, weil es nicht wirklich was Doofes ist, aber wenn das dann jeden zweiten Satz kommt, ist es blöd. Aber so ist es halt.
Gut, das nur mal am Rande, was alles so in unserer Welt so passiert. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Hauptthema, ne?
Genau, jetzt kommen wir zum Thema Navigation. Und bevor wir überhaupt da einsteigen, welche Geräte wir benutzen und so weiter, würde ich jetzt erstmal, wenn es ums Thema Fahrrad gehen, ja, habe ich es ja so benannt, Navigation versus Trainingsplan. Das ist ja für den einen wichtig ist zu navigieren, für den anderen eigentlich viel wichtiger ist, Trainingsdaten zu beobachten. Und das würde ich jetzt erstmal vorwegnehmen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum will ich überhaupt ein Gerät am Fahrrad haben? Oder vielleicht auch nicht, ne? Wie zum Beispiel den Omata-Tacho, den es mal gab, der ja nun letztendlich nur die Kilometer angezeigt hat oder angefangen hat es bei mir irgendwann mal mit so einem Sigma Sporttacho, der einfach, wo dieses Odo drauf war, wie viel Gesamtkilometer das Rad gelaufen hat und jeden Tag meine Kilometer und vielleicht noch die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, für viele, weil wir sind ja so in dieser Blase drin, teure Fahrradcomputer zu benutzen, aber für viele ist das ja völlig ausreichend, die haben gar keinen Bock auf mehr. Und die sind wahrscheinlich sogar noch in der Mehrzahl. Ich glaube, dass die Mehrzahl, weiß ich nicht.
Sportiv glaube ich nicht, Aber als Fahrradfahrer in sich, glaube ich, reicht das den Mehrzahl der Leute.
Ja.
Aber sportiv glaube ich schon, dass die Leute mehr haben wollen als nur Gesamtkilometer.
Genau, und ich glaube, dass ein richtiger Sportler, der jetzt im Radverein, der Rennen fährt und sonst wie, dem ist wahrscheinlich das Thema Navigation gar nicht so wichtig. Der braucht einfach nur seine Trainingsdaten und muss sehen, dass er irgendwie wie viel Watt er tritt, wie viel Puls und so weiter. Fährt sowieso in der Gruppe mit dem Trainer vielleicht in der Mannschaft durch die Gegend und so weiter. Vielleicht braucht er dieses Thema Navigation nicht. Und das Thema Navigation im Rennradbereich halte ich ja auch für relativ jung noch. Vielleicht so 7, 8 Jahre, 10 Jahre mit dem... Mit dem Edge 800 ging das ja mal los.
10 hätte ich jetzt aber auch gesagt.
Ja. Und ja, es gibt, ich bin ja tatsächlich eher der Typ, der beides wichtig findet. Ich will meine Wattzahl sehen und navigieren, weil ich halt doch Touren mache. Und wenn ich dann aber auch da die meiste Zeit nutze ich nur die Seite mit den ganzen Daten, weil mir die super wichtig sind, während der Fahrt zu sehen, weil ich ja die Strecken kenne meistens, die ich fahre.
Genau, das ist der Punkt. Wenn du jetzt in einer Trainingsgruppe bist oder dir selber sagst, heute fahre ich 70 Trainingskilometer und da fahre ich jetzt bei dir vielleicht die Marienburg-Runde oder irgendwas, was du öfters fährst, dann ist dir die Strecke ja in Fleisch und Blut übergegangen, weil du sie schon 10-mal gefahren bist. Und es ist eine Trainingsstrecke, wo du genau weißt, da gibt es eine bergige Passage. Und das heißt, da brauchst du nicht navigiert werden, aber du brauchst natürlich, da waren die Wattwerte, die Pulswerte und diese ganzen Daten. Das ist dann nicht das Thema, über das wir heute eigentlich reden, sondern heute nehmen wir ja den Punkt Navigieren raus. Aber da hatten wir mal einen Podcast gemacht. Auswertung.
Der hieß Gestrahlwert, glaube ich. Warum wir was, wie, ich weiß aber nicht, welche
mit Folge. Garmin genau. Connect aufzeichnen und zu Strava.
Wie kriegen wir den Kram zu Strava? Wie analysieren wir das? Welches Gerät? Da kam das Thema Navigation auch mal so am Rande mit vor, aber nicht so als Hauptthema.
Und heute ist das Hauptthema eigentlich.
Genau, und da muss man tatsächlich eine Unterscheidung machen. Und das kommt dann später auch, wenn wir aufs Smartphone rübergehen, wo wir sagen, naja, welche Daten brauche ich denn sichtbar während der Fahrt? Und muss ich mir vielleicht einen Trainingsplan laden, den ich abfahren will auf mein Fahrradcomputer, wo dann drin steht 20 Minuten so und so viel Watt und so ein Kram.
Genau.
Ist das für mich wichtig oder nicht? Und wann, für wen ist das komplett unwichtig, der für den... Und das ist dann vielleicht auch eine Entscheidungshilfe, welches Gerät das Richtige ist. Ne? Und das ist so, war jetzt zumindest nochmal so ganz wichtig, mir zu sagen, mit auf den Weg zu geben, dass es ja unterschiedliche Ansätze gibt, warum man sich überhaupt einen Computer vorne dran macht.
Und das war auch nur die Intention von dem letzten Video, was ich rausgegeben habe, wirklich die Navigation zu vergleichen und nicht was anderes zu vergleichen. Das ist natürlich, wenn das Video war irgendwie 10 Minuten lang, das ist ja auch nicht so einfach, ein Video runterzubrechen, und dann lässt du ja bewusst Sachen weg, die dann nicht zu dem Video gehören, aber dann kriegst du natürlich aufs Brot geschmiert, warum hast du nicht das auch noch getestet? Aber dann wäre es ja wieder ein 60-Minuten-Video gewesen. Ne?
Ja, genau, weil es gibt ja die und das kommt noch vielleicht, wenn wir jetzt noch das Thema Tracking mit dazu nehmen, weil wir haben jetzt Trainingsdaten, wir haben Navigation und wir haben auch das Thema Tracking.
Ja.
Es gibt auch ganz viele Leute, die interessieren die Trainingsdaten nicht, die brauchen keine Navigation, die wollen aber, das Einzige, was die brauchen, ist am Ende gesehen zu haben, wie viele Kilometer bin ich gefahren, also jetzt ohne so einen einfachen Tacho, und die wollen irgendwo dann doch bei Strava, Komoot das hochladen, sich die Strecke angucken im Nachhinein, einfach dieses, hinterher gucken zu können, wo bin ich denn lang gefahren.
Genau.
Und da reicht ja dann vielleicht auch meine Uhr, meine GPS-Uhr oder meine Apple Watch, die ich sowieso habe, meine Smartwatch oder meine Coros, Garmin, was auch immer man trägt.
Um die Strecke aufzuzeichnen.
Einfach nur, um eine Aufzeichnung zu haben, vielleicht sogar mit ein bisschen Pulsdaten und so weiter, um am Ende am Computer später zu analysieren, während der Fahrt nichts sehen wollen, weil man sich vielleicht aufs Körpergefühl verlassen will, weil es einen sowieso nicht interessiert, weil man es doof findet, dass am Lenker was hängt, was auch immer. Gibt auch die Möglichkeit zu sagen, das Cockpit lasse ich leer und habe einfach nur um. Und
absolut.
Dann gibt es natürlich die Leute, die komplett nackt fahren und ohne irgendwas. Und
es gibt Leute, die nackt fahren.
Ja.
Die wusste ich ja gar nicht.
Ingo. Zumindest ohne Geräte fahren.
Zumindest gibt es so ein Poster, wo alle nackt Rad fahren.
Ich glaube, es gibt tatsächlich so eine Szene von Leuten, die nackt Rad fahren, oder? Irgendwas
habe ich so ein Poster.
Ja, ja.
Bestell ich. Kann man noch bestellen.
Naja, wie auch immer, auf dem FKK-Campingplatz vielleicht. Keine Ahnung. Naja, aber fährst du halt ohne.
Ist das eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, wenn man nackt Fahrrad fährt in der Innenstadt?
Hier, ja, bestimmt. Ich glaube nicht, dass man hier nackt rumlaufen darf. Das ist ja Erregung öffentlichen Ärgernisses.
Unser Podcast gleitet komplett ab.
Also bei den meisten Menschen ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses, bei manchen vielleicht nicht. Vielleicht, da freut man sich vielleicht auch, wenn die nackt durch die Gegend laufen, keine Ahnung.
Oder man wird blind.
Ja. Entschuldigung. Nee, aber das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also das wäre übrigens mal interessant, ob es da draußen auch, weil wir ja nun wirklich ein relativ nerdiger Podcast sind mit viel, was weiß ich,
Hightech-Kram,
Fahrräder, Übersetzungen und Fahrradcomputer und so weiter. Ob es da draußen einen von unseren Hörern gibt, der sagt, ich fahre komplett ohne irgendwas.
Hallo. Die Antwort weiß ich schon.
Hörerinnen muss man natürlich auch sagen.
Ja.
Kannst du dieses Gender? Ich habe jetzt in manchen
Podcasts. Geht mir tierisch auf den Sack.
In den manchen Podcasts, die sagen, also HörerInnen
ja,
und so.
Danke. Ich nehme das zur Kenntnis, aber ich bin auch völlig drüber. Ich finde auch gut, dass Angela Merkel sagt, sie ist der Bundeskanzler. Ja, hat sie ja selber gesagt. Also okay. Ich nehme beides hin, aber ich lasse mir nicht so, also übertreiben muss man den ganzen Kram nicht, bin ich leicht genervt.
Ja, aber es ist jetzt tatsächlich so im Radio das oder in Interviews mit Politikern oder so, dass die halt immer dieses Innen auch sprechen, so wie man schreibt.
Genau. Ich bin ja bei dir.
Ja. Sind wir
Wie immer, mein Lieber. Also da gibt es ganz viele Leute, die nichts am Rad haben und ich muss dir ganz
ehrlich sagen. Auch von deinen Kunden, weißt du das?
Ja.
Okay.
Ja. Und auch ich selber, kann ich auch mal von mir selber sagen. Auch zu der Zeit, als ich noch sehr aktiv war, ich weiß noch, auch mein der war jetzt nicht sensationell, irgendwie 10,5 Stunden, aber meinen schnellsten Ironman habe ich komplett unbegleitet gemacht. Keine Uhr, kein Tacho.
Ja.
Nur auf den Bauch gehört.
Hm.
Also weiß ich von mir zu finden, ist selber auch. Und ich war nicht unglücklich.
Ja. Tja.
Ja, also da gibt es ganz viele noch. Also ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, aber da gibt es mehr als 1% der Leute, die das gerne macht, einfach das Rad nehmen und sagen, raus aus der Stadt und einfach fahren. Und es ist nicht wichtig, ob ich 50 oder 60 Kilometer gefahren bin. Ich kann auch mal ohne Tacho fahren und bin ich mehr. Da sind ganz viele dabei.
Krass. Und der Witz ist, wenn ich das jetzt im Kopf durchspiele, wäre es für mich eine Riesenüberwindung zu sagen. Krass.
Das finde ich ja. Das kann ja nicht eine Überwindung sein.
Naja, Weg zur Arbeit. Also tatsächlich habe ich aufgehört, den Weg zur Arbeit zu tracken.
Ja.
Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das Pendeln, das seht ihr bei Strava nicht, weil ich es immer irgendwie privat gestellt habe. Aber da bin ich jetzt auch mittlerweile so, dass ich sage, interessiert mich nicht. Aber ich habe natürlich mit dem E-Lastenrad sehe ich natürlich trotzdem, wie viel Uhr es gerade ist und wie viele Kilometer ich unterwegs bin. Was aber auch völlig unwichtig sind, das Einzige ist die Uhrzeit, damit ich weiß, wann ich wo irgendwo ankomme, weil die Kilometer sind jeden Tag die gleichen. Und die Geschwindigkeit beim E-Bike spielt auch keine Rolle mehr natürlich. Wahrscheinlich, wenn ich mit dem normalen Fahrrad fahre, würde ich es wieder einschalten. Dann würde ich schon wieder sagen, okay, das nehme ich mit auf, ist ja echte Fahrradzeit.
Wenn man nicht die Panik hätte, zu Hause ist irgendwas schiefgelaufen, jetzt bin ich nicht erreichbar oder ich habe einen schweren Unfall und ich muss einen Krankenwagen anrufen und so. Das sind so die Gründe, warum ich das Handy vorwiegend dabei habe. Ich finde es auch befreiend, das Handy nicht mitzunehmen.
Hm.
Und das nimmt man natürlich trotzdem mit, weil also irgendwie das ist so, als Familienvater denkst du auch immer mal, bleib mal lieber erreichbar.
Tatsächlich muss ich sagen, dass ich kann mir vorstellen, ohne Fahrradtacho zu fahren. Ich finde aber das Tracking dann doch wichtig. Ich will dann doch wissen, wie viel Kilometer, also dann zu Hause zu gucken, weil es ist tatsächlich so, dass ich ja nicht nach Watt trainiere. Ich habe keine Trainingspläne drauf und finde es einfach nur interessant, wenn ich dann Gas gebe, wie viel Watt tritzen gerade. Und ich glaube, das Wichtigste, also um jetzt für mich das Allerwichtigste rauszustellen, ist eigentlich das Tracking, um zu gucken, na, wie viele Kilometer waren es denn? Und eine Uhrzeit am Rad zu haben, um zu wissen, na, wie viele Kilometer habe ich schon, wie viel Uhrzeit habe ich schon, damit ich weiß ich nicht. Für mich ist das auch immer ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, ich habe jetzt die Hälfte geschafft und muss nur noch, dann wird das ja immer weniger, wenn man wieder nach Hause fährt. Aber darauf könnte ich noch verzichten. Aber irgendwie finde ich schon cool, die Sachen getrackt irgendwie zu haben, Ich habe aber auch so das Gefühl, wenn ich irgendwo an irgendeinem neuen See angelangt bin, dann muss ich da ins Wasser springen und einen GPS-Track rein. So alleine, um irgendwann mal gucken zu können auf einer Landkarte, so bei Strava kann man das ja sehen, wo man überall schon gewesen ist und geschwommen und Radfahren ist.
Heatmap heißt das.
Ja, Heatmap, genau. Also das Tracking wäre so das Erste, was ich vermissen würde, wenn einer sagen würde, du darfst nicht mehr, glaube ich. Also der Rest, Watt und so, kann ich auch drauf verzichten, aber das Tracking finde ich schon irgendwie cool.
Ja. Ah, ja.
Na gut.
Aber heute ist das Thema Navigieren und der Unterschied Handy zu Sportgerät.
Jetzt würde ich als nächsten Schritt mal reingehen, was wir denn wirklich für die Navigation und warum benutzen.
Grundsätzlich.
Genau. Ja. Also einfach mal, welche Geräte nutzen wir beide? Dass du Wahoo benutzt und ich Garmin, wissen ja mittlerweile schon alle.
Genau, das ist ja so ein Running Gag hier.
Hast gar nicht zugehört, dass sie es umgekehrt gesagt haben. Ne?
Doch, habe ich. Doch. Ich muss mich ja jetzt so dolle konzentrieren, dass ich nicht noch einen Versprecher hier reinbaue. Mit der Schrift habe ich mich ja schon mehr wie blamiert, aber jetzt, nein, ich habe mitgekriegt, dass du es vertauscht hast, aber das ist auch ein Running Gag auf unserem Kanal und die Kunden haben es auch auf dem Schirm, dass ich Garmin fahre und du Wahoo, ja, nicht umgekehrt.
Also wir sind jetzt beide, was das Fahrradfahren angeht, bis auf deinen eigenen Test, zumindest jetzt eher Fahrradcomputer-Nutzer.
Genau.
Und du bist ein begeisterter Garmin Edge 1030 Nutzer. Warum nochmal? Was sind nochmal die Punkte? Können wir ja nochmal wiederholen.
Nee, das kann ich hier ja auch mal wirklich klarstellen. Begeistert zwischen den Wahoo Roam. Ich habe übrigens beide Geräte, weil viele Kunden auch immer fragen. Das liegt natürlich in der Natur der Sache. Wenn man hier viele Sachen testet für Kunden, ist es nicht so, dass ich keinen Roam habe. Auch ich habe einen Roam, den ich testen kann, wenn ich das gegeneinander testen will. Und weiß auch, wie ich ihn bediene. Ich sag mal so zu 90%. Und habe aber eben auch ein Garmin. Und meine Vorliebe ist etwas mehr beim Garmin. Deswegen verteufle ich nicht den Roam. Und auch, ich würde wirklich sehr sagen, der Garmin entspricht mit ein paar Funktionen mehr meinem Nutzen. Und da hatte ich in dem einen Podcast schon drüber geredet. Das werde ich hier nochmal wiederholen.
Topologische Karten.
Die Leute wissen gar nicht, wo der Scherz herkommt mit
Topologie. Die müssen den Podcast von letzter Woche nochmal hören, eine Vorletzte.
Da kommen wir gleich zu und dann umgekehrt kannst du das machen, warum dir mehr der Roam liegt. Und das ist doch auch ein Geschenk für unsere Kunden. Vielleicht sagen sie, ich bin mehr beim Ingo und vielleicht sagen sie, sie sind mehr beim Dan oder sie sind nach diesem Podcast eher beim Handy. Oder bis hin zu mehr bei Samsung oder bei Android oder
mal ganz iOS. Ohne alles fahren.
Oder mal nackt. Wieder ganz und vor allen Dingen nackt. Natürlich ganz wichtig. Und dann wissen wir ja auch, ob es eine Ordnungswidrigkeit ist und oder auch nicht. Du hattest gefragt, warum ich mehr beim Garmin bin. Die etwas größere Displaygröße ist etwas, was meinen Augen gut tut. Auch jeder Millimeter größer finde ich da für mich brauchbar. Das ist ein Pluspunkt. Das, was mir sehr gut an dem Garmin gefällt, ist, und das ist aber auch verteufelt wieder, das Touch-Display. Ich komme tatsächlich in der Bedienung mit dem Touch-Display etwas besser zurecht als mit den Tasten. Mhm. Ich hasse das ja, mit Tasten durch ein Menü zu gehen. Wir hatten mal drüber geredet, warum ich denn die Chorus-Uhr auch so super finde, weil man durch eine Drehbewegung durchs Menü geht, durch das Drehen der Krone. Und zu viel Tastendrücke machen mich eher irre. Da finde ich ein Touchscreen schon besser, komme ich besser mit zurecht. Der Touchscreen hat natürlich einen totalen Nachteil. Und da sind wir jetzt auch beim Nachteil. Bei strömendem Regen geht der Touch manchmal nicht. Mhm. Das ist wirklich ein Nachteil. Hatte ich selbst bei der Alpenüberquerung mal strömendes Display. Ich konnte gar nicht mehr die Seiten wechseln. Also
der 1030 Plus soll das doch... Also
da kannst du es einstellen, die Empfindlichkeit.
Okay. Ja. Hat das schon geholfen oder bist du dann nicht wieder im Regen gefahren damit?
Doch, aber es ist natürlich so... Wie du es einstellst, machst du es natürlich auch immer falsch. Mhm. Ich will es ja auch sensitiv haben, machst es zu sensitiv, ist es wieder, wenn es regnet, Käse. Also den Sweep Spot zu finden, ist gar nicht so easy, aber ich bin damit zufrieden. Und im schlimmsten Fall mache ich eine Sperrung des Displays, dass da nichts mehr passiert.
Ja, das geht, glaube ich, bei Garmin jetzt einfacher als früher. Ne? Du brauchst einfach nur eine Taste drücken, glaube ich. Ne?
Und na, das war vorher auch schon nicht schwer, aber...
Naja, beim Tausender zum Beispiel war es ja so... Ja,
der Tausender, okay.
Ja, also... Okay. Da habe ich schon, der Touchscreen gesperrt war, dann war aber auch Polen offen, dann ging gar nichts mehr. Und jetzt ist es, glaube ich, ich benutze ja parallel auch einen Garmin, nämlich den 830 und ich meine, das ist einfach nur ein Tastenklick, sperren und wieder entsperren. Ich glaube, die Ein-Aus-Taste, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, das war es aber nicht nur beim 1030 Plus, das ist beim 1030 auch schon so.
Okay, den hatte ich nicht, genau. Okay.
Aber du kannst beim 1030 Plus die... wie sensibel das angeht, die Empfindlichkeit kannst du einstellen. Okay. Also das ist aber ein Fluch und ein Segen zugleich. Das wäre auch wieder, wenn ich jetzt der Verkäufer für den Roam sein müsste, der ich jetzt nicht sein will, aber gibt natürlich mega Pluspunkte, immer bedienbar, egal ob strömender Regen oder nicht, weil Tastendruck. Und so fair bin ich dann ja auch. Also das ist ja völlig absurd. Das ist ein ganz klarer Pluspunkt und du wirst es berichten für den Roam. Tatsächlich kriegt der Roam noch einen super Pluspunkt. Er ist zwar von der Größe des Displays nicht so genau groß wie der 1030 Plus, aber die Schärfe des Displays ist ja ungeschlagen. Da kommen wir später nochmal zu, was die Ablesbarkeit der Handys angeht. Das kriegt auch der Roam. Der Wahoo, das Gerät, kriegt da den absoluten Pluspunkt, denn das ist wirklich super gelöst. Wohingegen der Garmin wieder den Punkt kommt, das Farbdisplay mit der farblich hinterlegten Karte entspricht etwas mehr meinem Geschmack. Der Roam hat es wiederum clever gemacht. Nicht zu viel und nicht zu wenig Farbe. Also da sind nur die wichtigsten Sachen in Farbe unterlegt. Das ist auch eine gute Antwort. Bei mir ist es aber wichtig, dass ich einen Wald in Grün auch sehe auf der Karte. Wie ich das so in einer richtigen Karte auch habe. Dann weiß ich, das ist das Waldgebiet und dass ich halt einen Fluss sehe und einen See sehe in Farbe. Ich finde das gut. Mhm. Und jetzt sind wir wieder bei der topografischen Karte. Ich bin ein Fan von auch Kartenmaterial und etwas besser finde ich Look and Feel von der hinterlegten Karte beim Garmin. Und das sind so meine Keypunkte. Was ich auch sehr, sehr gut finde, zwei Punkte noch, die werde ich noch hinzunehmen. Ein Datenfeld on the fly, jetzt diese ganzen Fachwörter wieder hier, während der Fahrt ein Datenfeld zu ändern, ist eine sehr wichtige Funktion für mich. Ich bin kein Freund von unheimlich vielen Seiten, also nächste Seite, nächste Seite, nächste Seite, da bin ich eigentlich kein Freund von. Ich liebe es eigentlich nur eine Datenseite zu haben mit 10 Feldern und die nächste Seite ist meine Karte. Das finde ich am schönsten. Mhm. Und möchte eigentlich nicht noch eine andere Seite haben, wo dann meine Wattwerte sind und dann eine Seite für Wetter und Sonnenuntergang und so. Ich möchte lieber eine Seite haben. Aber jetzt angenommen, nehmen wir mal Sonnenuntergang. Das ist die wichtigste Funktion, die ich jetzt einstelle, bis es Januar wird. Da ändert sich schnell der Sonnenuntergang und im Sommer brauche ich dieses Feld nicht. So, dieses Feld würde mir jetzt gerade fehlen. Oh, drücke ich einfach auf das Touchscreen und sage, hey, ich brauche momentan keine Temperatur, ich merke schon, dass es kalt ist, aber ich würde gerne wissen, wann geht heute die Sonne unter. Oder eben, ich möchte meine durchschnittliche Wattwerte wissen und nicht nur die 3-Sekunden-Wattwerte. Das kann ich da ändern, das finde ich ist eine meiner Killer-Funktionen. Das würde ich, und beim Roam würde es, also bei Wahoo muss das, es geht, aber du müsstest halt, du kannst es nicht während der Fahrt so schnell machen.
Genau, müsstest du über Smartphone dann machen.
Genau, und ich brauche dafür die Fahrt nicht unterbrechen. Und eine ganz schöne Funktion ist, da kommen wir auch nachher rum, Routen umleiten, automatische Umleitung, gefällt mir bei gar keinem Gerät. Gefällt mir beim Handy nicht, gefällt mir bei Wahoo nicht und gefällt mir auch bei Garmin nicht, bin ich total kritisch. Also ich fahre von der Route weg und es muss eine Neuberechnung kommen, weil meinetwegen eine Baustelle war oder weil es mir einfach nicht gefällt. Ich will da nicht langfahren, habe ich gedacht, aber will ich doch nicht. Dann möchte ich einfach eine große Übersicht rauszoomen. Mir reicht das, wenn ich sehe, ah ja, da irgendwie 5 Kilometer weiter links läuft die Strecke, die ich eigentlich fahren will, aber ich fahre jetzt hier genau ungeplant neue Wege lang, ich lasse mich mal leiten, ich will da jetzt lang und hier lang und so und ich habe immer noch ein Gefühl, ah ja, da nordwestlich, da oben links ist meine Route, da muss ich schon wieder hin. Das reicht mir. Das Gefühl zu wissen, irgendwo vorne links ist wieder die Strecke, das reicht mir. Ich brauche nicht eine Ansage an der nächsten Kurve, hier musst du links abbiegen, um wieder zu deiner Route zurückzukommen. Das ist eine Umleitungsfunktion, die mir nicht liegt. Das mag ich gar nicht. Im Auto brauche ich das, wenn ich Auto fahre. Da geht es mir, Autofahren ist immer kürzester Weg, schnellste Strecke. Mhm. Ja, und dann ist mir ganz klar, da kommen wir ja auch zu, die Autonavigation muss ganz anders sein wie Autoerlebnis. Beim Autoerlebnis komme ich an eine Kreuzung. Jetzt stell dir vor, der Tacho sagt, du sollst da wieder links abbiegen, um auf deine geplante Strecke zu kommen. Rechts sieht aber viel schöner aus. Dann fahre ich doch rechts. Wir haben oft genug im Wald auch Situationen, hatten wir neulich erst, wo du gesagt hast, da musst du die Strecke umplanen, der Weg ist viel schöner.
Ja, ja.
Und das gefällt mir beim Garmin deutlich besser. Dass ich rauszoomen kann und einfach nur weiß, die Strecke ist da. Er braucht auch keine Neuplanung machen. Ich fahre schon so, wie ich das will und brauche nur die Gewissheit, ich finde wieder auf die Route.
Die Neuplanung hast du abgeschaltet?
Jetzt nicht, weil ich sie gerade teste.
Okay, aber sonst würdest du sie abschalten?
Ich würde sie jetzt abschalten.
Weil tatsächlich, mein Einstieg bei Wahoo war ja mal der Bolt damals, als er rauskam, und der hat gar kein Rerouting.
Genau.
Haben immer alle gesagt, der hat ja gar kein Rerouting, wie kannst du mit dem Ding überhaupt rumfahren? Und das ist ja das, was ich bei Wahoo auch so krass fand, dass ich gesagt habe, ja, ich brauche das gar nicht, weil ich habe ja die rechten Tasten, um rauszuzoomen, zwar nur eine Schwarz-Weiß-Karte, aber ich sehe, da ist irgendwo dieser schwarze Track. Da muss ich wieder hin. Und das ist tatsächlich was ich habe das beim Roam habe ich das Rerouting an, aber ich habe sowieso die Route sowieso mal auf stumm, sodass sie mich nicht nervt mit Abbiegehinweisen.
Da kommen wir auch noch zu.
Mhm. dann ist es aber so, dass ich dann trotzdem nicht nach dem blauen Pfeilen, da kommt ein blauer Pfeil, ich fahre dann trotzdem so, wie ich Bock habe, da wieder zurück.
Siehst du, da deckt sich das tatsächlich. Ja. Ne?
Das ist so das Rerouting. Andererseits ist es in manchen Fällen auch ganz sinnvoll gewesen, wo ich sonst nicht gewusst hätte, kann ich da überhaupt langfahren oder nicht, was ich so gedacht habe. Aber ich habe es beim Bolt auch nicht vermisst. Ich habe dann immer, und da bin ich auch im Gelände mit rumgefahren, wenn dann irgendein Weg, und manchmal planst du ja bei Komoot was und der Weg ist nicht mehr da und dann fährst du halt so lange, bis du den schwarzen Strich, wenn du den auf dem Display hast, triffst du immer wieder irgendwie.
Klar.
Ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, und da hatten wir vorhin das Gespräch, da möchte ich ganz gerne schon. Also jeder ist da und deswegen sprechen wir ja drüber. Jeder hat da so seine Art, was er gut findet und was er halt doof findet.
Ja.
Und mir liegt es einfach mehr, nicht so eine Vorgabe zu haben, sondern ich treffe die Tatsache, wo ich jetzt abbiege und wo ich langfahre, einfach selber und brauche mir reicht es zu wissen, hey, wenn irgendwas schief geht, du weißt, wo die original geplante Route ist. Du findest auf jeden Fall die Strecke zum Hotel zurück oder zum Auto zurück oder was auch immer.
Ja.
Das reicht mir und das finde ich, dieses Rauszoomen, um einen großen Überblick zu kriegen, das reicht mir. Und die Fahrt in Dänemark zum Beispiel war, kann ich ja so sagen, der Lutz, der mitgefahren ist, hatte einen Wahoo Roam und ich hatte den Garmin 1030 Plus dran. Und wir haben auch beim dritten Tag, weiß ich gar nicht mehr, der dritte Tag war es, die Strecke komplett verlassen. Und der Lutz fragte mich, aber wann kommt man denn jetzt wieder auf die Originalstrecke? Und wann kommt man denn jetzt wieder auf die Originalstrecke? Und wann kommt man denn über die Originalstrecke? Und dann habe ich gesagt, Lutz, hörst du mal auf? Ich habe es komplett unter Kontrolle hier. Ich zoome raus und ich weiß, da ist die Strecke, aber ob das jetzt in 10 oder in 17 Kilometer sind, ist mir völlig wurscht.
Ja.
Wir kommen wieder auf die Strecke, mach dir keine Sorgen. Wir gucken mal, was wir schön finden. Und dann hat er natürlich, also es war lieb zwischen uns beiden, hat er gesagt, naja, wenn du weißt, was du tust, dann vertraue ich dir. Aber das war ein ganz klarer Vorteil vom Garmin.
Ja gut, das ist so, wie gesagt, kann man mit dem Wahoo, nutze ich es auch so, geht auch. Aber da unterscheiden ja uns auch tatsächlich so, dass und wir uns beide ja wirklich so, dass ich ja sage, ich habe ja dann den 830 mal wieder gewechselt vom Wahoo auf den 830 und so weiter und die Navigation. Ich liebe das Reduzierte. Selbst der Bolt, der nun gar keine Farbe drauf hat, wo ich sage, okay, ich habe hier meinen schwarzen Strich, ich sehe, welche Straße groß ist, welche klein ist, reicht mir völlig aus, weil ich es in Sekundenbruchteilen erfassen kann und mir ist tatsächlich Garmin viel, viel zu bunt. Wo ich dann sage, naja, ist das jetzt die lila Straße oder dann gibt es, glaube ich, verschiedene Straßen haben verschiedene Farben und dann muss ich mir ja merken, ja, ist das jetzt das Blau, weil die Straße eine Autobahn ist oder weil ich da langfahren muss? Also es gibt tatsächlich viele Punkte, wo ich dann unsicher bin, was passiert da. Und deswegen meine ich ja, und das ist, glaube ich, mein größter Vorteil am Wahoo, ist am Ende monochrom bis farbige Anzeige, also eigentlich monochrom plus ein paar 3-4 Farben, die sie mit eingebaut haben, die auch immer dann Sinn machen, wenn man sie braucht. Und von der Typografie und Ablesbarkeit, hast du auch gesagt, ist es einfach das schärfste Display und spiegelfreiste Display, was ich kenne. Ja. Und es ist tatsächlich für mich einfacher, mit den Groß-Kleiner-Tasten in der Karte hin und her zu zoomen, als mit dem Touch. Ich bin da genau umgekehrt und das geht aber beim Wahoo auch nur deshalb, weil die eine ganz, ganz einfache Menüstruktur haben. Weil Touch, je komplexer es wird, ist halt Touch besser. So ein Smartphone möchtest du ohne Touch nicht bedienen, weil du einfach sonst in hundert von verschachtelten Menüs rein musst. Und die haben halt eine Menüebene, das funktioniert super und ich mag halt auch dieses schnelle, du hast uns die Strecke geschickt, ich habe es nicht gewusst. Und ich habe es tatsächlich vom Smartphone, habe einmal nur Reload gemacht und hatte die Strecke innerhalb von Sekunden auf dem Wahoo von Komoot rüber. Die Anbindung ist tatsächlich immer noch unschlagbar, glaube ich.
Das sehe ich auch so.
Und eine Sache, die jetzt, die natürlich zum Thema Navigation und Wahoo und Garmin auch noch dazu gehört, was du natürlich machen kannst, du kannst eine Adresse auf dem Garmin direkt eingeben und dahin navigieren. Das müsste ich am Smartphone machen, weil das sind ja auch Sachen, navigieren kann sich ja auch während der Fahrt ergeben, wo du sagst, naja, ich rufe mal bei dem und dem Hotel an und muss dann auf dem schnellsten Weg da vielleicht hin.
Kann ich dir gleich was zu sagen.
Ja, und das geht auch bei beiden Geräten. Ich kann es hier relativ komfortabel am Smartphone eingeben, bin aber aufs Smartphone angewiesen und du kannst es dann per Touchscreen auf dem Gerät selber eingeben. Und die nutze ich sehr, sehr selten, weil und da gibt's bei Wahoo ist es auch immer so, dass der schnellste Weg genommen wird, der nicht unbedingt der schönste sein muss. Das heißt, wenn ich schön haben will, gehe ich erst in Komoot, plane eine Strecke, um sie dann wieder auf den Wahoo zu laden. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Ja, und du wolltest noch was dazu sagen, wie du das beim Garmin machst.
Das ist sehr interessant, dass, und das ist ja auch schön, dass du das so sagst. Ich könnte das beim Garmin machen, tue ich nie.
Na ja, und ich habe es auch noch nie
gemacht. Ich gebe nie eine Adresse im Garmin ein und navigiere mich dahin. Niemals. Also es ist, also ich müsste jetzt wirklich das, also niemals.
Ich habe es beim Wahoo auch so gut. Beim Wahoo habe ich es nur für genau, den Test mal fürs Video gemacht.
Also das ist nicht meine Funktion, denn.
Interessant, ne, dass man das, was man beim Auto jeden Tag nutzt, beim Fahrrad gar nicht braucht.
Genau. Beim Fahrrad gebe ich gar nicht ein, Mozartstraße 17 in Köln. Gebe ich überhaupt nicht auf dem Garmin ein.
Ja doch, ich habe es ganz, ganz selten beim Pendeln gehabt, wenn ich sage, ich muss irgendwo in der Stadt irgendwo hin oder ich fahre mit meinem Brompton im ICE, steige irgendwie aus. Da habe ich es dann schon mal, auch da habe ich es meistens vorher schon geplant.
Also, mein Breakthrough war ja, wo ich immer neidisch war, wie schön ihr, da gibt es auch so ein, das können wir nochmal erzählen, weil es so witzig war. Da war ich tatsächlich immer neidisch auf euch, dass auf Ole und dich, weil ihr beide die Wahoo-Geräte benutzt, dass ihr so schnell die Strecken raufladen könnt auf eure Geräte. Und da gab es eine Situation, wir sind zu viert nach La Palma geflogen, saßen am Flughafen, die ist zu schön, die Sache. Da lachst du jetzt auch schon, du weißt genau, was kommt. Wir sitzen zu viert am Flughafen und dann sagte ich so, Mensch, wir wollten doch vom Flughafen, wenn wir landen, einer fährt das Auto und die anderen fahren mit dem Fahrrad zum Haus rüber. Und das waren 60 Kilometer Streckenplanung.
Und dann das war ja noch vorm Abflug. Ne? Da wollten wir alles auf unsere Geräte noch in der Wartezeit rüberziehen.
Und dann habe ich das schnell geplant auf dem Laptop, die Strecke geplant, zack, 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 war die fertig, habe die geteilt. Und das ist ja auch ein Teil der Planung, ne? Navigieren. Wir wollen halt vom Flughafen zum Haus. Und das ist jetzt, kenne ich nicht jede Straße, und habe ich das eingegeben und die Strecke geplant. So, was macht Ingo und Ole? 3 Sekunden später, gut, habe die Strecke geladen, tschüss, ich trinke jetzt mein Getränk, mein Kaffee. Und Tore und ich versuchen mit dem blöden Garmin-Gerät, in dem Fall blöd, die Strecke raufzuladen und es klappt nicht. Und dann dieser Hohn und Spott.
Das ja. War auch ein schöner Tag, muss man sagen. Also da war schon eine gute Laune vorprogrammiert, bevor man ins Flugzeug eingestiegen ist. Also
wir haben es doch tatsächlich in der nächsten halben Stunde nicht hingekriegt, diese Strecke auf diesen
Garmin. Es lag am ihr wolltet es per Kabel, ne? Einfach genau. Aufs Gerät laden und das Kabel war nicht kompatibel.
Lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt euch kaputt gelacht, dass ihr es über Bluetooth natürlich eben sofort auf den Wahoo gespielt haben und wir haben da gehangen. Und dann nach diesem Urlaub und ein paar Software-Updates später habe ich dann diese IQ-App dafür genommen und das ist jetzt ein Tipp, den ich im Podcast gebe. Leute, die einen Garmin nutzen und die Anbindung zu Komoot haben wollen, ich empfehle eine sogenannte IQ, also IQ, App zu installieren. Das machst du über die Software Garmin Connect. Installierst du die, ist so eine Hilfssoftware, würde ich sagen, oder so eine Schnittstellenverknüpfung, wie man das auch immer nennen möchte. Und dann kannst du deine Strecken genauso schnell übertragen wie die Wahoo-Fraktion, indem du halt sagst, okay, du gehst den Umweg über die IQ-App, eine App dazwischen halt.
Aber die haben doch jetzt noch Komoot nativ auch eingebaut.
Ich nutze die IQ-App, seitdem ich sie habe, bin total.
Du bist aber auch so ein Typ, der das Neue nicht ausprobiert.
Da habe ich auch keinen Bock drauf, es funktioniert. Es geht und es geht schnell und ich brauche ja nur ein funktionierendes, schnelles System.
Also für alle, ich habe es selber leider noch nicht probiert, es geht wohl auch ohne, dass man jetzt diese Connect IQ-App installieren muss. Das heißt, es geht wohl auch ohne, das hat Dan bisher noch nicht eingerichtet. Es ist, glaube ich, und ich weiß auch, dass dieser Connect IQ-App Einrichtungskram.
Ein bisschen also tricky ist.
Wenn du die App drauf hast, ist alles gut, aber die App erstmal auf den 830 hat das eine Stunde meines Lebens im Urlaub gekostet, weil ich es auch testen wollte. Wie kriege ich jetzt die Connect IQ App?
Also merke ich mir jetzt nochmal, ich werde nochmal ein Video machen, wie die IQ Apps installiert werden können, aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Genau.
Ganz kurz runtergebrochen.
Es ist die Autorisierung, also das, wo es manchmal holpert, ist Garmin muss ja die Erlaubnis von Komoot einholen, um die Daten zu holen. Das muss Wahoo übrigens auch. Bei Wahoo ist es in der Wahoo-App integriert. Ich gebe mein Passwort ein. Dann wird man hingeleitet im Smartphone zu Komoot und muss sein Passwort eingeben und bei Komoot erlauben, dass Wahoo oder Garmin das darf.
Genau, ist ja auch ein Datenschutz.
Und das ist die wichtige Stelle. Und wenn es da mal hakt, muss man halt teilweise das ganze Telefon nochmal neu starten oder die App nochmal neu starten. Und dann irgendwann geht es auch. Aber bei Garmin hat sich da früher immer relativ verschluckt. Aber das ist halt auch ein Weg, den man gehen muss, genauso wie man eine Strava-Verbindung immer autorisieren muss.
Diese Verbindung läuft jedenfalls und steht und ich bin total happy. Ich kann jetzt innerhalb von auch Mikrosekunden meine Strecken hin und her schieben. Die ich
und auch wenn du unterwegs bist.
Ne? Auch wenn ich unterwegs bin, ja. Und auch wieder bei der Dänemark-Reise, wie toll, immer wieder parademäßig, haben wir einen, und das war dann der vierte Tag, den haben wir umgeplant. Und nämlich da, wo wir Shelter hatten, wo wir geschlafen haben, habe ich dann gesagt, Mensch, ich plane einfach die Route von dem Shelter aus neu. Und das habe ich dann am Handy neu geplant, die Route.
Mit der Komoot-App.
Mit der Komoot-App und habe dann im Prinzip einmal synchronisiert, fertig. Und das ist genau die Sache, suche ich eine Adresse, wo ich hin navigieren muss, nehme ich doch lieber das Handy. Also dann nehme ich lieber das Handy.
Und dann nehme ich auch lieber die Komoot-App, um damit mir schnell was zurecht zu planen, als dass ich es über Quick and Dirty über die Wahoo-App mache, weil die Wahoo-App letztendlich nicht irgendwie Fahrradwege oder irgendwie abseits der Bundes. Auf der Komoot-App sehe ich ja, wo fahre ich denn überhaupt? Fahre ich auf Schotter, fahre ich nicht auf Schotter? Das können die anderen Apps nicht. Garmin hat, glaube ich, jetzt eine Funktion drin, dass die schon radfahrbeliebte Strecken
genau, du kannst so das mit ja,
reinrechnen.
Du kannst ja alles Mögliche einstellen.
Haben wir noch nicht getestet.
Schnellstraßen vermeiden, Fähren vermeiden.
Ja, die haben jetzt, glaube ich, auch eine intelligente Group, irgendeine intelligente Funktion drin, dass sie Strecken nehmen, wo viele Radfahrer unterwegs sind und solche Sachen. Das haben wir aber beide noch nicht getestet. Können wir nicht zu sagen, ob das funktioniert oder nicht. Wenn das einer weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Ist natürlich interessant, ob das wirklich funktioniert, weil es gab bei Garmin auch mal die Geschichte, gibst 50 Kilometer ein und er rechnet dir automatisch einen Rundkurs. Wenn ich das bei mir im Umkreis bei mir zu Hause gemacht habe, habe ich aber auch sofort gesehen, das wäre jetzt nicht der Rundkurs, der schön ist. Und das wäre mal interessant, ob das heutzutage funktioniert oder nicht.
Aber um die Frage zurückzugeben, ich tue die Zieladresse nicht in meinen Garmin reintippeln.
Ja.
Ich könnte das aber. Ja. Da waren wir hängen geblieben,
mein Lieber. Das ist unsere Art der Navigation. Also ganz, ganz selten, dass wir wie im Auto sagen, wir müssen jetzt zu der Adresse. Dafür ist unser Rad eigentlich aber auch zu wenig Fortbewegungsmittel zu unbekannten Städten, ne, wo man halt eben nicht in fremde Städte reinfährt.
Wir nutzen es halt als Sportgerät und Freizeitgestaltung.
Selbst wenn ich in Hannover unterwegs bin, nehme ich dann doch das Smartphone, gucke, wo die Adresse hin. Ich war hier in Hannover übrigens mal Taxifahrer. Ein paar Straßen habe ich sogar im Kopf. Früher, also 20 Jahre her fast. Dann weiß ich schon, wo ich ungefähr hin muss. Ne? Dann brauche ich gar nicht die Navigation und solche Sachen. Die brauchst du dann wirklich in fremden Städten. Aber die Navigation ist sozusagen für uns wichtig, wenn wir uns einfach Strecken planen im Urlaub oder jetzt Orbit, was auch immer. Ne? Das ist schon wichtig. Ich würde jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen. Und Navigation macht man ja nicht nur am Fahrrad. Würde ich jetzt mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Navigation zu Fuß ist ja was anderes als jetzt auf dem Fahrrad. Was nutzt man denn da?
Also ich weiß, was ich nutze. Soll ich jetzt zuerst antworten?
Meinetwegen. Also ich habe da auch unterschiedliche Sachen tatsächlich, die man da nutzen könnte, die ich auch schon genutzt habe.
Gut, ich hatte mal tatsächlich auf La Palma meinen Fahrradtacho dafür genommen. Und ich hatte auch mal, als wir mal wandern waren, auch mal eine Navigationsuhr von Garmin genommen. Das finde ich alles Käse. Also mache ich mit meiner Frau oder mache ich mit Freunden Urlaub als Wanderurlaub, nehme ich doch tatsächlich gerne eine Karte. Eine richtige Papierkarte. Und als zweite Wahl würde ich dann das Handy nehmen. Ich würde nicht meinen Garmin 1030 nehmen und ich nehme auch auf gar keinen Fall mehr die Uhr, weil ich einfach gar nichts sehe.
Ja gut, das ist aber ein Augenproblem.
Ja, aber jetzt reden wir ja über mich.
Ja, Karte, also tatsächlich.
Karte macht auch Spaß.
Karte, Wanderung macht viel meine Frau und die rennt auch immer mit einer Karte rum, guckt aber auch bei Komoot, so ist es nicht. Aber dann glaube ich auch sie auch eher auf dem Handy, sie hat gar nicht so eine Uhr, mit der sie navigieren wollte oder irgendwas. Was tatsächlich viele machen, ist mit dem, beziehungsweise wo auch Fragen kommen, das, was ich nicht doof finde, ist mit dem Fahrradcomputer das zu machen, weil tatsächlich, du hast den zwar nicht immer sichtbar, aber du hast natürlich eine viel, viel bessere Ablesbarkeit als mit einer Uhr. Weil diese ganze Kartendarstellung auf den Garmin-Uhren, die habe ich auch getestet, habe ich auch mal Videos zu gemacht, die 945 und so weiter. Du kriegst so eine Uhr, die Kartenmaterial hat und denkst, geil, jetzt kann ich endlich auf der Uhr gucken, wo ich lang muss und so weiter. Und dann habe ich da ein Video zu gemacht, fand das auch super interessant und habe, glaube ich, ein oder zwei Läufe in meinem Leben gemacht, wo ich wirklich mit der Uhr gelaufen bin. Und dann war es auch wirklich immer nicht ideal. Und dann ist es auch so, die Chorus hat zum Beispiel nur so einen Track, gar nicht die Karte. Und da bin ich früher auch mit dem Track gelaufen. Ob du mit dem Track oder nur mit der Karte läufst, auf der Uhr macht gar keinen Unterschied. Der Track reicht völlig aus. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich bin im Urlaub und mache mir einen Rundkurs, ist das so ähnlich wie bei dir, wo du sagst, naja, ich hab zwar so einen Track auf der Uhr und kann laufen, gucke aber, wo es schön ist und biege vielleicht auch mal ab, aber ich sehe ungefähr, wie ich mit dem Track wieder zurück nach Hause komme. Oder ich sage der Uhr, bring mich nach Hause über so einen Track. Geht ja auch. Man muss ja den Track gar nicht laden. Dafür macht das vielleicht Sinn, wenn man wirklich als Läufer navigiert. Ansonsten gibt es zu Fuß für mich ja eigentlich entweder die Option, ich wandere oder ich tatsächlich ganz, ganz oft ist es ja so, du bist in irgendeiner fremden Stadt und gehst zu Fuß irgendwo durch die Gegend und willst irgendwo hin zum nächsten Kaffee. Natürlich, das iPhone nehme ich, Google Maps oder halt Apple Maps und sage, da und da will ich hin und dann gucke ich halt alle 5 Minuten, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Das heißt, ich merke mir, ja, dritte rechts, vierte links oder was auch immer und zwischendurch guckst du nochmal, ob du wirklich unterwegs bist oder nicht.
Genau, bin ich in einer fremden Stadt, muss irgendwo wissen, wo ist die Post oder wo ist das nächste Restaurant, was wir ansteuern wollen, nehme ich das Handy.
Ja, ja. Und ich habe auch die Apple Watch natürlich im Einsatz gehabt und so weiter. Das habe ich auch benutzt. Das heißt, das ist eigentlich ganz witzig, auf dem Handy gibst du was ein und die Apple Watch zeigt dir dann die Abbiegehinweise von Apple. Das funktionierte eigentlich ganz gut, aber dass man auch auf der Apple Watch, die ja nun wirklich mit Touchscreen und so Smartphone-mäßige Kartenmaterial da hat, hast du auch nicht drauf geguckt. Das war auch irgendwie alles nicht bedienbar, selbst mit Pin, mit den 2-Finger-Zoom und so weiter. Das hat alles nicht so richtig funktioniert. Wenn man jetzt mit dem Fahrradcomputer, zumindest ist es beim Wahoo so, ich weiß nicht, wie das jetzt aktuell ist beim Garmin, da kommt oft die Frage, ja, weil ich weiß, viele nutzen Element Bolt tatsächlich zum Wandern. Die schreiben dann immer, ja, ich habe jetzt eine Wanderung bei Komoot geplant, die kommt ja bei meinem Bolt überhaupt gar nicht an. Der Bolt holt sich bei Komoot natürlich nur die Fahrradtouren runter. Das heißt, der ist ja so schlau, sagt, naja, Wandern interessiert mich nicht, ich bin ja ein Fahrradcomputer.
Ich bin ja kein Wandergerät.
Auf der einen Seite sehr, sehr schlau, auf der anderen Seite natürlich ärgerlich für die Leute, die den zum Wandern benutzen will. Das heißt, ihr müsst bei Komoot aus eurer Wanderung, aus eurer Fahrradfahrt eine Wanderung machen. Nee, aus eurer Wanderung eine Fahrradfahrt machen.
Und auch keine Rennradfahrt.
Nee, genau. Und dann bin ich mir relativ unsicher, ob dann, weißt du, ob Komoot in dem Augenblick nicht alles durcheinander würfelt?
Ja, genau. Also ganz entscheidend ist, dass wenn du jetzt eine Wanderung machst, dann gehst du ja Wege, die eventuell zu Fuß natürlich gehen, die aber mit dem in Anführungsstrichen Rennrad oder Tourenfahrrad gar nicht gehen und dann musst du natürlich Hardcore Mountainbike nehmen.
Aber selbst dann kann es noch sein, dass es Abweichungen gibt.
Genau, dann kannst du aber in der Komoot-Software off-grid gehen und sagen, ich zwinge die Karte, obwohl mein Fahrradweg da nicht lang gehen kann, zwinge ich den Weg zu gehen. Das geht.
Was heißt off-grid?
Wenn du zum Beispiel du hast 2 Punkte.
Ja.
Und das ist ganz klar, dass du diese miteinander verbinden willst. Und er routet dich aber wie so eine Umleitung, weil er sagt, das geht aber nicht.
Ja, ja.
Da gibt es keinen Weg. Und dann gehst du off-grid und sagst, pass auf, nein, das will ich aber erzwingen. Und dann verbindet er
dich. Ist das ein rechter Mausklick? Oder
wie die Tastenkombination. Ja, ich glaube mit der rechten Maustaste. Und dann kannst du, ich könnte es jetzt eben aufmachen, kannst du es,
ja,
gibt es einen Kontext? Gibt's einen Kontextmenü?
Ist das mit diesen blauen Punkten dann, ne?
Ja.
Okay.
Das heißt, du siehst, weil du manuell eingegriffen hast und gesagt, ich will es aber, ich weiß, da kann ich den Bach überqueren.
Ja, genau. Ja, das ist dann so ein kleiner, das ist relativ tricky, wenn man sagt, Fahrradcomputer zum...
Ja, und es gibt natürlich auch Fehler in den Karten. Es ist ja nicht alles perfekt, wo du genau weißt, Mensch, ich weiß ganz genau, da gibt es eine Brücke über den Bach, die gibt es, ich weiß, dass es die gibt und die ist intakt und ich weiß, da kann ich rüber. Aber Komoot ist der Meinung, nein, du kannst den Bach da nicht überqueren und gibt dir eine 5-Kilometer-Umleitung und du weißt aber ganz genau, ja, da ist ein Fehler im Programm. Mhm. Dann kannst du sagen, ich weiß, was ich tue, ich will da über den Bach.
Nee, aber so ist das halt. Das sind so, und man hört auch schon raus, dass wir da nicht, ja, zumindest beim Fahrrad nicht die Smartphone-User sind. Jetzt geht es noch ein Stück weiter, weil man könnte ja auch mit dem Auto navigieren. Das ist ja wieder... Würdest du auf die Idee kommen, dein Garmin fürs Auto zu benutzen?
Nein, auch nicht. Nein, aber beim Auto? Na,
vielleicht, wenn man so eine Oldtimer-Rallye macht. Vielleicht macht es da Sinn zu sagen, ich lade mir eine Strecke auf dem Garmin, fahre die ab oder mit dem Motorrad eine Tour macht. Also ist ja tatsächlich wir nutzen das Auto, um von A nach B zu kommen, als Fortbewegungsmittel. Aber Leute, die so, ich glaube, die Motorrad in, ich glaube, so ein Edge oder ein Wahoo würde für so einen Motorradfahrer schon Sinn machen, der sagt, ich mache jetzt hier meine Tour durch die Alpen und will eben nicht von A nach B, sondern habe irgendeinen schönen Rundkurs über die Alpen, die ich fahren will. Da macht es dann wieder Sinn, so ein Gerät zu nutzen als...
Ingo, da gibt es nur eine Antwort von mir.
Kommentare.
Ahnung. Kommentare.
Motorradfahrer fahren. Ich glaube, da macht es Sinn, aber ansonsten im Auto...
Aber ich höre doch auch von den Motorradfahrern, dass die, also ich... bin mir ziemlich sicher, dass auch Garmin dafür die Motorradfahrer perfekte Geräte hat.
Ich glaube auch, da gibt es wahrscheinlich
Spezial. Aber das ist nicht meine Domäne, da gehe ich komplett auf Glatteis, halte ich mal die Klappe. Weiß ich nicht.
So, und dann gibt es ja die Möglichkeit beim Auto, dass du dir so ein TomTom reinhängst unter die Windschutzscheibe oder die originale Navi nimmst. Und ich habe in tatsächlich allen Autos, die ich so bisher gefahren habe, die normale Navi drin. Und die war auch früher immer besser als das, was du am Smartphone gemacht hast. Und mittlerweile... Selbst die teuerste irgendwie BMW-Navigation ist nicht so gut wie die Apple. Ich nutze tatsächlich die Apple-eigene App auf dem Smartphone. Oder in manchen, im Ausland macht dann Google Maps wieder mehr Sinn.
Sind wir uns einig, ne?
Ja, das also, ist definitiv besser.
Sind wir uns einig?
So ich was Stauumfahrung angeht, Aktualität der Stauumfahrung, bessere, ich finde es auch besser ablesbar, obwohl es ein kleines Display ist.
Ich benutze Google Maps und muss ganz ehrlich sagen, die Fahrzeit stimmt ja perfekt, inklusive der Stauberechnung.
Ja.
Auch ich habe hier so ein Schleuder-Turan, so ein Betrüger-Turan, softwaremäßig. da ist eine Navigation von VW drin und ich muss ganz ehrlich sagen, finde Google einfach sensationell gut. Ich mache das Handy an und ich nutze gar nicht mehr die Navigation. Also zukünftige Autos könnten bei mir schon aufs Gerät verzichten.
Ja, manchmal lassen wir es parallel laufen. Ne? Das habe ich auch schon gemacht. Tatsächlich wir hatten ja den VW, da war die Navi ganz okay, so was Stauumfahren an. Jetzt habe ich weil ich schon weiß, dass ich ein Handy-Fan bin, habe ich gedacht, naja, aber ganz ohne Navigation so ein Auto zu nehmen, fand ich auch doof. Ganz wichtiger Tipp für Leute, die irgendwas mit Mercedes zu tun haben. Da gibt es eine Option Garmin Map Pilot. Die kostet halt nur 500 Euro gegenüber der 3000 Euro großen Navigation, die man sonst bestellen kann. Nur in Anführungsstrichen. Das ist natürlich auch alles alles Mondpreise in diesen Autos. Ist bei mir ein Leasingfahrzeug, da geht das dann immer. Dann geht das irgendwo unter in dem Leasingpreis. Aber es ist... dieses Garmin Map Pilot ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Okay.
Also die Navigation hat nun überhaupt gar keiner Bock zu benutzen. Die ist aus den, ich hätte jetzt fast gesagt, aus den 80ern. Also es ist so ein Ding, was du 2005 vielleicht noch hättest benutzen können, aber das ist nicht mehr up to date. Ne? Also es braucht irgendwie 3 Minuten, bis die Software überhaupt gestartet ist. Die hat sogar eine Online-Anbindung bei Mercedes jetzt für Staufunktionen und sonst wie, aber da brauchst du nochmal 3 Minuten.
Okay.
Bis dahin bin ich dann auch schon angekommen.
Ich bin mir doch ziemlich sicher, ein guter Freund von mir hat jetzt so einen neuen Audi A6 gekriegt, dass da auch Google-Navigation drin ist. Ich bin mir ziemlich...
Tesla hat Google drin.
Also Und das finde ich natürlich ganz schön, weil es da direkt beim Lenkrad integriert ist.
Ja.
Wie gesagt, ich mache das Handy da dran.
Ich finde es auch tatsächlich, alleine die Eingabe am Handy finde ich geiler. Dass du mal eben zack, 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 eine Adresse eingibst oder Siri fragst, wohin und sonst wie. Das funktioniert alles bei dem Auto. Erstens bei jedem Auto anders, dass du es wieder vergessen hast. Wie geht denn das jetzt nochmal? Ja. Und dann gibst du deine Buchstaben da ein. Dann gibst du welche mit Touchscreen, wo du Buchstaben eingibst.
Wo ist nochmal das Ä und Ü?
Ja, und irgendwie ist es alles, sind natürlich die Smartphones ganz weit vorne. Ich mag Apple Maps lieber als Google Maps. Finde ich einfach... verbraucht auch weniger Strom und so weiter. Das war aber wieder letztes Jahr in Italien unbrauchbar, weil da Apple Maps diese Verkehrsdaten nicht live drin hatte, zumindest nicht so gut wie Google Maps.
Also dazu nochmal vorgegriffen, im Auto ist mir der Stromverbrauch egal, weil ich habe es einfach am Kabel.
Das ist auch der einzige Ort, wo du dein Handy lädst, ne? Und deswegen ist es auch immer leer, wenn die Fahrt zu kurz ist.
Du darfst doch den Leuten nicht alles verraten hier.
Gut, also dann würde ich jetzt mal, ich hoffe, dass das jetzt ganz interessant war, was wir hier so gequatscht haben. Aber das sind ja die Navigationssachen, die es gibt. Entweder ich navigiere eine Strecke oder ich gebe eine Adresse ein. Adresse eingeben auf dem Fahrrad unwichtig, im Auto wichtig.
Genau.
Und Streckenplanung ist das, was man vorher plant, um es dann hinterher abzufahren. Und das ist natürlich eine Freizeitveranstaltung und nicht irgendwie von A nach B kommen.
Dann wissen die User jetzt im Auto, sind wir beide d'accord, dass wir das Handy benutzen, sehr gerne. Ja. Du die Apple-Karten, ich Google Maps. Auf dem Fahrrad, also ich mache die Zusammenfassung, ist der Ingo mit dem Wahoo Roam sehr zufrieden und unterwegs und ich mit dem Garmin 1030 Plus unterwegs und sehr zufrieden.
Dann kommen wir mal zum Thema Smartphone. Warum Smartphone Sinn machen kann oder auch nicht, weil wir haben jetzt beide, außer im Auto und zu Fuß, das Smartphone außen vor gelassen. Also für mich ist es komplett außer Reichweite, jemals zu mein Smartphone am Fahrrad zu betrinken. Ich habe es mal ganz früher mal probiert, aber war mir alles zu wackelig, zu groß und so weiter. Und du hast jetzt da das tatsächlich probiert. Wie kam es da überhaupt dazu, das zu probieren?
Naja, aus Treue zum Channel. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das hatte ich auch versprochen und dann muss ich das ja irgendwann mal einlösen. Ähnlich wie du, wir hatten da auch schon mal drüber geredet, es ist völlig undenkbar für uns, ein Handy an ein Rennrad zu machen, allein schon von der Größe und auch ans Mountainbike und da fallen wir ja auch mal hin und all diese ganzen Sachen und es ist in unserer Welt gar nicht aufgetaucht, dass wir überhaupt ansatzweise gezuckt hätten, darüber nachzudenken, dass wir das Handy am Fahrrad dran machen. War bei dir nicht so, bei mir nicht so und wir haben auch keine Freunde, die das tun, müssen wir auch mal sagen. Ja, ja. Wir haben einfach auch in unserem ganzen Freundeskreis niemanden, der das tut. Von daher ist das irgendwie, hat das so einen kleinen Punkt, wo wie absurd. Naja, aber jeder hat ein Smartphone. Na, wir haben das alle in der Tasche und wir nehmen es in der Regel auch immer mit, wegen der Erreichbarkeit. Also ja. Und Komoot hat schon einen wichtigen Platz eingenommen bei uns in den letzten 5 Jahren, was die Streckenplanung angeht. Und für Komoot gibt es eben auch eine App auf dem Handy. Und wenn wir halt so Videos bei YouTube hochladen, lassen immer das Handy außen vor, weil es in unserer Welt halt einfach gar nicht vorkommt. Und dann sind wir auch gar nicht der richtige Ansprechpartner für Navigation mit Handy am Fahrrad, weil wir es eben auch gar nicht nutzen und irgendwie auch keinen Bock haben. Und dann gab es aber sehr oft die Nachfrage oder auch manchmal diese Mini-Durchbeleidigung, ja, immer hier mit euren Garmin und Wahoo und das kann ich alles mit meinem Handy machen. Und wenn du das dann irgendwie das 20. Mal liest, das kann ich auch alles mit meinem Handy machen und ich kann das auch, alles das kann ich auch mit meinem Handy machen. Ich brauche doch nicht so ein teures Garmin-Gerät kaufen. Da habe ich gesagt, okay, das kann man sicherlich mit dem Handy machen, aber ich habe das noch nie getestet und dann irgendwann werde ich das auch mal machen. Und jetzt ist das ja eine komfortable Position, wenn man solche Geräte ja besitzt, wie Garmin und Wahoo. Und dann ist ja immer so, oh, muss ich das jetzt machen? Ich habe ja alles. Ich bin ja in meiner Komfortblase. Ich habe ja schon alles. Ich suche ja gar nicht das Handy. Dann habe ich es ein bisschen vor mich hergeschoben. Und dann war es jetzt aber, weil ich ein paar Erklärvideos zu Komoot gemacht hatte, war es jetzt aber an der Zeit zu sagen, okay, na gut, jetzt mache ich das mal. Jetzt nehme ich mein Handy, lade eine Strecke drauf und ganz wichtig, wir sind jetzt wieder in der Unterscheidung. Es ging mir nur darum, ich plane eine Strecke, so 40, 50 Kilometer und die fahre ich navigiert ab. Finde ich das Handy besser? Finde ich mein Tacho, welchen Tacho ich auch immer nehme, ob Wahoo oder Roam war mir gar nicht, Wahoo oder Garmin war mir gar nicht wichtig. Es war mir nur wichtig, der Unterschied.
Das heißt, es ging dir nicht um Trainingsdaten, genau. Nicht um Tracking, wobei das ja bei der Komoot-App, glaube ich, trotzdem parallel trackt, aber nur am Ende ging es nur darum, von A nach B zu kommen oder beziehungsweise
genau, Rundkurs eine vorgegebene Strecke einfach nachzufahren, ohne sich zu verfahren. Ein Anwendungszweck, den ich, sage ich mal, als sehr wichtige Sache ansehe und um mehr ging es mir nicht. Und dann wollte ich nur mal wissen, wie macht das Handy, wie gefällt mir das? Denn eins ist ja klar, wir sind ja nicht doof, das Handy kostet kein extra Geld, weil jeder besitzt es. Also, jeder, aber die Mehrheit hat ja eh ein Smartphone.
Und naja, es kostet denn dahingehend extra Geld, dass du es ja irgendwie am Lenker anbringen musst.
Genau, das ist der einzigste Punkt. Aber wir besitzen so ein Gerät in der Regel. Ja. So, und jetzt wollte ich das eigentlich mit dem iPhone machen, weil das ist das Gerät, was ich zu 95% in meinem Handyumfeld so nutze. Und ich habe aber auch ein günstiges Gerät mir angeschafft. Zuerst war es ein Honor-Gerät. Das ist so eine Marke von Huawei, so eine Tochter. Das kostete auch so 200 € und konnte wahnsinnig viel Sachen als Android-Gerät, wo ich dann noch eine zweite SIM-Karte reinmachen kann, was man im Urlaub mal nehmen kann, wenn man mal Netflix gucken will oder die Kinder schreien danach, da wollte ich nicht nochmal so ein teures iPhone kaufen. Das waren meine Intentionen. Jetzt hat der App Store da geschlossen und ich hatte auch einfach keinen Bock auf die Marke mehr, weil das mir alles zu blöd war mit dem Rechtsstreit. Und dann habe ich mir ein 200 € oder 250 Euro Samsung-Gerät gekauft, was eine wahnsinnige Qualität hat, wo es, muss ich ganz ehrlich sagen, für das Geld, wenn man das im Vergleich sieht, was man bei Apple bezahlen muss. Aber es ist ein Ausweichgerät bei mir, ein Backup-Gerät, eine zweite SIM-Karte, wenn ich nochmal irgendwie andere Telefongespräche führen muss, wo nicht, wo man mal temporär was verkaufen muss und muss man eine Nummer geben, wo man sagt, das muss auch nicht jeder meine private Nummer haben oder dieses oder jenes. Und auch wieder vorwiegend im Urlaub als Backup-Gerät und tatsächlich auch als Speicher, weil da kannst du ja einfach so eine 500-Gigabyte-Karte reindrücken für 50 Euro und dann kannst du da 30 Filme draufladen und beim iPhone müllst du da, also haust du dir die ganzen Filme aufs iPhone. Das haben wir halt so getrennt. Jetzt kommt der Test und hatte ich eigentlich vor, das iPhone zu nehmen und dann sagte ich, nee, du hast eigentlich auch ein günstigeres Gerät, falls es dir nämlich vom Lenker fliegt oder du...
Ja, aber die Angst hat man denn schon, ne?
Genau. Und da fängt schon der erste Prozess an. Boah, mein Telefon, was ich, und ich benutze natürlich auch mein Telefon sehr professionell beruflich. Das heißt, ich bin relativ darauf angewiesen, dass mein Telefon wirklich funktioniert und da ist und ich da ein sorgenfreies Produkt habe. Und deswegen darf es auch für mich etwas teurer sein, weil eins muss man der Firma Apple zugestehen, das ist ein relativ sorgenfreies Paket, was man da kriegt. Und immer wenn Produktivität natürlich noch mehr im Vordergrund steht als der Preis des Gerätes, das war der Grund, dass ich das Apple-Gerät halt sage, nee, du, das packe ich zur Seite, ich nehme jetzt das Samsung-Gerät. Aber guter Punkt, das war der erste Punkt so, wow, so das mega teure produktive Gerät an den Lenker zu machen, wenn ich da jetzt das auf links ziehe, habe ich zumindest 2-3 Tage beruflich, muss ich sofort in den Apple-Laden und eins kaufen, damit das normal wieder abläuft. Das wäre beim Samsung-Gerät eine niedrigere Schmerzgrenze gewesen. Und eins ist auch ganz klar, lege ich mich am Wochenende auf die Klappe und mein Garmin geht kaputt oder mein Wahoo Roam geht kaputt, kann ich am Montag trotzdem, wenn ich denn noch gesund bin ich natürlich trotzdem wieder produktiv mit der Welt.
Naja, dann, also das muss man ja auch sagen, das Smartphone ist heutzutage ja so wie früher ein Laptop war, ne? Das ist dein Computer, mit dem du ganz viel Arbeit erledigst.
Für mich ist es ein Arbeitsgerät, ne? Und dann das ist bei manchen Leuten gar nicht so verankert, so eine Denkensweise zu haben. Und das kann ich auch verstehen, aber bei mir ist das ein wichtiges Arbeitstool. Und dann würde ich halt sagen, okay, ich habe jetzt in Anführungsstrichen nicht mein Arbeitsgerät zerstört. Und deswegen habe ich mich für das Samsung entschieden, für das günstige Gerät am Lenker und habe da so einen Adapter dran gemacht und habe dann im Prinzip die beide Geräte am Lenker gemacht und verglichen und habe halt so eine Strecke von 40 Kilometer gefahren. Du warst ja auch dabei und habe dann so meine Erfahrungen gesammelt, was positiv und negativ ist, kommt jetzt ja als Auflösung von der ganzen Sache. Aber das war der Auslöser, wie es dazu gekommen
und
ist.
Und verbunden hast du es jetzt mit SP Connect, ne? Das war jetzt die haben ja wirklich ein relativ großes Portfolio an Zeug, um Sachen am Lenker anzubringen, also nicht nur das Smartphone.
Es gibt auch komplette Hüllen für dein Telefon, wo du das Telefon reinmachen kannst, also iPhone und Samsung, die gängigsten Geräte. Das wollte ich aber nicht. Ich habe nur so ein Klebepad hinten drauf gesetzt. Also ich kann das ja einmal hier hochhalten, die Leute, die bei YouTube sehen, ich habe das hier.
Naja, so also ein letztendlich ein relativ schmal, also es baut vielleicht so oft 5 mm auf, würde ich sagen, hinten nochmal zusätzliche Breite. Und das finde ich schon relativ schmal. Und dann gibt es natürlich viele, die sagen, naja, dann habe ich ja die ganze Zeit dieses Klebepad hinten auf meinem Handy oder auf meiner Hülle.
Stört mich sonst auch. Ne?
Also würde mich ja auch nerven. Aber der Witz ist ja, dass man einfach sagen kann, naja, kaufe ich mir nochmal eine zweite billige Hülle und klebe da das drauf. Und im Alltag nehme ich eine andere Hülle, Handy raus, Handy rein. Und
genau, Handyhüllen liegen ja in dem Bereich von 10 bis 20 Euro und in auch guter Qualität. Ja,
die originalen Apple liegen jetzt bei 53 Euro.
Ja.
Da würde ich dann auch wahrscheinlich nicht hinten so einen Aufkleber draufkleben wollen.
Ja, also das ist na klar, man muss sich Gedanken machen. Und ja, dann habe ich halt eine Erfahrung gesammelt und habe mein Fazit gemacht und es war so ein 10-Minuten-Video, wir können es ja hier nochmal verlinken. Ja, und das habe ich halt in die Welt geblasen und dann gab es 200 Kommentare.
Ja, und die gehen wir jetzt alle durch, weil ja da jetzt auch, hast du noch Sachen, die du erklären willst vorher, die dich gestört haben oder einfach jetzt anhand der Kommentare?
Ich würde ja vielleicht die Basics mal einmal rausblasen.
Oder das, was du schön und was du nicht schön fandest, darum geht es, die Pros und die Kontras.
Genau.
Weil du warst ja begeistert von einigen Dingen und einige Dinge haben dich gestört, glaube ich, ne?
Also das, wovon ich natürlich sehr begeistert ist, und das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, ist die Größe des Gerätes. Ich bin natürlich mega begeistert, wenn du da so ein 6 Zoll Ding am Lenker hast, also ein riesengroßes Display hast und viel Karte siehst, natürlich sehe ich unheimlich viel gerne Karte und den Punkt, wo ich bin und weiß schon sehr vorausschauend, da kommt der Wald, da kommt dieses. Also das finde ich halt sensationell gut.
Kannst du dir ja eigentlich demnächst so ein iPad vorne am Lenker machen. Genau,
und, aber das ist ja ein schönes Bild. Am liebsten natürlich so ein iPad, was die Sichtbarkeit angeht. Was natürlich völlig absurd ist, weil natürlich will ich an meinem Lenker nicht viel abdecken und natürlich ein bisschen windschnittig wäre ja auch ganz schön. Das heißt, dass ich ein großes Display habe, das ist mega geil, hat mir wirklich gefallen und du weißt, da springe ich sofort drauf an. Das macht mir Freude und ich war auch während der Fahrt sehr euphorisch, habe gesagt, Mann, ist das super. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Displayqualität von diesem Samsung 250-Euro-Gerät ist ja echt sensationell gut. Also es ist ja, wäre ja gelogen, wenn ich das nicht bestätigen würde. War ich sehr, sehr begeistert, hat mich sehr gefreut. Ein Punkt, den ich natürlich, und da merkst du schon, dass man so doof ist. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass ja mein Gerät gesperrt werden muss, dass die Karte sich nicht drehen kann. Denn ein Handy hat ja eine Hoch- und Quer-, also Längs- und Querausrichtung. Und es
legst du dich einmal in die Kurve,
dreht sich das Display, bis ich dann da kapiert habe, kannst du ja auch sperren. Aber es dauert immer ein bisschen, bis der... Ich sperre meine Display-Funktion nicht in meinem Leben und dann muss man sich bei YouTube auch gerne anhören können, dass man ja doof ist. Ja, habe ich verstanden, aber ich nutze das ja auch nicht und dann ist es ja auch.
Aber das ist ja genauso, dass ja irgendwelche Nachrichten und ein Telefonanruf und so ein Scheiß reinkommen, muss ja auch auf Do Not Disturb machen, sonst wirst du ja die ganze Zeit genervt. Genau. Wahrscheinlich, ne?
Genau. Und aber da merkt ihr, dass ich ja das noch nie genutzt habe und diese Erfahrung mit euch zusammengehen will und in dem Podcast vielleicht dem einen oder anderen noch auf die Wege geben. Na klar, das ist das Erste, was du machen musst, wenn du das Handy machst. Dass sich das auf gar keinen Fall dreht. Das ist das Allererste. Aber diese Kopfschmerzen habe ich ja mit dem Fahrradtacho nicht. Der Fahrradtacho, der ist ja klar, dass der so ist. Was soll denn das? Ja, die Kopfschmerzen habe ich da nicht. Aber das war nur eine Kleinigkeit, das haben wir ja auch beseitigt. Aber ich habe es trotzdem im Video drin gelassen, damit den Leuten klar ist, Mensch, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist ein Punkt, der mich genervt hat. Und
du kannst es ja theoretisch, kannst es ja auch querstellen. Du kannst es ja absichtlich, absichtlich ist ja das Schöne, du kannst es ja in beiden.
Das ist für eine Navigation, aber finde ich völlig ungeeignet.
Ich würde dich jetzt auch nicht machen, aber die Möglichkeit gäbe es. Ne?
Ja, ja. Genau, und dann nimmt es halt zu viel Platz weg. Ja. Also, was das angeht.
Zum YouTube gucken würde ich es quer machen.
Ja, auf dem Lenker, ne?
Ja, ja.
Während der Fahrt.
Ja, dann da hat man 3 Stunden Zeit, mal alles wegzugucken.
Ja, frage ich mich. Vor allen Dingen ist das ja noch viel besser, dann bist du auch in der freien Natur.
Ja, ja.
Ja, also das ist Fluch und Segen zugleich. Dann war ich, und das ist vielleicht ein kleiner Fehler, über den ich gar nicht nachgedacht habe in dem Video, und deswegen, da kommen wir ja nochmal zu, die Ablesbarkeit. Fand ich natürlich sensationell. Nun hatten wir auch einen leicht bewölkten Tag und ich konnte alles perfekt ablesen. Tatsächlich fehlte mir der Test und deswegen habe ich da nicht drüber nachgedacht. Bei mega direkter Sonneneinstrahlung, 12 Uhr Sonne im Sommer, das könnte vielleicht sein, dass da das Handy nicht gut ablesbar ist.
Mhm. Ja, und wenn, dann brezelt das Display so doll auf, dass es wahrscheinlich auch sehr gerne schnell abgeht. Und ja. Überhitzung, ne? Also wenn ich mein iPad im Garten in der Sonne sitze und lese, dann irgendwann so nach einer halben Stunde sagt das, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bin ich zu heiß.
Genau, da kommen wir dazu. Ja, Überhitzung von dem Gerät, das ist eine negative Sache, aber das packe ich ein bisschen nach hinten.
Ist halt ein Prozess, halt ein schneller, großer Prozessor drin, der gekühlt, beziehungsweise der ja nicht gekühlt wird, kein Propeller drin wie beim Computer und dann ist halt Schluss. Es passiert ja auch mit dem Computer übrigens auf der Terrasse, dass der irgendwann den Geist, also sagt, er schaltet ab.
So, super Nachteil, sehr, sehr offensichtlich ist der Stromverbrauch von diesen wunderbaren Handy-Smartphone-Geräten. Das ist schon ein Gerät, ich weiß nicht, 6000 mAh, ich hab's vergessen, welchen Akkuleistung der hier hat. Also es ist schon ein fettes Ding, was da hinten dran ist. Ich weiß nur nicht wie viel, 5000 oder 6000. Und die 40 Kilometer Strecke, die wir gemacht haben, hat über 20% Akku runtergezogen. Das fand ich schon ganz schön viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nur 20 finde ich jetzt nicht schlimm bei 40 Kilometer. Wir waren ja 2 Stunden unterwegs, 3.
Ja, aber das fand ich schon ganz schön viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber wenn du das hochrechnest, kommst du doch auf...
Ja, auf 8, 9, 10 Stunden kommst du mit dem Gerät, auf voller...
Ja, aber das sind ja, gut, das ist keine 20 Stunden wie die Garmin oder 15 Stunden, 16 Stunden Wahoo erreicht, aber 10 Stunden ist ja zumindest schon mal was, womit man mitleben könnte.
Okay, nehmen wir das hin, wie es einer so sieht und da muss
nicht,
ich
vielleicht sagen. Nicht, wenn du wirklich durch Dänemark fährst und jeden Tag 10 Stunden fährst. Genau. Da würde es mich nerven, aber und so für eine schnelle Fahrt für 3, 4, 5 Stunden.
Genau, aber
viele fahren ja gar nicht länger.
D'accord, und das habe ich in dem Video auch so gesagt.
Ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so komplett, weil ich hätte jetzt gedacht, nach 3 Stunden ist der Akku alle. Dann hätte ich gesagt, das geht ja gar nicht. Aber so finde ich es zumindest noch so halbwegs brauchbar.
Ja, sodass dir noch diese Notfunktion bleibt, dass du auch dein Telefon als Telefon nutzen kannst. Ja, ja. Aber es war auch glühend heiß, muss ich tatsächlich auch sagen. Und wir hatten keinen Sommer. Also auch da muss man wieder sagen, ja, es ist die Frage, ob denn das Handy auch wirklich 8 Stunden macht oder nicht irgendwann sagt, ey, pass mal auf, ich spiele hier gar nicht mehr mit.
Ja, die ersten 20% gehen langsamer als die letzten 20%, ist auch klar.
Weiß man nicht mehr. Und mein Garmin hatte 5%. Fünf.
Ja, ja.
Also das ist natürlich ein Unterschied. Und das hat mich wieder zu dieser Dänemark-Tour gebracht. Für 4 Tage Dänemark fahren brauche ich den Garmin nicht laden. Das schafft er. Krass. Mhm. Und das ist auch eine deutliche Verbesserung zu den älteren
Geräten. Ja, die sind definitiv. Also der 1030 Plus hat ja wirklich, ist glaube ich jetzt, was die Akkulaufzeit hat, auch vorne von allen Geräten.
Kommt keiner hinterher. Ganz klasse. Und du, ich weiß das ja auch von deinem Roam, der hält ja auch irgendwie 30 Stunden oder irgendwas. Du
sagst. Nee, der hält nicht so lange. Ach, nee. Der ist irgendwie bei 16, 17 realistisch.
Ach so, okay, dann ist der Garmin dem
überlegen. Und der Edge 830 war schon sehr erstaunlich mit knapp 20 plus Stunden und ich glaube, der 1030 hat jetzt die Effizienz vom 830 geerbt und hat natürlich diesen riesen Akku da drin. Der Edge, das ist ja Vor- und Nachteil zugleich. Ne? Der Edge 1030 ist natürlich auch ein Riesengerät. Ist ja das gleiche, der Plus ist ja das gleiche wie der 1030. Der Plus hat jetzt das effizientere Betriebssystem, also beziehungsweise effizientere Technik eingebaut, aber noch den riesen Akku vom alten 1030 drin. Dadurch das Gerät natürlich relativ klobig, hält aber ewig. Also das ist am Ende ja für so, wenn du sagst, Mehrtagestour in Dänemark, eine Ladung ist natürlich der Knaller.
Dann. Ja. Wie gesagt, die Anzeige fand ich ganz toll und auch die Komoot-App zu nutzen zum Navigieren, da sind ja auch viele Leute anderer Meinung. Das ist genau mein Geschmack. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also die Karten an sich gefällt mir gut. Alles perfekt. Auch ich weiß genau, wo ich bin mit dem Wurm, den man da farblich sieht und auch der rote Punkt, wo ich bin. Das ist alles genauso, wie ich es mir wünsche. 100% mein Geschmack, volle Punktzahl. Ein Nachteil, da bin ich ein bisschen kritisch. Ich mag kein Geklapper an meinem Fahrrad und kein Gewackele. Klappern ist, glaube ich, jedem klar. Das kann uns alle in den Wahnsinn treiben, selbst wenn es eine Kleinigkeit ist, die klappert. Die Halterung SP Connect hat überhaupt nicht geklappert. Das Handy hat nicht geklappert, auch in der Hülle keine Bewegung. Aber weil wir Gravel gefahren sind, hatte das Display trotzdem eine minimalste, auch wirklich nur eine minimalste Bewegung. Aber das hat mich gestört.
Das nervt dann schon, ja. Ich merke das manchmal bei der GoPro. Da hatte ich nämlich auch mal so ein ganz, ganz, ganz witzige Mounts, so magnetische Mounts. Und auf einmal wackelt die GoPro mehr als vorher. Geht nicht, dass ich was ablesen muss da drauf, aber da merke ich sofort, dass ich sage, wird ja auch für die Aufnahme schlecht dann am Ende des Tages. Du musst die Sachen stabil am Lenker befestigen.
Und lenkt mich ab. Also da bin ich super penibel. Deswegen ist es vielleicht nicht für jeden so wie für mich jetzt. Beim Touring-Fahrrad um den Bodensee wäre mir das, glaube ich, egal. Aber im Sportmodus. Also wie gesagt, es ist meine Meinung und jeder hat.
Naja, und wir sind ja natürlich auch Gravel gefahren.
Wir sind auch Hardcore gefahren und ein Mountainbike wäre noch schlimmer gewesen.
Auf dem Rennrad merkst du es vielleicht gar nicht so.
Exakt immer. Ja. Und da muss ich sagen, beide Geräte, ob Garmin oder Wahoo, die sitzen wie eine Eins, da wackelt kein Mikrometer irgendwas. Das ist wirklich so, wo ich sage, die mache ich dran, klack, schnapp, da ist nichts drin. Und natürlich kommen dann ganz, ganz viele Kommentare. Nee, bei mir ist das alles toll und ich finde das alles super und meine Halterung ist die allerbeste unter der Sonne und ich habe hier und so. Okay, aber meine Erfahrungen decken sich nicht mit euren Erfahrungen. Deswegen posaune ich das hier raus. Ja, ansonsten ist mein Fazit schon ganz klar bei dem Fahrrad Tacho gewesen. Das hat sich nicht geändert. Mit der Sache als Notlösung oder zum Beispiel mein Sohn mit 14, der muss nicht jetzt für diese Stunde, die er dann mal so am Wochenende Rad fährt und meine Navigationsstrecke haben, für den müsste ich jetzt nicht einen teuren Fahrradcomputer anschaffen. Da kann er sein Handy nehmen und zwar hervorragend.
Ich glaube auch, dass das Smartphone dann auch interessant ist, wenn du so Alltagsfahrer bist und sagst, du willst, brauchst eine Navigation oder vielleicht ein Tracking oder was auch immer da. Oder eben Leute, die halt eben, weiß ich nicht, so ein Otto-Normal-Mensch mit dem Otto-Normal-Fahrrad, ohne Rennrad, ohne sportliche Ambition, der einfach mal an der Donau 2-3 Stunden lang fahren will und sowas. Für solche Leute ist natürlich ist es wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, sich noch in so einen Fahrradcomputer einarbeiten zu müssen. Die sind wahrscheinlich froh, wenn sie einfach ihr Handy nehmen können.
Nun habe ich durch die ganzen Kommentare viele auch Sportler erlebt, die ihr Handy nutzen und auch das lieben. Und die fühlen sich jetzt alle auf den Schlips getreten. Ne? Aber
Die hast du jetzt alle hier reinkopiert.
Nein, ich habe nur ein paar rauskopiert.
Ich hätte jetzt
das Gefühl, dass die Fraktion, und deswegen ist es auch so interessant, und wir machen das hoffentlich so objektiv wie möglich hier auch, ich würde tatsächlich sagen, die Fraktion ist genau 50-50. Und das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte getippt, die Fraktion ist 90-10 beim Fahrradcomputer. Und das ist aber nicht so. Also zumindest nach der Auswertung. Vielleicht 60-40.
Zu sagen. Also in unserem,
60-40, aber nicht.
In unserem Bekanntenkreis ist es 100-0.
Ja. Und deswegen habe ich mich auch so
gewundert. Alle Sportler, die ich kenne, haben auch alle. Also ich, dass ich wirklich jemanden kenne, der mit dem Smartphone fährt.
Sport macht.
Kenne ich tatsächlich persönlich gar keinen.
Von den Kommentaren, wie gesagt, deswegen ist es ja auch so.
Interessant.
Ja.
Müssen wir irgendwann nochmal, gibt's nicht diese Umfrage-Dinger hier bei Instagram oder sonst wie?
Vielleicht ändert sich das bei den Podcast-Zuhörern, die ja, ist ja auch interessant. Jedenfalls ist ja auch völlig okay. Ich würde auch 90-10 für Handy gelten lassen. Ich lasse alles gelten. Aber die Erfahrung von dem Feedbacks, von dem Video, da würde ich sagen, naja, eigentlich würde ich doch sagen 50-50.
Beim Smartphone wäre natürlich auch mal hochinteressant, kann man dann das Display locken? Oder weil da ist das ja das gleiche Regenproblem. Wenn da Regen drauf kommt, weiß ich nicht, ob da
falsch. Das waren auch unheimlich viele Kommentare, auf die wir kommen können. Ich habe natürlich den Pluspunkt, dann greife ich dem vor. Ist auch in vielen Kommentaren gewesen. Ich hatte natürlich gesagt, was das Robuste angeht und die Wetterbeständigkeit, kriegt das Smartphone keinen Pluspunkt für mich. Das kriegt immer das Outdoor-Gerät. Also in dem Fall Wahoo. Oder eben die Garmin.
Wobei jetzt hier die aktuellen iPhones sind ja sozusagen von Haus aus schon wasserdicht.
Genau, aber das gilt zum Beispiel für dieses 250-Euro Samsung-Handy nicht.
Musst du einpacken dann.
Muss ich einpacken, und was ich auf gar keinen Fall gut finde, ist ein Handy, was sowieso schon glüht, dann noch in einen so einen tiefgefrierten Beutel reinzupacken. Und da gibt es ja tolle Beutel, ob von Fitlock, von Topic und wie sie nicht alle heißen.
Es gibt ja auch wasserdichte Hüllen, richtig. Ne? So von Otterbox, die kriegst du, glaube ich, auch wasserdicht eingepackt.
Ich bin großer Fan von Otterboxen, gar keine Frage. Aber mache eben drüber ein Panzerglas, aber eben nicht diese komplette Hülle nochmal.
Ja, aber könnte man, theoretisch.
Man kann immer vieles.
Vielleicht ist auch diese SB Connect, die haben ja die passenden Hüllen. Genau. Und da ist es ja wirklich so, dass du so eine transparente Überziehhaube hast, um das Ganze wasserdicht einzupacken, die aber auch so einfach ist, dass man sie weglassen kann und wieder drauf machen. Vielleicht wackelt auch eine Originalhülle, also wenn du jetzt statt mit dem Adapter mit einer SP-Connect-Hülle hast, vielleicht wackelt das dann auch nicht so doll.
Ja, hier wackelt aber auch nichts an dem Geklebten.
Aber du hast aber 5 mm was aufbaut, was ja natürlich jeder Millimeter, das kennt man auch beim Fotografieren vom Stativ, je höher du aufbaust, desto mehr kommen die Vibrationen durch.
Du Ingo, ich habe es halt als mein Fazit genommen.
Ja, ja.
Ich kaufe mir so ein Wahoo oder Garmin, damit wir jetzt nicht, ich sage immer die beiden, weil das die Hauptgeräte sind, die wir hier benutzen. Da brauche ich mir halt keinen Kopf machen. Das kann den ganzen Tag regnen und das kann auch runterfallen. Da mache ich mir überhaupt keinen Kopf. Ich brauche auch keine Schutzhülle um meinen Garmin machen. Das ist alles total, der fällt auch nicht aus der Halterung.
Leider sind wir da ja nicht so, dass wir jetzt hier sagen können, so wie bei Garmin Wahoo, wo jeder einen anderen Geschmack hat. Hier können wir jetzt auch, sind wir ja ein Herz und eine Seele. Ne? Keiner von uns würde eigentlich wir sind beide überzeugte Wahoo oder zumindest Fahrradcomputernutzer.
Aber ich gebe doch schon die bestmöglichen Pluspunkte für das Handy, damit nicht die Leute drauf rumhacken, die ich denn raussuchen kann. Und auch wir haben gesagt, Handy ganz toll im Auto mit Navigation finden wir gut. Am Fahrrad ist es nicht unser Geschmack. Und wir wissen, dass wir jetzt, also ich hätte jetzt das Gefühl, 40-50% der Leute treten wir damit auf die Füße. Deswegen sagen wir es aber trotzdem.
Also wenn ich eine Wahoo-App kriegen würde, wo ich 20 Datenfelder aufs Handy kriegen würde, würde ich das Handy vielleicht sogar nehmen.
Nein, würdest du nicht, weil es das zu groß. Und das ist auch ja, der, das ist ja der Pferdefuß an der Sache. Mal ist das ja ganz toll, aber irgendwann will man ja auch ein kleines Gerät haben.
Interessant, was natürlich wirklich noch interessant wäre, wenn man die zumindest gibt es ja von Apple jetzt neuerdings dieses iPhone 12 Mini wieder, wo das Handy wieder kleiner wird. Und wenn ich mir wahrscheinlich so ein iPhone 12 Mini vom, ist natürlich von der Fläche größer als so ein Garmin 1030, aber dadurch, dass es natürlich flacher ist, wahrscheinlich gar nicht viel schwerer oder sonst wie. Das wäre ja noch interessant, wenn es ein kleines Handy gäbe. Es gibt ja den Hammerhead Karoo. Den hatte ich ja auch irgendwie der schon mal.
Ist leider sehr schwer.
Ja, schwer und groß. Die machen jetzt auch ein neues Modell, glaube ich, gerade. Das ist aber noch nicht fertig. Den habe ich ja auch mal gekauft. Der liegt unten auch irgendwie noch und habe den auch mal getestet. Den habe ich dann so beim Pendeln mal rumgetestet, bin dann jetzt noch nicht so richtig mit warm geworden, weil die haben eigentlich das Konzept gemacht, das Smartphone in den Fahrradcomputer einzubauen. Und das ist wahrscheinlich das, wo sich dann die beiden Fraktionen in der Mitte wieder treffen würden, wo sie sagen, ja, ich habe ja Smartphone-Feeling und trotzdem den Fahrradcomputer. Die haben es nicht schlecht gemacht. Tatsächlich, Touchscreen-Karte, und du hast ja auch gesagt, oh, das ist ja eine super Karte und Pinch und Zoom und sonst wie. Die haben aber es nicht begriffen. Deswegen habe ich, also erstens ist es wirklich wie so eine Scheibe Toast, also wirklich nicht viel kleiner als ein Smartphone, halt nur irgendwie robuster und hat die Robustness und hat tatsächlich, was eine super Idee ist, zu sagen, ja, ich habe einen Touchscreen, deaktiviere den und du kannst jede Funktion auch mit Tasten erreichen.
Na klar.
Und wenn es nicht mehr regnet, machst du den Touchscreen wieder an. Finde ich total genial, beide Optionen anzubieten, zu sagen, ich biete beide Wege parallel, super Idee. Ja. Und die haben aber den großen Pferdefuß gehabt, um da eine Strecke draufzuladen, eine geplante Komoot-Strecke. Ich schalte den immer alle 2-3 Monate mal an und mache ein Software-Update. Vielleicht können die das mittlerweile ja auch schon. Das war noch so dieser Pferdefuß, diese Strecke darauf zu laden, habe ich mir fast die Finger beigebrochen. Wenn das nicht wäre, wenn die wirklich mit Komoot sofort verbunden wären, wäre das für mich eine super Alternative. Wenn, so wie beim Wahoo oder wie bei der Connect IQ App, ich einfach meine ganzen Komoot-Strecken habe, ja, die wähle ich jetzt aus, fertig. Ja. Und zweiter Nachteil war die Akkulaufzeit, wo sie halt auch dem Display und der Helligkeit, weil es halt ein Smartphone-Display ist, was von hinten beleuchtet wird, da sind sie halt auch eingeschränkt auf 10 Stunden. Wobei ich das für viele Anwendungszwecke ja ausreichend finde, weil man fährt selten mehr als 10 Stunden am Tag. Aber
das verstehe ich, aber
dann wäre es auch wieder ein zusätzliches Gerät und ich bräuchte trotzdem vielleicht noch ein Wahoo für die normalen Fahrten. Also das ist so.
Da bin ich jetzt anderes, da würde ich jetzt, weil es ja die Möglichkeit gibt, einfach durch den Kauf des meiner Meinung nach richtigen Gerätes.
Genau.
Warum bin ich ein großer Fan der Chorus-Uhren? Weil ich einen Monat nicht drüber nachdenken muss. Es ist das perfekte Produkt für Herrn Miesen. Und wie der Ingo schon sagte, der Miesen hat auch immer das leergelutschte iPhone, weil er einfach ein Trottel ist. Ja, verstehe ich, bin ich ein Trottel. Das heißt, jedes Gerät, was mir erlaubt, es zu vergessen zu laden und es läuft trotzdem noch, das ist das perfekte Gerät für mich. Ich bin dann halt ein Trottel, dann nehme ich das auch. Mit meinen ganzen Versprechern nehme ich auf mich und laden bin ich auch ein Trottel. Finde ich auch super. Vielleicht ist es ja auch schön, dass es so ist, dass die Menschheit unterschiedlich ist und ich vergesse sowas. Und ich möchte nicht nach meiner Fahrt mit dem Garmin das erste dran denken ist, oh, wenn ich morgen noch eine Fahrt mache, dann muss ich den ja dringend wieder laden. Ich finde das unheimlich toll zu sagen, hält eine Woche. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Finde ich toll.
Ja, also das ist so das, aber die Idee, ich finde es zumindest schön, dass es da eine Firma gibt, die sich so ein bisschen Gedanken macht. Ich war auch schon mal in Kontakt mit denen, weil ich das Produkt interessant finde. Jetzt das neue Gerät wird kleiner, wird glaube ich so eine Größe wie der 1030. Gucken, ob dann die Akkulaufzeit auch besser wird oder nicht, das wird sich dann zeigen. Aber das ist tatsächlich was diesen Markt eigentlich noch fehlt, diese Smartphone-Funktionalität zu sagen, naja, ich nehme halt einfach ein ganz, ganz kleines Display. Ich habe ja mal irgendwann, dieses Palm Mini hier gepickt. Ja, das ist, nennt sich Palm, es ist von Palm, früher gab es ja diesen Palm Pilot und die haben so ein wirklich kleines Telefon. Und zu klein schon fast, um irgendwas zu machen. Aber das nehme ich ja zum Joggen zum Beispiel mit. Oder
in der Tasche beim Schwimmen.
Genau. Und das sind tatsächlich so ein Telefon, was ich öfter mal, das ist so ein Zweitelefon, wie bei dir dieses Samsung-Android-System drauf. Und ab und zu nehme ich das einfach mal, um was möglichst Kleines mitzunehmen. Und das passt sogar in diese Seitentaschen von jeder Jogginghose. Die hat ja wohl so ein Gel reinpasst. Da passt das rein. Und das heißt, es gibt ja Handys, die so klein sind. Jetzt überlegen wir mal, das ist wirklich super klein und der Akku hält, glaube ich, 2 Stunden nur, wenn du Komoot machst, weil das ist natürlich ein ultra kleiner Akku auch drin, aber das einfach ein bisschen dicker aufbauen und schon hast du das Smartphone mit einem dicken Akku drin, was lange hält. Je kleiner das Display und wenn du da einfach sagst, du nimmst eine dicke Gehäusegröße mit einem dicken Akku unten drin, aber ein kleines Display, was wenig Strom verbraucht, weil je kleiner das Display, weniger Strom, dann bist du nämlich auch schnell bei 20 Stunden. Das heißt, die Möglichkeit gäbe es ja zu sagen, ich packe mal so ein System in so ein Gerät rein.
Wir machen ganz zum Schluss ein Wunschkonzert.
Ja.
Denn das Gerät, und da hören jetzt ja ganz wichtig, dass jetzt die Firma Wahoo und die Firma Garmin zuhört, was mein Wunschprodukt ist. Gucken wir in 10 Jahren nochmal zu diesem Podcast, wie der Markt sich entwickelt hat.
Leider ist ja dieser Elektronikmarkt auch nicht so, dass man da sagen könnte, ich erfinde mal was und gehe nach China und lass das mal schnell bauen.
Aber ich will dem nicht vorgreifen. Was mein Wunschgerät ist, werde ich euch mitteilen.
Es ist auch mal hochinteressant, was in 10 Jahren so am Fahrradcomputer vorne überhaupt am Fahrrad hängt. Ob das nicht vielleicht sogar im Rad integriert ist. Oder es gibt ja Gerüchte, dass es jetzt irgendwann diese Apple arbeitet ja auch an Brillen, Geräten und sonst wie, dass man das alles in der Brille sieht. Wir werden es sehen. Also
wollen wir mal ein paar Kommentare vorlesen?
Genau.
Ich würde vorschlagen, du liest sie vor, damit ich nicht wieder
damit ich mich verspreche und nicht du, ne?
Aber ich habe den Knaller heute gehabt.
Ja.
Du musst den jetzt toppen.
Genau. Also, der Ron schreibt, die Ablesbarkeit beim Wahoo übertrifft gerade tagsüber jedes Handy. Je mehr Sonne, desto besser und im Dunkeln blendet nichts. Kann ich bestätigen. Also der Wahoo lebt davon, dass die Sonne reinknallt und das Ding noch besser ablesbar wird.
Das stimmt, kann ich auch bestätigen.
Ja. Dazu haben die kleinen Geräte weniger Windwiderstand. Auch richtig, haben wir auch schon angesprochen. Das Handy ist zu teuer und sollte lieber als Notfall-Backup mit genug Akku in der Trikottasche bleiben. Also im Grunde bestätigt er das, was wir alles schon erzählt haben.
Ja, aber ist doch schön, dass wir jetzt mal ein paar Kommentare
und er kennt keinen, der vom Fahrradcomputer zurück zum Handy wollte.
Ja.
Das ist auch ganz interessant. Ne? Also es gibt ja vielleicht viele von der Smartphone-Fraktion, die noch nie einen Fahrradcomputer benutzt haben. Das wäre mal interessant, solchen Leuten zu sagen, ja hier, leih dir mal aus mein Gerät und dann guck mal, ob du nicht doch lieber. Ne? Also das ist ja das.
Ja.
Das ist ja in vielen Bereichen so, ist auch gut so. Sachen, die man nicht ausprobiert hat, will man natürlich auch erstmal nicht haben, weil man ja zufrieden ist mit dem, was man hat.
Ich habe so einen Running Gag, den muss ich jetzt rausgeben, den benutze ich auch schon 10 Jahre, das ist schon total abgedroschen für mich, aber für manche Kunden ist immer gut. Ich werde ganz oft gefragt, ja, soll ich jetzt die Ultegra mechanische oder die Ultegra elektronische Schaltung nehmen? Und dann gibt es ja noch die Fraktion, die sich gar nicht vorstellen kann, eine elektronische Schaltung am Rad zu haben. Ja. Und dann sage, ja, ist genau wie bei mit einer Frau ohne Spülmaschine. Mit Hand abwaschen war super. Hat immer geklappt. Bis zu dem Zeitpunkt, dass du mal so eine Spülmaschine hast. Und das ist genau der gleiche Punkt. Hast du erstmal diese Verwöhnsache, eine Spülmaschine zu haben, willst du nie wieder zurück zu Hand abwaschen? Und das ist, es ist tatsächlich der Punkt.
Servolenkung, nicht Servolenkung.
Ja, ja, ist genau
das alles gleiche. Ohne, ne? Aber und einmal Servolenkung hast du nie wieder
Bock. Und wenn du dann sagst, du brauchst aber irgendwas mega Robustes oder ein Haushalt, wo nichts kaputt gehen darf, ja, dann darfst du auch keine Spülmaschine in den Haushalt stellen. Und das gleiche seht ihr hier gerade bei dem Richie. Stahlrahmen, mechanische Schaltung, eins ist mal ganz klar, ich brauche nicht über den Akku nachdenken und kaputt gehen kann, also im Verhältnis, so ist die Welt noch. Aber was den Komfort angeht, sind wir uns, glaube ich, in der ganzen Welt einig. Die Spülmaschine war ja eine Erfindung, der Knaller.
Stimmt.
So, aber das ist auch der Punkt, nochmal zurück vom Luxus-Fahrradtacho, wenn es denn guter ist, zurück, hat der Ron geschrieben, kennt er keinen. Können wir bestätigen, ne? Ja.
So, was dann haben wir denn? Ein Feedback, glaube ich, zum Smartphone von Ralf. Das Hauptproblem bei Navigation per Handy ist, dass ich das Display nicht die ganze Zeit anlassen kann. Ausnahme E-Bikes, wahrscheinlich, weil das da ein Strom einfach dann
ansteht.
Also ich gehe davon aus, dass es darum geht, dass der Akku zu schnell leer geht. Und die Navigation per Audio allein zu ungenau ist.
Ja, da kommen wir nochmal zu Audio-Navigation.
Genau. Wie oft bin ich fluchend nach 100 Metern umgekehrt, weil Komoot ein anderes links meint, als ich die Abbiegung in 50 Meter als ein anderes links meint als ich oder die Abbiegung in 50 Meter gerade an mir vorbeigerollt ist. Also fummelt man im unbekannten Terrain ständig an seinem Smartphone herum, was unsicher ist, vor allem wenn die Zentrierung nach dem Ausschalten verschwunden ist.
Anschalten wieder.
Und ich die wieder anschalten muss. Das heißt, diese Zentrierung, dass ich, wo der Pfeil ist, wo ich mich gerade befinden, meint er wahrscheinlich.
Ja, okay. Aber sind auch Sachen, die ich auch so bestätigen kann. Ein bisschen genauer fand ich tatsächlich den 1030 Plus. Wäre aber, was die Genauigkeit bei mir angeht, in dem Terrain, wir waren auch im Wald unterwegs und es war auch noch genug Blätter da und so. Wir bewegen uns in der Genauigkeit, was ich jetzt so hatte, im Bereich von 3 Meter. Also nicht von 30 Metern.
Okay, aber es ist natürlich schon so, dass
Hast du
denn diese Audio-Abbiegehinweise mal getestet bei Komoot?
Genau, die habe ich jetzt das letzte Wochenende getestet, denn hatte ich im Video.
Hast du es gar nicht erwähnt und gar nicht.
Habe ich zwar erwähnt, dass natürlich die Kopfhörerkopplung, und jetzt sind wir wieder beim Pluspunkt für die Smartphones, natürlich benutzen wir gerne diese Aftershocks-Kopfhörer und natürlich die Apple-eigenen Kopfhörer, die man natürlich auch nutzen kann, und die sind natürlich alle perfekt gekoppelt mit den Smartphones, und ich denke, da nimmt sich iPhone und Samsung gar nichts. Und
du kannst dann
praktisch nach Sprache navigieren lassen. Das ist nichts für mich, deswegen habe ich da jetzt im Video nicht drüber gegangen, und es ist mein persönliches Video. Das ist nichts, was mir liegt und was mir gefällt und was ich nicht haben will. Im Umkehrschluss natürlich zur Autonavigation, da finde ich das sehr gut. Aber in der freien Natur brauche ich kein Gequatsche auf dem Ort. Und ich habe übrigens das auch nochmal geklärt, an meinem Garmin 0 Warnung. Nicht Piep, kein Pfeil, kein gar nichts. Ich sehe nur, ich bin auf der Strecke oder nicht. Ich lasse mir keine Abbiegehinweise
zeigen. Naja, und er ist immer sichtbar.
Genau.
So wie er gesagt hat, er macht das Display aus, um Akku zu sparen. Bei Garmin ist immer sichtbar, und du hast, selbst wenn du eine Abzweigung verpasst, siehst du es aber auch sofort.
Wie gesagt, nochmal, warum?
Ja.
Ich lasse mir noch nicht mal einen Piepston geben oder einen Pfeil geben.
Ja, ich fahre auch nur noch stumm.
Genau.
Keine Abbiegehinweise, gar nichts. Und man weiß ja, aha, jetzt fahre ich erstmal.
Und ganz kurz, weil das auch so ein schöner Scherz ist, weil wir unsere Radgruppen werden ja auch manchmal ein bisschen größer, als das früher so war. Man lernt den oder den und den nochmal kennen, und dann ist man auch mal mit 8 oder mehr Leuten unterwegs, ist ein Neuer dabei und sein Tacho piept, ne? Du machst den Tacho aus oder du stellst das Piepen ab.
Okay, aber so, haben alle das aus? Nee.
Doch, bei uns hat keiner mehr an. Bei uns hat
Janis hat doch immer noch gepiept, oder nicht?
Nee, Janis hat, glaube ich, auch nicht mehr am Piepen. Also die kriegen dann alle, so böse wollte ich das jetzt vielleicht nicht, aber die kriegen alle den kleinen Hinweis, macht diese Piepserei da aus.
Ja.
Nach dem Motto Herzfrequenz überschütten und Abbiegehinweise und so, das ist alles zu viel des Guten.
Nee, aber das stimmt schon. Aber das mit dem Kopfhörer geht, und im schlimmsten Fall biegst du, wie er sagt, ungenau ab. Ne? Das ist natürlich, glaube ich, im Gelände schwieriger, als wenn du irgendwo auf einer Landstraße unterwegs bist.
Ich habe das getestet mit den Kopfhörern jetzt letztes Wochenende, greife dem vor, weil ich wandern war, und habe ich das getestet mit den Abbiegungen. Natürlich beim Wandern auch wirklich nur getestet, weil ich war halt wandern, und dann fand ich das gut. Ja, wenn ich das unbedingt gebraucht hätte, fand ich das nicht unbrauchbar, fand ich okay. Und
aber selbst im Auto, nur Audio, du hast immer diesen Blick, ich würde immer Audio, diesen Blick kurz, was meint er denn jetzt, ne?
Genau,
und
genau.
Welche Spuren sind denn da und so weiter.
Also und da habe ich das Gefühl, dass das viele Leute natürlich als Trick nehmen, und da kommen wir ja auch zu, viele Leute machen, das ist, glaube ich, hier auch, kommt jetzt, glaube ich, als Kommentar sogar.
Okay. Dann soll ich abwarten, weil ich hätte jetzt diesen.
Warten wir ab.
Ich hätte sonst auch noch eine Idee, wie ich es noch machen würde. Na gut.
Also, das war der.
So eine Kombination Ralf aus Smartphone und Dings ist ja nicht schlecht, ne? Fahrradcomputer.
Kommen dazu.
So, karierter Distelfink. Was ist das denn für ein Name?
Also, wir dürfen die alle nennen, weil das alles offensichtlich sichtbar ist auf dem Kanal YouTube. Von daher.
Der nächste ist auch nicht schlecht. Der Name meine ich.
Ach so, okay. Wir sind jetzt bei karierter Distelfink.
Genau. Auf einer 7-stündigen Fahrradtour in diesem Jahr hat Komoot alle 2 Stunden ein Handy leer gesaugt. War kein Problem. Weil ich habe auch gerade gesagt, ein Handy hat er jetzt 5 Handys mehr dabei.
Geh's mal weiter.
Auf einer war kein Problem, bis auch das Handy des letzten Tourteilnehmers alle war. Ohne Powerbank sollte man nicht losfahren. Und auch dann bleibt die Frage, wie man das Handy wieder auflädt. eine Pause, Pause einlegen und aufladen, ein langes Kabel vom Rucksack zum Handy führen oder ein zweites Handy dabei haben und das leere im Rucksack aufladen und so weiter.
Also bestätigt halt, dass Handys schon ganz schön leiden, ne?
Aber also alle zwei Stunden, es deckt sich ja nicht mit deinen 20%, die du nur in drei Stunden
verbrauchst. Ich habe halt hier auch dieses super Gerät gekauft, ein Glücksgriff. Aber deckt sich, kommen wir zur Wanderung hinzu. Mein Sohn hat noch ein iPhone 6S, was heißt noch, darf sich ja auch, also hat das.
Ja.
Wir sind 3,5 Stunden gewandert, Handy leer. Mhm. Komplett. Von 100 auf 0.
Okay, sehr schön. Ja, das ist krass.
Ja. Ja.
So, jetzt kommt richtiger Ent-Larry.
Ja, die Namen merken das. Okay.
Kennen das echt so wenige, Display automatisch aufwecken an Wegpunkten. Spart fast genauso viel Akku, plus man sieht visuell, wo es lang geht. So einstellen, dass man dass zum Beispiel nach 5 Sekunden das Display wieder ausgeht.
Also ist die Erklärung gewesen, deswegen habe ich es rausgesucht, als Tipp, um Akku natürlich zu sparen. Mhm. Das ist ein Pluspunkt für das Handy. Lass es einfach aus und dann kurz bevor der Wegpunkt kommt, geht es an. Du siehst, wo du lang musst und dann geht es wieder aus.
Das kann man bei Komoot einstellen?
Das weiß ich nicht. Er hat es geschrieben. Ich weiß es nicht.
Weil das wäre eine super Funktion.
Er hat ja geschrieben, kennen das echt zu wenige, Display automatisch aufwecken an Wegpunkten. Können wir gerne testen. Er hat es geschrieben, ich habe es jetzt mal so übernommen. Jetzt testest du das oder was?
Ja, weil
ein Killer-Feature, um den Akku zu schonen.
Ja, erstmal das und das.
Auch heiß wird es dann nicht mehr.
Erstmal das, es wird nicht mehr heiß, es schont den Akku und dann macht ja dieser Kopfhörer-Kombination wieder Sinn, wo zu sagen, auf dem Kopfhörer kommt die Info und das Display blinkt auf.
Deswegen habe ich das hier reinkopiert. Ne? Kann ja jeder mal testen. Für mich, wie gesagt, ich habe ja das Problem gar nicht.
Ja, wie das auf die Schnelle hier.
Können wir doch mal nachreichen.
Ja, ja.
Reichen wir im nächsten Podcast nach. Und jeder kann es ja selber testen. Er hat es reingeschrieben, von daher glaube ich ihm jetzt mal, dem richtigen Ent-Larry, dass das so geht. Und dann ist doch gut.
Ja, aber die Einstellung finde ich hier auf Anhieb nicht. Man weiß es nicht.
Okay. Ich hatte, der nächste Kommentar, der kommt, ich hatte so ein Fazit gemacht, wegen Plus- und Minuspunkten, dass ich das Pluspunkt für das Gewicht dem Garmin oder Wahoo gebe, weil die Geräte leichter sind. Und da gab es folgenden Kommentar zu.
Ja, du kannst ja auch mal wieder einlegen.
Nee, ich mache wieder Versprecher.
Ja, da freue ich mich schon drauf.
Mm. Okay, im besten Deutsch. Zum Thema Gewicht lieber denn. Die meisten haben vorn ihren Fahrradcomputer dran und schleppen ja trotzdem noch ihr Smartphone mit. Also das Gewichtsvorteil, dass man den leichten Tacho hat, den lässt er nicht gelten. Da hat er nicht ganz Unrecht.
Ja, wenn man es sowieso dabei hat.
Ja, bis auf den Zweitpunkt, ich habe ja auch zwei Handys dabei. Ich würde ja niemals nur ein Handy an den Lenker machen, wegen dieser Notfallfunktion.
Mhm.
Und deswegen ist es einfach so, da habe ich nicht gut erklärt.
Ach so, weil du denn immer ein zweites Handy
mitnehmen würdest. Ich hätte sowieso immer ein zweites Handy dabei.
Ja, das würde ich dann, glaube ich, nicht machen.
Ja, aber also das mit dem leeren Akku und dann nicht mehr erreichbar sein, das wäre nicht meins.
Okay.
Und dann hätte ich zumindest noch eine Powerbank mitgenommen und habe ich vielleicht nicht gut erklärt. Ist aber auch wirklich okay, kann man auch so stehen lassen. Und mein Wunschgerät kommt ja zum Schluss als Fazit. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was es denn wird. Aber trotzdem natürlich richtiger Punkt als Hinweis. Natürlich hat man das Smartphone meistens dabei.
Okay, dann hat Martin geschrieben, mit einer passenden Lenker-Oberrohrtasche plus Powerbank lässt sich mit dem Smartphone sehr gut navigieren, mit Komoot auch. Allerdings bevorzuge ich trotzdem einen Fahrradcomputer. Gründe? Ein Smartphone ist unterwegs wichtiger für Notanrufe oder generell zur Kommunikation. Trotz Powerbank ist das nicht 100% garantierbar. Ich fahre bei jedem Wetter immer eine einzige Konstellation.
Mhm. Ja. Ja, also nicht mal so, er fährt immer die gleiche.
Bei jedem Wetter, immer eine
einzige Konstellation.
Also, dann kommt ein Pfeil. Auch Fahrradcomputer, ich lege auf alle möglichen Daten nach der Fahrt Wert und will nicht auf dem Smartphone mit 2 bis 3 Apps gleichzeitig rumhantieren. Also Komoot für Routing, Ride with GPS für Sensorik, Aufzeichnung und so weiter. Die Fahrradcomputer sind für die Aufgabe zuverlässiger. Bei den Bei denen ändert sich kein, ändern sich keine,
keine Akku-Policies.
Was also sind Akku-Policies?
Naja, angenommen, du machst eine neue App drauf von Komoot und die braucht auch einfach viel mehr Akku oder weniger Akku.
Ja, bei denen ändern sich keine Akku-Policies nach dem Update, die plötzlich die App schließen, GPS ausschalten. Ach so, weil dann, wenn denn der Akku zu schnell leer geht, schaltet das Telefon automatisch GPS aus oder wie?
Klar, neue Updates bei den Apps, da ändert sich ja manchmal irgendwas.
Okay, ja, das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber jetzt weiß ich es. Aus diesen Gründen, wer viel fährt und auf seine Daten Wert legt, wird schnell an die Grenzen des Smartphones stoßen, obwohl es in der Theorie das mächtigere Gerät ist.
Fand ich okay. Ein guter Kommentar, habe ich den mal reinkopiert.
Ja. Jetzt. Ja, deckt sich ja mit dem. Ne? Am Ende ist es ganz oft der Akku, der da, so ein bisschen der Pferdefuß, ne? Dass man den Akku nicht
du, ich hab sicher lang. Von jedem Lager habe ich was dabei. Ja. Jetzt nehmen wir den nächsten hier, den Roger.
Roger oder Roger?
Roger. Hey,
Roger.
Ja, es heißt doch Roger, Roger Moore heißt er doch auch, Roger? Nicht Roger Moore.
Ich weiß es nicht.
Also.
Egal. Hey, mein Handy ist genauso wasserdicht wie mein Garmin, deshalb sollte man da keinen Punktabzug geben. Komoot ist nur bedingt offline-tauglich. Routing und Streckenaufzeichnung lassen sich leider nicht trennen.
Da hat er recht.
Ja.
Ja. Okay. Aber auch ein wichtiger Punkt, nochmal dran zu denken, Routen habe ich auch auf meinem Garmin komplett offline. Ob ich das Smartphone anhabe oder nicht, völlig egal. Also Offline-Routen ist schon ein wichtiger Punkt. Ne? Ja.
Und der hat natürlich, wie gesagt, manche Handys sind tatsächlich wasserdicht, die hochwertigen in jedem Fall.
Ja, aber hat jeder verstanden, was damit gemeint ist? Routen- und Streckenaufzeichnung, bin ich mir gar nicht sicher. Also was wir vorhin mal besprochen haben, wir fahren eine Strecke nach. Beim Garmin zum Beispiel fahre ich die einfach nach und er zeichnet sie trotzdem auf, wie ich sie fahre. Selbst wenn ich jetzt sage, ich weiche der Route ab, ich fahre den 10 Kilometer Umweg, hat er den 10 Kilometer Umweg aufgenommen. Umgekehrt kann ich auch einfach losfahren. Ich navigiere gar nicht, ich drücke einfach nur Start und Stopp und habe die Strecke trotzdem zusätzlich aufgezeichnet. Und das ist bei Komoot nicht der Fall, ja. Diese Trennung.
Gut, dann hat Mi Schur geschrieben, ablesbar ganz klar beim GPS-Gerät, hyperbalanced.
Der hat dann darauf geantwortet. Also manchmal ist es ja auch eine Diskussion, die ich ganz
gut. Ach so, das hyperbalanced hat geantwortet. Hier habe ich gar nicht verstanden, wie das hier reingeht. Eine Woche ganz klar beim Vor einer Woche ganz klar beim Phone, viel größer, heller, schärfer und besser zoombar. Die Garmin Wahoo Displays sind Elektroschrott, hat er geantwortet.
Also das zeigt nochmal, wie 50-50 die Kundschaft so ist. Weißt du, was ich meine? Der eine schreibt gerade das,
ja,
und der nächste antwortet.
Aber das ist aber natürlich auch nicht sehr konstruktiv geantwortet, würde ich ja schon so sagen.
Ja.
Da könnte man ja auch schreiben, ich mag das lieber und Punkt.
Lassen wir doch so andere stehen,
Sachen als das darf er schon. Zu bezeichnen,
das
weil,
das
weil
darf er schon so schreiben.
Es ist ja tatsächlich so, es gibt verschiedene Display-Technologien. Es gibt ja auch E-Ink, um Bücher zu lesen, und es gibt das iPad, was von hinten beleuchtet und ein brillantes Farbdisplay habe. Will ich einen Netflix-Film auf dem E-Ink-Display sehen? Das ist natürlich totaler Blödsinn, aber trotzdem ist ein E-Ink-Display natürlich super für einfach eine Seite anzuzeigen, ohne Strom zu verbrauchen.
Also wir können das ja nochmal erklären mit dem E-Book-Reader. Das versteht dann auch jeder Dussel.
Ja.
Also ein E-Book zu lesen auf dem E-Book-Reader ist echt gut für die Augen.
Ja.
Also ist viel besser als
und das. Und frisst keinen Strom, der hält halt wochenlang.
Und deswegen, jeder hat so seine, ich fand es doch nur wichtig mal reinzunehmen. Der eine antwortet gerade 100% beim GPS-Gerät, der nächste sagt 100% beim iPhone. Ich wollte damit nur sagen, wie
aber
nicht,
das
nicht
ist
gespalten, ja, aber wie uneinig sich
aber
die
das
Community
ist. Was ich wichtig dabei zu finden, zu sagen, ist, dass das beim, egal ob Garmin, Wahoo oder sonst wie, dass die natürlich ein anderes Display verbauen müssen, um eben 20 Stunden Akku zu ermöglichen, ist ja klar.
Ja,
und ein Smartphone, das ist tatsächlich übrigens ein guter Vergleich, ist auch die Apple Watch mit einer Chorus-Uhr. Natürlich hat die Chorus-Uhr, wenn du eine Apple Watch anguckst, da kannst du dir Fotos drauf angucken, in brillanter Qualität, muss das Ding aber jeden Abend ans Ladegerät anschließen. Und
wohingegen die Chorus-Uhr 60 Stunden einfach mal durchfeuert.
Hatten trotzdem Farbdisplay, aber natürlich nicht mit diesen brillanten fotorealistischen Farben, mit viel, viel weniger Farben. Und hält natürlich irgendwie 3-4 Wochen. Das muss man immer dazu sagen. je schöner irgendwas ist, desto weniger hält der Akku.
Und deswegen haben wir ja hier das nochmal reinkopiert. Ich fand es halt ganz witzig, dass die Leute sich so betteln.
Und der Elektroschrott hat dann doch seinen Sinn. Ja, war mir wichtig.
Gerne.
So, dann hat Käsestullen TV.
Die Namen sind ja auch manchmal, wie kommen
wir denn? Hast du da nicht mal reingeguckt, ob die jetzt irgendwie Käse,
keine
ob das ein Käsekanal ist?
Keine Ahnung, also.
Da muss ich nachher nochmal rein.
Man kann da draufklicken übrigens.
Ach.
Ja, das sind ja Links. Nee, hat auch einen Abonnenten.
Ein Abonnenten, da ist aber nichts drin an Videos.
Ist ja, wusstest du nicht, dass du da auf die Namen klicken kannst?
Nee, ich wusste nicht, dass er die Links.
Das ist auch immer, so wichtig, die Leute, die am größten rumpoltern und so, ne? Also jetzt Käsestollen TV nicht, aber manchmal die Leute so, da passiert bei denen gar nichts bei YouTube.
Ja, also die haben wahrscheinlich einen Account, mit dem sie nur abonnieren. Werde ich ja auch so machen. Ich habe ja auch noch einen privaten Ingo Quentler.
Mit dem du dann immer rummotzt.
Da gehe ich auf jeden YouTube-Kanal und wenn dann einer einzigster gesagt hat, dann wird er erstmal runtergeschrieben, hier, was soll denn das?
Ich freue mich. Also Käsestullen TV.
Ja, huhu, tolles Video. Deckt sich voll mit meiner Erfahrung mit Garmin Edge versus Handy. Aus meiner Sicht, wichtiger Punkt bei längeren Touren ist das Thema spontane Routenneuplanung. Wenn man sich mal verplant hat, weil die Strecke am Computer so hübsch war und in Realität nur leider freier Fall über die Klippen möglich wäre. In dem Fall ist das Handy zu bevorzugen. Ich kann direkt einen neuen Wegpunkt anwählen oder löschen. Bei meinem Garmin muss ich die gesamte Aktivität abbrechen, eine neue geplante Route hochladen und wieder starten. Sehr umständlich.
Habe ich erklärt, hat er recht. Nur sehr umständlich hat sich im Laufe der Zeit geändert. Mittlerweile geht das rasend schnell.
Okay.
Aber
geht zumindest besser. Also man kann zumindest, das ist ja das, was wir sagen. Wir haben ja das Smartphone trotzdem dabei, können hier schnell eine Komoot-Route planen, die aufs Handy laden.
Genau, das hat sich geändert.
Und das muss er ja am Smartphone sowieso, also das, was er jetzt macht, dafür muss er auch mit dem Smartphone wahrscheinlich anhalten. Geht vielleicht ein bisschen schneller, wenn man dann eben diesen Schritt aufs Handy laden.
Nee, wenn du das Smartphone am Lenker hast, brauchst du ja nichts machen, machst das Smartphone an und sagst, ich fahre ganz woanders lang. Puff, umplanen. Schiebst einfach den Punkt hoch.
Ah ja, okay.
Hat er recht.
Aber das ist so der Vorteil dann mit dem Smartphone.
Okay. Aber schön, deckt sich mit meiner Erfahrung.
Matthias schreibt, hallo Dan, ich sag mal Dan, ich nutze das Handy zum Navigieren, indem ich mir die Touren offline verfügbar mache bei Komoot. Dann das Handy auf Flugmodus und nur das GPS aktivieren.
Klar, worum es geht, ne? Wieder Akku sparen. Also das kommt immer wieder vor bei
Akku sparen und ich glaube auf die Störerei hätte ich keinen Bock, dass da irgendwer anruft und sonst wie. Das wäre mir ultra wichtig, weil das ist das Schöne am Wahoo-Gerät, die können zwar SMS anzeigen, wenn man das so einstellt. Ja. Bei Wahoo sogar eine Funktion, wo man mit einem Knopf sozusagen Do Not Disturb für die nächsten 30 Minuten, wenn ich es dann anhabe. Und das finde ich eigentlich auch ganz schön, dass es abgekoppelt ist von meiner sonstigen Kommunikation auch. Gut, Markus Schuster, hi Dan, war wie immer ein klasse Video. Als Tipp könnte ich noch Folgendes beisteuern. Ich habe, bevor ich meinen Wahoo Roam gekauft habe, die geplanten Routen bei Komoot als Offline-Routen.
Entschuldigung, wiederholt sich, ne?
Mhm. Ja. Dann kann man das iPhone in den Flugmodus, also das ist das Gleiche nochmal, die Navigation trotzdem über Komoot.
Was ja, also extrem wenig Akku. Ich habe es nochmal reinkopiert, weil es auch wieder einer ist. Ja, wieder
also
Akku.
Markus hat sich nochmal gedeckt, genau. Dann Flitzpiepe 666, The Flitzpiepe 666. Punkt Ablesbarkeit an die Smartphones, Fragezeichen. Das sieht bei Sonneneinstrahlung ganz anders aus. Das hattest du vorhin ja schon dann gesagt, du bist da gar nicht dran gedacht, weil wir bei schlechtem Wetter unterwegs waren.
Aber schön, also konstruktiv, sehr gut.
Life happens outside.
Schöner Name.
Haben aber auch nur ganz wenig Videos. Na doch, ein paar, wie so mit Klettersteig, immerhin.
Trotzdem guter Name.
Ja, habe ich mal drauf geklickt. Du kannst ja die Display-Drehfunktion des Handys ausschalten. Achso, das war der Tipp.
Klar, ne?
Okay. Er ist aber auch ganz klar für Bike-Computer, Wind und Wind, Wetterfest, Funktionsvielfalt, Datenfelder. Und ich kann das. Da hat er auch recht. Ich kann das Handy spontan aus der Tasche zücken, um Fotos zu machen.
Das ist auch ein Punkt.
Das ist eigentlich der wichtigste, den ich noch gar nicht bedacht habe. Das Handy ist ja für mich für die Fotos da.
Das habe ich auch nochmal gesagt. Ich mache meinen Garmin ja gar nicht vom Tacho, nehme den niemals von meinem Lenker ab. Brauche ich gar nicht drüber nachdenken, wenn ich fahre. Gar nichts mache ich da. Und dann kann ich halt einfach sagen, ich nehme das Handy zur Hand, ich mache ein schönes Foto, wir machen was für Instagram, für was auch immer, für unseren Kanal und packe das Handy wieder weg. Mein Handy, was ich am Lenker habe, wo die Komoot-Navigations-App drauflädt, dann zu sagen, ach, ich schiebe jetzt mal die Komoot-App zur Seite, ich muss gerade mal ein Foto machen und muss dann auch noch das Handy vom Lenker wegdrehen. Auch ein Killer-Argument. It's not happening, Leute.
Ja, ja.
Kein Bock. Don't touch it. Ich will es nicht anfassen.
Johannes B. Kernel.
Ist auch gut.
Ich bin lange per Handy gefahren. Was mich aber am Ende genervt hat, war zum Beispiel bei einer 200-Kilometer-Tour, dass GPS-Navigation so am Akku lutscht, dass man am Ende nach 6 oder 7 Stunden den Akku leer hat.
Ja, deckt sich mit meiner Erfahrung. Ja, ne?
Ja
3000
und zusätzlich hat er sich dann gefreut, dass er dann Cadence und Radumdrehungen messen kann und solche Sachen, was er vorher nicht kann.
Ja.
Handy hat er dann nur noch für Notrufe und so weiter. Aber das sind genau.
Das Handy habe ich nur noch für Fotos und Notrufe dabei.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Tow first, Tow 1 est.
Ja, den kannst du vorlesen.
Was ist das für ein Name hier schon wieder?
Ist doch jetzt hätte ich dir bloß nicht gesagt, dass du da draufklicken kannst.
Bis das Handy unter der Haube überhitzt, ist mir zumindest passiert. Eine Stunde im Regen navigiert und das Handy hat sich wegen Temperaturproblemen ausgeschaltet. Das, was du vorhin auch schon gesagt hast, Hülle drum.
Ja.
Stimmt, ne? Dann läuft die Hütze nicht mehr weg.
Klar.
Wenn das volles Rohr läuft und da ist eine Hülle drum, okay. Das ist, glaube ich, das größte Problem ist, glaube ich, 30, 40 Grad.
Ja.
Wenn du wirklich heißt bei 30 aber. Grad und ich bin ja mit dem Wahoo Roam seinerzeit, glaube ich, Alpextrem schon gefahren. Genau, es war der Roam schon und da sind wir
da
bei.
Da war ja auch 37,
38 Grad. Da waren 38 Grad und das Ding ist nicht geschmolzen. Das setzen wir, also das ist ganz klar, das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, dass der wahrscheinlich auch bei Kälte besser durchhält. Mach mal so ein Handy, bei Kälte geht der Akku ja auch komplett in die Knie.
Ja.
Detlef Nojans, es fehlt noch der Hinweis der Navigation bei
Sprachausgabe.
Genau, das hatten wir schon besprochen.
Genau, aber auch gut, dass unsere Community da immer eingreift und nochmal reinschreibt. Also auch vielen Dank,
Christobal, Detlef. Das Gewicht geht aus meiner Sicht an die Smartphones, weil man das ja immer dabei hat.
Genau.
Hatten wir auch schon. Razen nochmal.
Nee, Razen ist jemand anders.
Dennis. Ja, aber das Smartphone hat auch sehr große Nachteile. Fährt man im Sommer mit dem Fahrrad, erhitzt sich der Akku extrem und Kapazität schwindet. Gleiches im Winter, habe ich gerade eben gesagt.
Ist toll, genau. Ne? Ist schön.
Es gibt da Tricks bei Android, dazu muss das Handy aber geroutet werden. Hat auch keiner Lust, das Handy zu hacken.
Lies mal vor.
Ja, so kann man den Takt und Volt der CPU manuell anpassen. Aber krass. Super viel Arbeit. Das heißt, man hackt sich sozusagen, routen bedeutet, man geht
in die
letztendlich.
Die Basisebene von dem.
Genau, und da kann man die CPU umstellen, okay.
Krass, was die Leute sich für Gedanken machen.
Ja. Handy-Akku war nach einem Jahr Schrott. Samsung wollte für den Austausch 80 Euro, das hat er nicht gezahlt, da in meinen Augen es ein Recht auf eigene Reparatur geben sollte. Ja gut, das ist
halt
heutzutage alles ein Problem. Ne?
Ja.
Und siehe da, den Akku kann man auch sehr leicht selber tauschen, 20 Euro.
Ja.
Alle 6 bis 12 Monate wechselt er jetzt den Akku. Das heißt, der Akku geht das jetzt wahrscheinlich wegen der geroutet Geschichte, geht der Akku so schnell kaputt?
Naja, aber das ist ja interessant. Er hat jetzt du musst das richtig vorlesen, alles von vorne bis hinten, sonst kriegen die Leute doch das gar nicht mit. Also er hat jetzt halt geschrieben, er wechselt halt für 20 Euro jetzt immer seinen Handy-Akku alle 6 bis 12 Monate.
Mhm.
Weil einfach der Akku da so massiv drunter leidet. Und da wäre ja schon bei mir die Laune komplett im Keller.
Ja. Naja, ich weiß, was jetzt für mich interessant ist, was ich nicht genau verstanden habe, ob das jetzt wahrscheinlich liegt das daran, dass er diesen Takt und das wohl die Volt der CPU angepasst hat, dass dadurch der Akku geht der Akku generell schneller kaputt?
Geht einfach generell schneller kaputt, weil er wohl sehr viel mit dem Handy fährt, ist halt der Akku immer im Arsch. Und dann hat er halt jetzt den Akku austauscht und er hat ja gesagt, man kann den Takt der CPU runtermachen. Dann ist ja klar, wenn du den Takt der CPU runtermachst, verbraucht das ganze Gerät weniger Strom und wird auch nicht so heiß. Okay. Ist ein Nachteil vom Handy.
Aber dass die Akkus so schnell kaputt gehen, habe ich noch nie gehabt.
Tja,
so ein Wahoo nutze ich da nun auch 2 Jahre.
Ja, aber wir reden jetzt noch. Ja über Smartphone.
Ja, aber ein Handy ja auch. Also liegt das daran, dass das Handy so heiß wird durchs Navigieren oder sonst wie? Weil im Alltag, du hast ja gesagt, dein Sohn hat ein 6S-Handy, das ist ja nun auch schon ein paar Jahre alt und der Akku geht ja trotzdem, der verliert vielleicht 10-20% Kapazität, aber geht ja nicht komplett nach 5-6 Jahren komplett kaputt. Also vielleicht nach 5, 6 Jahren, aber nicht nach einem Jahr.
Er ist ja nicht kaputt, aber er hat jetzt die navigierte Wanderung nicht 3,5 Stunden durchgehalten, von 100% auf null.
Ja. Also, ja, krass.
Also diese Akku-Thematik. Dass
Akkus nur ein Jahr halten oder 6 bis 12 Monate hält der Akku nur, finde ich krass.
Ja.
Also vielleicht hat das irgendeine besondere Bewandtnis, ich weiß es nicht. Schade, dass du nicht mit dem iPhone getestet hast, schreibt Michael Berwolf. Bei meinem iPhone 11 Pro ist das GPS so ungenau, bis zu 30 Meter Abweichung. Das ist interessant.
Das ist interessant. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, mit dem Samsung-Handy hatte ich so eine Abweichung nicht.
Okay, und das iPhone 11 Pro ist ja nun wirklich fast neueste Generation. Oder war bis vor kurzem neueste Generation.
Ja. Könnte ich auch nochmal testen.
Ja.
Ich habe, dass man nicht alles so testen kann. Aber vielleicht mache ich das mal nochmal irgendwann, wenn ich eine gute Laune habe, dann mache ich da mal alle 4 Geräte drin.
So, dann der letzte, Tim. Auf Reddit habe ich Berichte gelesen, dass der Zoom der Handykamera durch die Erschütterung beschädigt wurde und nicht mehr einwandfrei funktionierte. Das wird nicht nach den ersten Kilometern passieren, aber wie lange das gut geht, kann keiner sagen. Dementsprechend habe ich mich für ein Garmin-Gerät entschieden. Das ist ein ganz guter Punkt.
Das ist ein spezieller Punkt für Herrn Quendler, da freust du dich drauf.
Ja, weil ich habe das schon mal gehört, habe das dann wieder vergessen, weil für mich ja Smartphone am Lenker gar keine Option ist. Es ist aber generell so, dass ja, und das, da muss man auch vorsichtig sein, wenn man seine Kamera durchschüttelt oder sonst wie. Da sind Image-Stabilisatoren drin und das ist alles so in Flüssigkeit teilweise gelagert. Manchmal sind es Motörchen, so ganz kleine, feine Motörchen. Wenn die natürlich andauernd Schläge abkriegen, geht das natürlich kaputt. Jetzt ist es beim iPhone nicht so, das hat die Frage, er hat jetzt gesagt, Smartphones mit echten optischen Zoom gibt es eigentlich meines Wissens gar nicht, sondern das wird dadurch realisiert, dass die Smartphones halt jetzt so wie hier das iPhone, die haben jetzt halt irgendwie 3 Augen hinten statt nur einem Auge und dann wird halt von einem Objektiv aufs andere geschaltet in dem Augenblick, wo man zoomt.
Aber das, nicht ein Objektiv.
Genau, man hat nicht ein großes Objektiv, weil ein optischer Zoom würde ja immer bedeuten, kennt ihr vielleicht noch von normalen Kameras, da fährt vorne was raus und wieder rein und so weiter. Das ist am Smartphone alles in der Miniatur alles nicht realisierbar. Was die aber haben, ich glaube nicht, dass der Zoom das Wichtige ist, sondern die Image, also die Stabilisierung der Bilder. Und ich meine, je nach Smartphone, nicht alle Linsen sind stabilisiert, aber eine oder zwei von den Linsen sind stabilisiert und das ist halt alles in Flüssigkeit gelagert. Das kann dann schon kaputt gehen. Und da ist natürlich die Vibration auf Dauer wirklich, ich glaube, harte Schläge und so können auf Dauer wirklich ein Problem sein. Also es ist tatsächlich ein Punkt, den man beachten muss. Das heißt, das spricht wieder dafür, vielleicht das 200 € Samsung zu nehmen, wo man sagt, das ist mir jetzt egal und das hat sowieso keine Kamerastabilisierung, aber das 1.500 € Smartphone, iPhone 12 Pro Max mit 500 GB, hänge ich mir vielleicht lieber nicht an den Lenker. Gerade weil ja die Max-Version vom iPhone, also das große iPhone zum Beispiel, auch die etwas komplexere Kameratechnik drin hat als die kleinen iPhones und so weiter. Das muss man sich vielleicht angucken. Ich glaube auch tatsächlich, dass mir wäre auch so ein iPhone, ich wäre da auch so auf deiner Seite und würde sagen, lieber ein günstiges Android nehmen, was vielleicht auch mal kaputt gehen kann und trotzdem alles kann, obwohl ich im Alltag ein extremer Apple-Fan bin, weil es einfach so geil funktioniert und für mich auch mittlerweile mit iPad und alles irgendwie auch und am Mac und alles auch so seamlessly ineinander arbeitet, da will ich nicht mehr drauf verzichten. Aber ansonsten muss man ja sagen, so ein Android-Gerät kann ja auch alles. Und ich glaube, dass zur Navigation, das wäre mal interessant, nochmal da auch eine Umfrage zu machen. Ich glaube, die Leute, die das Handy zum Navigieren benutzen, sind eher die Android-Leute als die iPhone-Leute. Weil man da auch sowas wie Routen oder sowas, so bestimmte Sachen einstellen kann, was Apple auf seinen Handys gar nicht erlaubt, um vielleicht Strom zu sparen, um das Display aufzuwecken und wieder einschlafen zu lassen und solche Sachen.
Zum Beispiel hat mir auch ein User geschrieben, dass er Splitscreen auch einstellen kann bei Android. Das geht, glaube ich, bei iOS nicht so, dass
du
den Bildschirm teilen
kannst. Kann sein. Und das sind so Sachen, wo ich glaube, dass man da wahrscheinlich mit einer Android-Software sogar besser unterwegs ist, was das angeht. Weil ich habe jetzt eben auf die Schnelle in meinem iPhone diese Option nicht finden können, dass das Display aufweckt und wieder einschläft.
Okay.
Und das ist für mich übrigens auch ein ganz, ganz großer Vorteil von dieser Apple-Navigation, die ich im Auto benutze. die ist ja nativ hier eingebaut. Das heißt, da geht das Display an, wenn die Ansage kommt, und geht auch wieder aus. Und das geht aber mit der, wenn ich die Google-App auf dem iPhone nutze, habe ich nicht diese Funktionalität, die diese Apple-Map auch hat, weil sie eben nativ eingebaut ist. Und das glaube ich, dass da einfach dadurch, dass das Android-Betriebssystem nicht so restriktiv ist und bestimmte Dinge erlaubt, die Apple vielleicht einer Komoot-App nicht erlaubt.
Ja,
ich teste das nochmal. Ne, da denke ich, sind die meisten, die mit Handy navigieren, wahrscheinlich mit dem Android unterwegs als mit dem Apple.
Nun stellt sich die Frage, ich habe ja meine Preise hier genannt, wenn ich jetzt hier für dieses Samsung-Gerät etwas mehr als 200 Euro ausgegeben habe, dann ist der Weg preislich, ich nutze das Handy ja auch noch als, wie gesagt, Netflix oder sowas Gerät und als Backup-Gerät. Aber ansonsten sind wir preislich ja auch nicht Lichtjahre entfernt von einem Fahrradtacho und also jetzt, weil du das vorhin gesagt hast, ein Bolt oder der kostet ja gar nicht 200 Euro, ne? Und dann nur ein größeres Gerät von Wahoo oder Garmin kostet mehr Geld. Also
genau,
dann stellt sich die Frage, möchte ich das wirklich so tun?
Mit dem Wahoo Element Bolt hast du ja einen Einstieg von 220 Euro und die günstigeren Garmin-Geräte oder die meistens sind es die Auslaufgeräte, kriegst du auch schon für 200, 250 Euro. Das ist ja schon ein Einstieg, mit dem du definitiv leben kannst, wo du sagen kannst, das ist jetzt kein schlechter Fahrradcomputer. Gut, dann haben wir jetzt diese ganzen Kommentare einfach mal durchgenommen.
Und haben wir noch nie gemacht, so, ne? So richtig viele Kommentare.
Ja, einige waren jetzt leider doppelt, aber ja, das passiert halt.
Ja, ich habe jetzt auch. Aber es betont ja, dass dann auch ganz viele auf diese Akkusache rumgeritten sind, ne?
Ja, das wird wahrscheinlich das größte Problem, sehe ich auch beim Akku. Und ich glaube, wenn mir einer ein Telefon hinstellt, was 20 Stunden hält mit Navigation, dann wär's auch so zumindest mal was, wo man drüber nachdenken würde. Und wenn man dann noch einen Powermeter verbinden kann, das war übrigens, habe ich jetzt gar nicht gesehen in den
ganz
Kommentaren.
Ganz kurze Sache, wusste ich nicht. Es gab, ich hatte natürlich gesagt, die Kopplung der Sensoren, der Pluspunkt geht natürlich an die Fahrradtachos, Wahoo Garmin wieder, weil die natürlich perfekt für ANT Plus Kompatibilität ist. Und dann kriegst du natürlich die Samsung Galaxy Fraktion, die dann sagen, mein Samsung kann das auch. Okay, super.
Ist das aktuell in den aktuellen Geräten auch noch drin? Das wäre halt interessant.
Kann dir das nicht beantworten, weil ich das ja gar nicht
use. Ich habe das nämlich damals mitbekommen, dass die ANT Plus kam, fand ich übrigens einen ganz coolen Move.
Von Samsung. Ja. Aber iPhone kann es nicht.
Nee, iPhone macht nur Bluetooth. Aber das ist jetzt mittlerweile ja auch so, dass dieses ANT Plus Problem gar nicht mehr so besteht, weil meistens alle Sensoren beides können. Also Bluetooth kriegt man jetzt auch gut gekoppelt.
Ja.
Ja, dann würde ich jetzt mal zum Abschluss, ja, kleines Fazit, Zusammenfassung. Überwiegende Mehrheit, Akku ist das Problem beim Smartphone.
Ja, die Mehrheit sagt das so. Ja. Deckt sich mit uns so.
Genau. Ja. Regenhülle fürs Handy wird hier noch vorgeschlagen, ne? Und da wieder aufpassen, dass es nicht überhitzt. Ich glaube, das ist ein Hitzeproblem, sehe ich tatsächlich auch. Ablesbarkeit habe ich diese Alterskurzsichtigkeit nicht. Da warte ich jetzt jedes Jahr drauf schon. Also tatsächlich habe ich ein bisschen, ist ja nur eine Frage der Zeit. 46 Jahre alt, das ist in den nächsten 2-3 Jahren wird das ja passieren. Ablesbarkeit ist für mich einer der Key-Features überhaupt. Wenn ich ein Gerät nicht richtig ablesbar finde, ich habe ja irgendwann mal so ganz meine Wahoo-Videos gemacht und auch gegenüber Garmin gestellt und beim Roam, ich rede ja sogar davon, dass beim Wahoo, die haben es ja sogar diesen Sweet-Spot hingeschaltet, dass die Typografie besser lesbar ist und nicht stört.
Die Schriftart ist gut.
Die Schriftart ist super. Ne? Da bin ich wirklich relativ pedantisch. Ich will das halt für mich perfekt ablesbar haben. Und da sehe ich tatsächlich Fahrradcomputer vorne, wo du gesagt hast, du findest das große Display gut in der Navigation. Wäre ich genauso wie, dass ich nicht topografisch brauche, finde ich ja diese Schwarz-Weiß da in klein auch immer noch ganz gut.
Ja.
Genau, Höhe barometrisch messen die Handys mittlerweile ja auch. Das ist ja noch so ein Punkt, den wir hier noch mit reingeschrieben haben. Ja. Genauigkeit von GPS war für dich kein Problem, aber kam zumindest das Feedback, dass es auch mal abweichen könnte beim Handy oder nicht ganz so genau sein könnte.
Von den Genauigkeiten bei den Fahrradtachos, glaube ich, sind wir ziemlich überzeugt.
Ja, dann der Punkt mit den Fotos.
Klar.
Ja, Akku wird nicht leer, damit man auch ein Notfalltelefonat hat. Ja, Flugmodus hast du jetzt hier reingeschrieben, wäre für dich keine Option, weil du ja erreichbar sein willst.
Ich will ja, wenn was zu Hause los ist, erreichbar sein. Das heißt, das Handy in den Flugmodus setzen wäre jetzt nicht meine Option.
Ja, nee, dann haben wir das alles, glaube ich. Also letztendlich ist unser Fazit,
Gut, wir haben es ja schon am Anfang rausgeblasen, was wir nutzen. Ja. Und dabei bleiben wir auch. Also wir wechseln nicht zum Handy. Und bleibt jetzt noch das Fazit von der Wanderung einmal zu geben, was ich jetzt hatte.
Ja.
Ich habe die Wanderung mit Familie gemacht und mein Sohn hat, wie gesagt, diese 6er genommen. Und dann war auch genau der Punkt, erschreckend, dass so ein 6er iPhone nach 3,5 Stunden platt ist.
Was hattest du genommen?
iPhone 10.
Nee,
iPhone 11.
Das lief länger.
Ja, also okay. Hatte ich jetzt auch gar nicht, also ich hatte jetzt tatsächlich gar nicht mehr geguckt, wie viel Akku ich noch hatte, weil es halt durchgelaufen ist. Wir waren ja auch eben einfach Freizeit.
Okay.
Aber ich wusste halt, mein Sohn hatte gesagt, meins ist jetzt platt und wir waren noch nicht zurück.
Ja, also am Ende nochmal, uns konnte man nicht überzeugen mit dem Smartphone, trotzdem wirklich mächtiges Gerät. Und was ich mir vorstellen könnte, wenn ich eine Radreise mache, dass ich mir beides hinklemme?
Definitiv ein super Backup, ja. Also wollen wir mal sagen, das ist 100% klar. Es ist ein funktionierendes, gutes Backup zum Navigieren.
Ja, oder halt beides hinklemmen, dass man sagt, okay, das wäre vielleicht eine Option, die ich machen würde, wenn ich wirklich jetzt sagen würde, ich würde eine Radreise mehrtägig machen durch unbekanntes Terrain, würde auf der einen Seite die geplante Route auf meinem Wahoo haben, einfach nur zum Navigieren und würde mir vielleicht das Smartphone daneben hängen und da dann tatsächlich topografisch drauf rumgucken und eine Komoot-App, einfach nur die Karte, wo bin ich denn gerade und was ist so um mich rum? Ist da vielleicht ein Point of Interest, den ich sonst verpassen würde? Das wäre dann meine Option zu sagen, ich mache mir beides an Lenker. Aber auch nur, wenn ich gemütlich sage, ich mache jetzt eine Radreise, also nicht für den sportlichen Anwendungszweck. Das wäre so mein Anwendungszweck.
Ja.
Und ansonsten, klar, Fahrradcomputer definitiv ist in dem Sinne die eierlegende Wollmilchsau, weil alles, der ist genau daraufhin optimiert, was er machen soll, ist für den Anwendungszweck perfekt ausgelegt, ist von der Anzeige perfekt. Nicht so brillant, um Fotos anzugucken, aber um alles lesen zu können, um die Karte erkennen zu können.
Zweckorientiert.
Akku hält lange und alles andere kann er halt auch nicht. Das ist genauso und manchmal ist ja weniger mehr. Ja, das ist so.
D'accord. Also er ist halt dem Zweck genau entwickelt worden, was er denn tun soll.
Ja.
Er soll ja eben keine Fotos machen, wo wir natürlich beim Wunschkonzert wären.
Stimmt.
Was wäre denn dein optimalstes neues Gerät, was es in 5 Jahren geben muss? Wie sieht das Gerät aus?
Na, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr brauche, als ich mit so einem Roam habe, weil ich ja eben nicht die topologische Karte brauche. Also das ist ja tatsächlich so, dass ich in bestimmten Anwendungszwecken ja dann wirklich sage, ich will ja gar nicht so viel. Ich finde diesen Ansatz tatsächlich wunschkonzertmäßig, Smartphone auf so eine große Größe runtergebracht. Aber da müssen auch diese ganzen Apps rausgeschmissen werden, sowas wie Gmail und SMS und sonst wie alles weg. Dann vielleicht, was ich gesagt habe, so ein iPad Mini. Aber ich glaube, das wäre mir auch schon wieder zu viel. Mir ist es ja schon zu viel, wenn am Fahrradcomputer ein Touchscreen ist. Ich finde das super mit den wenigen Tasten. Ich würde eine Kombination was ich mir bei Wahoo wünschen würde, wäre tatsächlich eine Adresseingabe vielleicht doch am Gerät zu ermöglichen oder ein Touch, also so ein Touch an bestimmten Stellen. Das hat ja Chorus gemacht mit der Vertix. Die hat nur an 3-4 Stellen Touch. Die hat einen Touchscreen, der aber nur an 3-4 Stellen aktiv wird. Der Rest wird mit Tasten gemacht. Aber ansonsten sehe ich eigentlich das Thema Fahrradcomputer relativ weit vorangeschritten und lieber weniger als mehr. Also das ist ja das, was ich bei Garmin auch manchmal nicht mag. Noch eine Funktion, noch eine Funktion, noch eine Funktion, um die ich mich kümmern muss. Lieber weniger als mehr, ich weiß nicht. Also ich habe da gar nicht so die großen Wünsche. Und wenn Smartphone, dann muss es halt einfach ein spezielles Fahrrad-Smartphone sein, wo sie halt den Akku auch dreimal so dick reinbauen.
Und der aber trotzdem nicht dreimal so viel wiegt.
Ja, aber ein Smartphone in meiner Hosentasche darf nicht so dick sein wie so ein Smartphone-Fahrradcomputer. Der darf ja ein bisschen dicker sein, meinetwegen. Ja, nee, aber ansonsten, ich wüsste nicht, wie ich mir das Wunschgerät sonst. Ich finde das eigentlich schon ganz gut, wie Wahoo das gemacht hat. Und auch Garmin, weil es ist letztendlich, muss man auch sagen, so ein Gerät muss halt auch einfach bedienbar sein. Bleiben.
Dann fange ich jetzt an.
Ja.
Die Veränderung, die Verbesserung von dem Garmin Edge 1030 Plus, liebe Firma Garmin. Jetzt kriegt er die Breitseite von mir. Das erste ist, Tasten bitte nur vorne oder an der Seite oder von oben. Keine Tasten unten. Das ist ja die dümmste Erfindung unter der Sonne, Tasten unten am Gerät zu haben. Weil, wenn ich das Gerät vor meinem Lenker habe als sportiver Radfahrer, komme ich ja an die Taste nicht ran. Das hat mich schon immer geärgert. Beim 1030 war das schon so. Also Tasten gerne rechts oder links oder meinetwegen sogar vor dem Gerät oder eben wie beim Roam von oben, aber bitte nicht unten.
Ja, ja.
Ich muss immer da mit meinem Finger rumpopeln und das Gerät ein- und auszuschalten. Also nicht ein- und auszuschalten, sondern zu starten.
Ja, ja.
Die Ein- und Ausschalttaste, die ist links. Das ist super. Also Tasten da weg. Die hören jetzt hoffentlich zu.
Ja, wahrscheinlich nicht die Entwickler. Das ist
das Problem.
Die sitzen irgendwo in Amerika, glaube ich.
Kansas.
Ja.
Also die Tasten gehören da nicht hin. Und das hat ja auch Wahoo perfekt gelöst, mit der Taste von oben zu machen. Jeder Schussel kriegt das hin.
Was natürlich Displayplatz wegnimmt, ist auch klar.
Deswegen hätte ich sie einfach rechts oder links gemacht. Das finde ich gut genug. Oder sogar vorne, würde mich gar nicht stören. Randloses Display bitte. Jeder Millimeter Display ist wichtig für mich. Ein Rand, um das Display zu haben, gilt für Wahoo als auch für Garmin.
Stimmt, das könnten sie machen. Das
maximale Ausnutzung, so hoch und so breit, wie das Gerät ist, so gerne hätte ich auch so hoch und so breit.
Element Roam in der Größe und das Display bis zum Rand wäre perfekt.
Ich sag's dir.
Die haben natürlich die LEDs da noch
ist
drin.
Ist jetzt
ne?
mein
Aber,
Turn.
Ja, ich muss da ein bisschen ergänzen. Das ist eine gute Idee, das stimmt. Weil die iPhones und Smartphones sind alle randlos und die Fahrradcomputer noch nicht.
Und jetzt die wichtigste Funktion, tatsächlich einen Mobilfunkkartenslot oder eine eSIM-Funktion, dass ich tatsächlich den Roam oder in dem Fall den Garmin 1030 Plus als Notfalltelefon nutzen kann, denn ich brauche mein Telefon dann nicht mehr mitnehmen, wenn ich sage, okay, ich kann mich auf die Akkuleistung von meinem 1030 verlassen. Und es würde so, da es ja nun praktisch per Touchscreen ist, könnte man auch unendlich viele Telefonnummern einspeichern. Aber es würde sogar reichen, ich sag mal, wenn man 5 Notfallnummern drin hätte, so wie die Kinderhandys, ne? Wenn die zur Schule eingeschult werden, hast du so ein Kindernotfallhandy, da sind 3 Nummern einprogrammiert, A, B, C. So dass ich sagen kann, okay, Mann, jetzt bin ich da wirklich gestürzt und ich muss jetzt wirklich jemanden anrufen, der mich jetzt hier aus der Patsche helfen kann, bis hin zu 110 oder 112.
Naja, das Gerät könnte ja theoretisch von alleine anrufen nach dem Sturz sogar.
Genau, aber mir wäre es...
Aber das ist ja momentan, geht ja schon, ist immer mit dem Handy zusammen.
Genau,
gekoppelt.
Aber es wäre tatsächlich auch, und das würde ich oft machen, mein Handy nicht mitnehmen, wenn ich dann weiß, okay, für die Notfallsache... Kann ich irgendwie telefonieren. Und das ist natürlich gar kein Telefon, mit dem ich irgendwie Smartphone, irgendwelche und WhatsApp und was weiß ich und SMSen, völlig unwichtig. Hauptsache, ich hätte noch eine Funktion, dass ich da was absetzen könnte. Das wäre ein Wunsch, dass man sagt, okay, es ist ein Notfalltelefon, dass ich das eben nicht bräuchte. Und dafür müsste halt eSIM oder SIM-Karte rein. eSIM würde auch schon reichen.
Okay.
Und das wäre eine Sache, das würde ich tatsächlich gut finden. Das wäre eine
Der Hammerhead Karoo hat ja eine SIM-Karte drin, habe ich auch getestet.
Aber kann man da auch telefonieren mit?
Nee, nur für die Daten, um zu Strava hochzuladen, Routen zu laden und solche Sachen.
Genau. Ja, das wäre so eine Sache. Und Akkulaufzeit, alles was geht. Klar, hatten wir ja schon besprochen. Gehen 60 statt 30 Stunden ist besser.
Also das mit der SIM-Karte sehe ich nicht, weil ich mein Handy, glaube, also dadurch, dass mein Smartphone, mein Computer und alles ist, mit dem ich auch hier Dinge in der Firma und so weiter theoretisch aus der Ferne administrieren kann, ich hätte es trotzdem immer dabei, alleine, weil ich ja irgendwie Fotos machen will und sonst wie. Das heißt, ich finde SIM-Karte nicht doof, Hammerhead hat es ja wie gesagt auch, aber am Ende auch überhaupt gar nicht existenziell, weil ich hätte ja diese Option mit der Apple Watch, habe ich auch gedacht, habe ich ja auch mit der eSIM, die eSIM-Version. Und habe gedacht, naja, könnte ja sein, dass du das mal zum Laufen nimmst, um jemanden anzurufen und so weiter. Aber ich habe es nicht, ich habe es jetzt in 2-3 Jahren und jetzt trage ich die Apple Watch lange nicht mehr, weil ich die Chorus hier trage. Aber es ist in den 2-3 Jahren Apple Watch mit LTE-Anbindung habe ich es nicht einmal benutzt.
Wie gesagt,
wirklich. Deswegen.
Also wäre da sicherlich dann öfters so, dass ich sage, ich nehme kein Handy mehr mit.
für die Daten, um Daten laden zu können. Also dass das Gerät autark mal die Komoot-Strecke sozusagen gar nicht mehr die App aufmachen zu müssen. Dafür fände ich es wieder ganz cool. Dafür ist es aber auch wieder, das wird natürlich auch Akku kosten, ne? Das ist auch klar.
Ja, dann haben wir doch ein ganz gutes Fazit hier.
Ja, randloses Display, das ist tatsächlich was stimmt.
Ja,
wenn man. Und nicht zu dünn machen die Geräte, lieber mehr Akku, als dass sie noch kleiner werden.
Ja, Akkulaufzeit ist immer King.
Ja. Gut, dann sind wir ja fast fertig. Machen wir die Picks noch. Was hast du mitgebracht?
Ich habe ein zu langes Pick. Oder soll ich das? Du hast ein kurzes Pick, ich habe ein langes Pick.
Nee, mach ruhig.
Ja, mein Pick ist das härteste Segelrennen der Welt.
Okay.
Und wenn wir schon dabei sind, passt ja auch irgendwie zum Thema Navigieren, habe ich mir gedacht. Weil beim Segeln ist Navigieren auch nicht gerade unwichtig.
Genau, welches Navigationsgerät würdest du denn da benutzen?
Ja, ich bin über den Atlantik gesegelt und beim Segeln, oder viele Leute wissen, da ist Garmin schon auch eine relative Macht, muss man natürlich auch sagen. Also viele Leute kennen Garmin ja jetzt auch vom Auto und vom Fahrrad, aber in der Marinewelt ist Garmin auch schon sehr dominierend. Es findet immer alle 4 Jahre ein Segelrennen um die Welt statt. Und es ist nur alle 4 Jahre und ich habe das mir gewonnen, weil die Leute das sonst nicht mitkriegen. Es ist wie Olympia, alle 4 ja. Jahre findet das statt. Startet in Frankreich und ist nonstop um die Welt. Es startet in Frankreich. Und
wann startet das jetzt genau?
Jetzt ist gestartet, am Wochenende.
Okay.
Deswegen nehme ich das jetzt als Pick, ist gerade gestartet. Ja. Ja, es wird genannt das härteste Rennen um die Welt und das heißt Vendée Globe. Und das, mein Pick wäre dann der Vendée Globe YouTube-Kanal, wo ja auch viele, viele Live-Aufnahmen gibt. Die gehen auch öfters live. Fast jeden Tag haben die eine Live-Sendung, wo man sich reinschalten kann. Und natürlich kann man das im Nachgang auch sehen. Das ist also bin ich total fasziniert. Ist total Corona-unproblematisch, weil ein Mann auf einem Boot für 70, für
mindestens. Ach, man segelt alleine.
Das ist der Witz an der Sache.
Ach du Scheiße.
Non-stop. Du darfst nicht vergessen, das Wort non-stop wäre nochmal zu erwähnen.
Okay, das heißt, der hat einen Kofferraum voll Fische.
Und in der Regel, falls das mal irgendwie, ist ja auch mal ganz gut, wenn man mal so, ich bin da schon ein großer Fan von, finde das unmenschlich, finde das unglaublich, finde alles so faszinierend, ist ja Quatsch davon zu sagen, dass es mein Lebenstraum wäre. Ist völlig absurd, das zu machen, wird niemals passieren, ist eine Sache. Das wird nicht in meinem Leben passieren, dass ich in diesen Genuss komme, das auch mal machen zu können. Also ich bin ja auch gar nicht dafür geeignet, aber es ist ein perfekter Sport für mich. Ich könnte das stundenlang im Fernsehen gucken.
Okay.
Stundenlang. Und ich habe ein Thema App. Du kannst die Vendée Globe App auf dein Handy laden und kannst gucken, wo sind die denn. Also ist viel spannender als Fußball-Weltmeisterschaft.
Okay.
Also um das mal, und es ist nur alle 4 Jahre. Gibt es auch immer tolle Aufnahmen natürlich, das muss man auch immer sagen. Und natürlich durch die ganzen Satellitenverbindungen perfekte Aufnahmen aus den Cockpits von den Fahrern. Und es ist nur alle 4 Jahre, verpasst es nicht, wenn da jemand sagt, ach, es ist gerade irgendwie nichts Spannendes. Entweder man begeistert sich dafür und man fiebert mit irgendjemandem mit. Bis jetzt haben nur Franzosen gewonnen.
Okay. Also
es wird ja irgendwann mal an der Zeit, dass jemand anders gewinnt. Ist auch ein Deutscher dieses Jahr am Start. Der große Favorit, den sie immer alle sagen, ist Alex Thompson, ein Engländer, der von Hugo Boss gesponsert wird. Da gibt es auch, viele Leute haben vielleicht solche Werbeaufnahmen schon mal gesehen. Hm. Ist klar, ne? Es läuft natürlich alles mit Megasponsoren. Das ist ja alles ein Riesengeld, was du bewegen musst, um so eine Yacht zu haben.
Ja, also, klar.
Da muss
richtig. Wie lange brauchen die denn ungefähr?
Ja, wie gesagt, es ist der noch niemand unter 70 Tagen geblieben.
Okay.
Also 74 Tage ist, glaube ich, die schnellste Zeit. Zwischen 70 Tagen und 100 Tagen. Hm. Und vor 4 Jahren war auch ein spannendes Finish. Und eins ist natürlich auch klar, es ist natürlich so ein bisschen Sensationsgeilheit nach dem Motto, da geht es auch ein bisschen um Leben und Tod. Ja, das ist schon eine gefährliche Sache.
Das Finishen alleine wird wahrscheinlich schon ein Erfolg, schätze ich.
Oh, Alex Thompson hat so ein ganz tolles, der Engländer hat so ein ganz tolles Interview abgeliefert. Da hat er gesagt, die Vendée Globe ist natürlich, das ist der Mount Everest des Segelns.
Ja.
Das ist, mehr kann man nicht machen. Und wenn man das gefinisht hat, ist man der Sieger. Wenn du es finisht, bist du ein Sieger. Hm. Und dann hat er so eine kleine Sprachpause gelassen. und hat dann gesagt, aber ich muss gewinnen. Also er hat natürlich den Mega-Ehrgeiz und ich glaube, das könnte dieses Jahr passieren. Hugo Boss hat jetzt eine Yacht auf dem Markt ins Rennen geschickt, wo, also es ist unglaublich, alles außen, alles mit Kameras. Das heißt, möglichst das Cockpit überhaupt gar nicht verlassen. Du bist da wie im Bunker im Schiff, du gehst gar nicht mehr raus. Und siehst schon, ich bin da viel zu begeisterungsfähig für. Ich weiß nicht, ob unsere Zuschauer das ertragen, aber finde ich schon faszinierend. Alles ist von innen steuerbar und alles auf super Aerodynamik gemacht. Hugo Boss hat keine Lackierung auf dem Schiff gemacht, hat das Carbon, also den Schriftzug Boss damit einlaminiert und all diese ganzen Sachen. Ziemlich krass, was da abläuft. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit für einmal um die Welt, es ist ja eine Durchschnittsgeschwindigkeit, das ist ja Wahnsinn. Und dann ständig diese Schläge, also 70 Tage Schläge in deinem Körper zu spüren, das ist nicht viel Komfort da. Und die Lärmkulisse in dem Boot ist ja auch nichts drin, ist ja alles ein Hohlraum. Und die Lärmkulisse allein am Segel, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du hast das Gefühl,
das heißt, der Skipper geht gar nicht raus, um die Segel zu setzen, macht das Ding automatisch?
Nee, automatisch nicht. Du musst schon alles machen drin, aber du bist den Wetterverhältnissen jetzt, bei Hugo Boss haben sie es jetzt so gemacht, gar nicht mehr ausgesetzt, weil das natürlich auch, das macht dich auch richtig mürbe, da draußen draußen zu stehen.
Da muss ich mir mal angucken.
Also es ist ein YouTube-Kanal, der sehr wertvoll ist, auch die App ist schön, wenn man mal verfolgen will, wo sind die, und natürlich ist es so, ich hatte das mal, damit ihr merkt, wie besonders das eigentlich ist, diese Leistung, die da erbracht wird, also alleine nonstop um die Welt zu segeln, damit mal klar ist. Was glaubst du, Ingo? Hast du es gelesen oder kann ich dich fragen?
Nee, ich habe es gelesen.
Oh, ich hab's natürlich reingeschrieben und frage ich jetzt die Leute im Publikum, die jetzt zuhören oder die Zuhörer jetzt mal, was glaubt ihr, wie viel, und ich sag's jetzt nicht sofort, dann könnt ihr ja nochmal selber überlegen, wie viele Menschen waren wohl schon auf dem Mount Everest nach Edmund Hillary und Tenzing Norgay? Wie viele Leute waren denn wohl da droben? Und Ingo weiß es natürlich schon, das ist mal eine kleine Pause. Aber sage und schreibe, irgendwie roundabout 3000 Leute haben das schon gemacht. Also es ist jetzt, wenn du der 3005. bist, da waren schon viele Leute vor dir auf dem Mount Everest. Und was Leuten auch nicht klar ist, so wenn wir immer über Weltraum denken und so, es waren auch ganz schön viele Menschen schon im Weltraum. Also wie viele Leute waren im Weltraum? Ich habe es reingeschrieben, aber auch so 500-600 Leute waren schon im Weltraum. Und wie viele Leute, und jetzt habe ich es reingeschrieben, aber jetzt könnt ihr überlegen, und wie viele Leute haben es geschafft, nonstop um die Welt zu segeln? Natürlich weniger Leute, als die im All war, und zwar noch nicht mal 100 Leute haben das geschafft.
Okay.
Das heißt, wenn du das schaffst, bist du schon einer von der ganz krassen Sorte.
Und du hast auch reingeschrieben, 6 Frauen bisher.
6 Frauen haben es bisher geschafft. Was ziemlich interessant ist, es gehen 33, also es sind ja schon, die sind ja schon gestartet, 33 Skipper sind gestartet. Und soll ich jetzt sagen Skipperinnen? Ja. 33 Skipper sind gestartet, davon sind dieses Jahr 6 Frauen dabei. Mhm. Aber es gab auch nur bis jetzt 6 Frauen, die überhaupt dieses Rennen gefinisht haben.
Okay.
Oder das gerockt haben. Das heißt, sehr interessant. Was ich auch gut finde, ist, dass ältester Teilnehmer, wenn ich richtig gelesen habe in der Startliste, ist 61. Mann. Krass, krasses Alter. Mhm. Das ist ja doch eine Belastung für den Körper, die sich gewaschen hat. 61 fand ich gut.
61 ist wirklich, ja.
6 Frauen fand ich gut. Und was ich auch ziemlich krass finde, ich meine, es geht um Segeln, du musst grinden, du musst ziehen, du brauchst eine Hand. Ist einer, der hat nur eine rechte Hand und keine linke Hand.
Okay.
Dem fehlt die linke Hand. Finde ich auch, meine Fresse. Also irgendwie inspirierend, kriege ich Gänsehaut.
Ja.
Was die Leute da so abreißen. Naja. Und wie gesagt, mein Pick ist der YouTube-Kanal von Vendée Globe TV.
Ja, die Webseite gibt's auch, natürlich alles nur auf Französisch, wenn ich es richtig gesehen
habe. Nee, kannst du dann schon umstellen auf Englisch, aber es ist die Franzosen sind weit vorne, was das angeht.
Ja, cool.
Wenn ich mich nicht
verkaufe. Ja, ich war mal in Frankreich irgendwie im Urlaub als Jugendlicher und dann kam die Tour de France de la Voile, war das so? Irgendwie, also die Segeltour de France.
Ach so.
Und die Segeltour de France kam da vorbei und da hat sich ja keiner irgendwie Gedanken drum gemacht und sonst war ein Riesenfest, ein Riesentamtam. Das heißt, das scheint in Frankreich eine Sportart zu sein, die, so wie wir sie hier gar nicht, bei uns würde wahrscheinlich dann so ein paar Liebhaber dahin gehen, aber da war ein Riesenvolksfest, weil die Tour de France da ankam.
Jedes Land hat ja so ein paar Sachen und dann, wenn wir jetzt mal nehmen in Frankreich, nehmen wir jetzt das und Tour de France als Radfahren natürlich auch, aber auch in Belgien nennst du dann so Cyclocross, ist Belgien ja, die Domäne. Genau. Und
Deutschland Fußball.
Aber zum Beispiel über den Atlantik rudern, ne? Was glaubst du denn, welches Land da am erfolgreichsten bis jetzt her war? Das sind die Engländer.
Ja.
Ne? Man muss halt auch einen Knick im Kopf haben, um über den Atlantik zu rudern. Da sind die Engländer ganz weit vorne.
Ja, cool. Ist mein Pick,
weil es nur alle 4 Jahre stattfindet. Ja. Und der ein oder andere hat vielleicht jetzt, ihr könnt es, ist es natürlich immer, wir überschreiten ja das Jahr, das heißt, die Vendée Globe ist immer, das ist jetzt die 2020er Edition.
Mhm.
Aber ist ja klar, das Ziel ist erst 2021.
Ja, weißt du, warum die jetzt über den Winter fahren? Ist das da mit dem Winterwetter besser als im Sommer? Oder?
Kann ich nicht genauer sagen von den
Wettbewerbsbedingungen. Aber die, weil du ja, die fahren ja durch beide, fahren ja Nord und Süden wahrscheinlich.
Nee, nur Süden.
Ach, und da ist jetzt Sommer.
Nur Süden.
Deswegen aber, wahrscheinlich, weil es da jetzt Sommer ist.
Aber um Kap Horn, also Südamerika, um Kap Horn rum ist, guckt euch die Videos an, Kap Horn zu umsegeln, Königsklasse.
Ja. Na cool.
Gänsehaut.
Ja, gut. Ich habe mitgebracht tatsächlich von unserem Kollegen Tobi einen Tipp. Der hat mir irgendwie einen Tipp geschickt. Guck mal, da gibt es ein Sweatshirt Pedaleur de.
Du hast es an, ich habe schon gesehen.
Pedaleur de Charme. Guck dir das mal an. Und dann bin ich da auf die Webseite gegangen. Das ist labmaschinen.cc. Und die haben coole Sachen. Ich habe jetzt dieses Pedaleur de Charme Sweatshirt an und habe noch zwei T-Shirts bestellt, die ich ganz cool fand, weil die einfach ganz coole Designs haben. Und zwar haben die ein T-Shirt gemacht, wo zum Beispiel die Startnummer 13 bei der Tour de France wird ja mal falsch rumgetragen, wegen Unglückszahlen und sonst wie. Und sowas haben sie halt auch als Designs auf ihren Shirts und so. Irgendwie ganz, ich finde es ganz cool gemacht und Qualität ist super. Und habe sogar Unterhosen bestellt. Wenn ich die jetzt in die Kamera zeige, da steht dann hier auch Pedaleur. Das ist jetzt sind alle, die jetzt bei iTunes waren,
machen jetzt nochmal YouTube an, um deine Unterhose sich anzugucken.
Nein, also gibt es bis hin zur Unterhose, wo als auf diesem Gummiband Pedaleur de Charme ist. Ist irgendwie ganz nett. Ich find's irgendwie. Ich mag ja sowieso Motiv-T-Shirts mit Fahrradmotiven und sowas, hat man vielleicht schon gedacht, aber das ist irgendwie nett gemacht. Also und immer so mit kleinen Geschichten dazu, super Qualität, was die Ware angeht. Kann man sich mal angucken, ist vielleicht auch ein Geschenk zu Weihnachten für den Partner, der viel Fahrrad fährt oder so. Mal gucken. Lammaschinen.cc ist irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wo es genau, ob das jetzt aus Holland verschickt wurde oder so, ist halt nicht... ist keine deutsche Webseite, also es ist irgendwie international gekommen, war aber nach 3 Tagen da, die Ware.
Ah ja.
Und fand ich ganz schön.
Sieht gut aus. Also bin ja auch immer auf der Suche nach so ein paar.
Und ist nicht so, ja, jetzt wo ich sie erzählt habe, haben es natürlich viele, aber es ist sonst noch nichts, was ich hier so sonst sehe. Also viele T-Shirts ist ja schon so, wenn dann so ein Kunde reinkommt, der dann so ein ähnliches trägt, gibt ja diese Fahrrad auf der Brust und so weiter, aber das ist auch, habe ich so auch noch nicht gesehen jetzt hier. Also
muss ich jetzt ein Design finden, was du nicht hast, damit ich ein bisschen was anderes
kann. Ja.
Das finde ich auch gut.
Nee, könnt ihr euch mal angucken, fand ich cool. Und ja, dann haben wir es jetzt für diese Folge. Ich hoffe, ganz interessant, da 2:50 über Smartphones zu reden. Haben wir jetzt geschafft.
mit vielen Versprechern.
Genau, mit vielen Versprechern.
Wir müssen uns ja treu bleiben.
Naja.
Verzeiht uns das, wir sind so.
Genau, und dann auf jeden Fall allzeit gute Fahrt weiterhin. Haben wir noch irgendwas zu sagen? Nee, war's, ne?
Nö, wenn ihr ein paar Ideen habt, was wir denn nochmal so angreifen könnten als Podcast-Themen, ja?
Ja, gerne Podcast-Wünsche. Ich hatte auch vor, dass wir vielleicht im Dezember oder zum Jahreswechsel vielleicht mal wirklich irgendwie eine Folge auch mal machen, wo wir so ein paar Fragen beantworten, dass einfach Fragen eingesandt werden und wir einfach mal, egal was für Fragen, einfach mal persönlich drauf antworten noch.
Ja, das könnten wir ja mal machen. Also ja, würde ich sagen,
die letzte
Folge von dem Jahr können wir doch so machen.
Genau.
Schickt uns Fragen, was ihr schon immer fragen wollt.
Genau, und Themenvorschläge nehmen wir auch gerne an. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was wir noch nicht bedacht haben. So ein paar Sachen haben wir noch in der Pipeline.
Wollen wir mal das gucken. Denn jetzt als Aufruf machen? Stellt uns die Fragen, die ihr fragen wollt. Schickt die doch schon. Sammeln wir sie jetzt ein. Können wir jetzt ja in den nächsten Folgen nochmal. Wir haben jetzt ja nur noch, wann haben wir denn jetzt noch 2 oder 3 Folgen? Dann war es das mit dem Jahr.
Ja, also können wir gerne machen.
Dann ruf doch auf jetzt hier.
Die sammle ich dann einfach alle, die beantworte ich auch nicht. Die beantworten wir dann hier in der Sendung. Wahrscheinlich nicht jede, also manche doppeln sich ja dann vielleicht auch. Ja,
Ingo, welche Größe Unterwäsche trägst du?
Nee, gerne. Also dann an Podcast, nee, ja doch, podcast@enjoyyourbike.com ja. oder youtube@enjoyyourbike.com. Einfach stellen, Frage für Podcast vielleicht. Müssen wir irgendwie einen Hashtag oder was auch immer haben, ne? Irgendwie was, was man in den Betreff schreiben kann. Was schreibt man denn da rein? Silvesterfolge oder sowas.
Ja.
Oder FAQ-Folge.
FAQ-Folge.
Genau. Dann würden wir da tatsächlich einfach mal eine Frage-Antwort-Stunde machen.
Genau, machen wir eine Frage. Fragt uns das, was ihr schon immer wissen wollt.
Was euch auf dem Herzen liegt. Also es muss nicht auch nur mit Fahrrad zu tun haben. Ob wir es beantworten, ist noch eine andere Frage. Aber
dann bin ich aber mal gespannt, was da für Fragen kommen.
Ja, vielleicht irgendwas, was einen interessiert. Wie es zu was gekommen ist, was auch immer. Keine Ahnung.
Gut.
Gut, machen wir so.
Ihr dürft alles fragen.
Genau. Und dann,
ob es beantwortet wird, gucken wir mal.
Auf jeden Fall sehen wir uns, hören wir uns in 2 Wochen wieder hoffentlich. Bis bald.
Tschüss. Ciao.